Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Tax.
Servus, endlich Ende der Sommerferien und die Kinder gehen wieder in die Schule, oder? Zumindest
stimmt,
hier
was
in Bayern
uns beide, und was uns beide, auch, ja? Was uns beide Tax auf jeden Fall sehr tangiert. Aber ich denke, ein ja. Christian, der auch dabei ist, der kann da ein Lied von singen.
Ja, hallo, leider noch nicht in die Schule.
Sondern aber bald, oder? Nächste Woche wieder.
Genau.
Ja. Und der Philipp.
Morgen. Also Bayern halt.
Was sagst du zur Schule nächste Woche? Gut, oder?
Ja, mein Dienstag wieder, gell?
Sehr unglaublich, meine große Tochter muss am Montag schon, weil die echt? Lehrer dort in ihrer, das ist ja so eine berufsbegleitende, so eine Berufsfachschule, und die machen keine Lehrerkonferenz, kein Kaffeekränzchen am Montag, wo sie dann sagen, oh, wir hatten ja gar nicht 6 Wochen Ferien, Urlaub. Es ist ja, Ferien sind ja kein Urlaub.
Die sind ganz schön okay. Bei euch. Und meine Wenigkeit, der Peter, ist auch am Start. Längste Vorstellungsrunde aller Zeiten. Ja, der Tax hat schon vorweggenommen. Die Sommerferien sind vorbei oder unsere Sommerferien sind auch vorbei. Wir haben ein bisschen länger Pause gemacht. Gefühlt war es gar nicht so viel länger, aber es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben total viel erlebt. Wir haben uns sogar einmal gesehen. Sehr cool. Wir haben, ja, da werden wir am Ende der Folge übrigens drüber sprechen. Also Ende der Folge, da sage ich dann gleich nochmal was zu. Sprechen wir über unser Real-Life-Event. So spektakulär war es nicht, aber es war schön. Und ansonsten haben wir, glaube ich, ziemlich Content konsumiert. Also durch die Bank. Ich glaube wirklich, dass hier keiner von uns heute mit leeren Taschen dasteht. Da geht einiges. Und damit wir aber auch viel reden können, müssen wir unsere Stimmen ölen und haben deshalb Drinks am Start. Und der Tax hat schon so ein bisschen gespoilert und deswegen darf der Tax jetzt anfangen, weil ich so neugierig bin, was der Tax heute trinkt.
Ja, ich habe ja schon den ganzen heißen Sommer immer in meinen Kühlschrank geschaut und da ein Getränk bis zum nächsten Podcast ja in dem Humidor gelassen. Und es ist diesmal, ich habe einen gewissen Respekt davor, Gönnergy Blueberry Coconut Geschmack.
Das ist easy.
Ja, ist easy. Das letzte Mal war ich ja nicht so begeistert oder fand es irgendwie overhyped. Hab aber festgestellt, wenn man vorher entsprechend ungesunde Nahrung zu sich nimmt, wie jetzt zum Beispiel Kessel Chips, hat man schon so eine belegte Zunge. Und ich glaube, die Geschmacksnerven maskieren oder nehmen das dann anders wahr. Ja, also es ist jetzt quasi kein neutraler Blick. Und durch die Noise Cancellation, ich werde es jetzt hier öffnen, die Dose, wird man wahrscheinlich nichts hören, aber ich werde es erst
testen. Stellt euch vor, der Tax macht jetzt eine Gönnergy-Dose auf. Ich hätte gedacht, dass es Arctic Ice ist, weil es einfach die spektakulärste Sorte ist. Hätte ich erwartet, Tax, dass du die heute am Start hast. Aber Blueberry Coconut.
Das klingt aber so gut durch den Kopfhörer. Also wenn wir hier ASMR-Leute haben, dann hätte ich das gerne bedient. Nee, man hört da auch gar nichts. Und ich teste mal kurz.
Der Tax muss lachen, wenn er einen Energy trinkt.
Okay. Ja, das ist eine Geschmacksexplosion.
Aber dein lustiges Gönnergy.
Ja, also humorvoll, extrem intensiv. Ein Stamperl reicht da, würde ich sagen. Ja, jetzt muss ich diese 0,75 Liter da loswerden. Ich weiß, das sind 0,5. Es kommt mir unendlich vor. Aber ich merke es ja schon, ihr seid im ersten Stamperl-Schluck. Mit dieser Koffeindosis, ja, ich glaube, da ist genügend drinnen, werde ich vielleicht sogar bis zum Ende des Podcasts gut durchhalten. Ja, also
ja, vielleicht
fühlt ist das euch der Trick. Gut unterhalten.
Ist es denn schön kalt auch? Richtig schön kalt.
Ja, oder? Es ist verdammt eiskalt. Ich dachte schon, der Verschluss ist schon fast eingefroren, weil ich das wirklich in der hintersten Ecke im kältesten Dumpfel da.
Und was gibt es noch, um dieses Geschmackserlebnis dann abzulöschen bei dir?
Doch, es gäbe noch eine Alternative und ich habe mir gedacht, na, das kann ich jetzt meinem Magen nicht anbieten. Es gäbe noch, Achtung, super eklig, aber es gab es beim lokalen Discounter im Angebot, vielleicht muss ich mich heute übergeben, Tetrapack Bärenmarker Eiskaffee. Ja, also, aber ich weiß nicht, ob das gut endet.
Stell dich das mal in Tax Magen jetzt vor, diese beiden Gesöffe in deinem Magen. Dazu dann noch eine schöne Pampe Kesselchips, die sich
aber
da
ihr
schon
kennst das
eingenistet
ja, genau.
Hat.
Dieses Mem, wo der Typ diesen robusten Magen hat, wo er mit seinem Motorrad antreten muss, oder? Ja, robusten Magen und ja, genau, und dann geht's dann los.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal wieder posten hier.
Ja, also ich glaube nicht, dass es so
endet. Okay, Tax, ja. Du machst also heute eigentlich so einen Selbstversuch. Was hält der Magen aus?
Ja, ja, das halte ich schon aus. Das ist schon gut.
Ja, geil. Hauptsache okay, aber der Eiskaffee hat ja auch Koffein. Du wärst ja dann hier mega Koffein-Junk. Krass.
Ja, da kann er mal schlafen.
Krass, Tax, machst du halt durch.
Und noch eine Anmerkung. Jetzt habe ich's. Es schmeckt so ein bisschen, wenn man ins Freibad geht und die Leute nach diesem Kokos-Sonnenöl sich einreiben, als würde man eine Flasche
Pitzbuin,
genau, als würde man eine Flasche Pitzbuin austrinken. Ich glaube, das wollten sie eigentlich damit bezeichnen.
Darfst du überhaupt noch ins Freibad rein? Oder hast du da, vor allem zum Beispiel am Kinderbecken, darfst du dich nicht näher als 50 Meter?
Was für eine Plörre. Ja, genau. mit so einem Glas im Becken dann. Ja, bleib dran. Also ich glaube, das Koffein weckt schon. Peter, was hast du denn so?
Soll ich gleich sagen? Ich habe was richtig. Ich geh ins Risiko heute. Ich schicke euch jetzt das Foto in den Chat. Ich gehe richtig ins Risiko. Ich habe eine Special Edition von Coke Zero gefunden. Special Edition Coke Zero im ganz normalen Supermarkt. Oreo mixed with Coke Zero. Und genau. Ja, das könnte jetzt entweder, ich mag beides gern. Also ich mag gern Coke Zero und ich mag gern Oreos. In der Kombination kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Genau, sind da Krümel drin? Muss ich die Dose irgendwie oben jetzt abdrehen und dann innen auslecken und dann den unteren Teil essen? Ich weiß es nicht.
Das ist krass.
Ich werde jetzt einfach mal die Dose öffnen und probiere das Ding. Ich habe, falls es wirklich in die Hose geht oder falls es schnell leer ist, habe ich, also es ist September, Freunde, es ist September. Wisst ihr, was das heißt? Es gibt wieder Spezialbiere bei uns in Bayern. Ich habe mir ein Hackab Schorr Oktoberfestbier mit einem Schnackelverschluss eingekühlt.
Der Kruzifix.
Ja, mit 6%. Also, jetzt probiere ich diese Coca-Cola Oreo.
Hab's eigentlich auch mal Coca-Cola mit Pepsi-Geschmack? Das wäre doch auch mal was Geiles.
Hä? Der schmeckt wie eine Vanilla-Coke.
Geil.
Ja gut, Oreo ist ja auch so eine
Vanilla-Mitte,
ne? Ganz ehrlich, die schreiben da Oreo drauf und nehmen die Vanilla-Coke-Mixtur und machen da so ein bisschen ein bisschen leicht ab.
So ein paar Brösel.
Ja, aber schmeckt eigentlich ganz geil, weil es ist eine eiskalte Vanilla-Coke, kann man immer trinken.
Ist nicht so falsch.
Okay, das ist, ja genau. Und danach gibt es ein Oktoberfestbier. Und bei Bier leite ich über zum Christian.
Ja, danke. Ich hab aus meinem Urlaub im sächsischen Vogtland, habe ich mir ein dort lokales Bier mitgebracht, das ich dort probiert habe, aus Plauen. Ein Sternquell-Kellerbier. Sternquell ist voll geil, weil die haben sogar ein lokales Volksfest, also Oktoberfest. Die haben jetzt, am nächsten Wochenende, also dieses Wochenende, ist bei denen im Plauen die Wiesen, die Sternquell-Wiesen. Voll geil. Aber leider bin ich ja jetzt nicht mehr da.
Sternquell kennt man doch sogar. Also ich verwechsel es gerade mit einem anderen. Ist das nicht das Sterni? Ich dachte, dass man
das... Das weiß ich nicht. Dazu bin ich nicht...
Sternburg meine ich.
Sternburg, okay. Weil ich kenne, genau, Sternquell, ich glaube, naja, jetzt Plauen ist zwar ja jetzt nicht groß, ich glaube, die fünftgrößte Stadt in Sachsen immerhin mit 50.000 Einwohnern und auch echt ganz, ganz okay, schöne Stadt. Und das Bier, also ich habe es mir jetzt extra nicht ins Glas eingeschenkt, damit ich nicht sehe, wie braun es ist. Aber ach, sag's. Aber es ist sehr lecker. Das habe ich eben letzte Woche im Urlaub schon erfahren, dass das sehr, sehr
gut ist. Und wie viele Fläschle hast du da?
Da habe ich, also heute abends nur zwei. Mehr habe ich nicht mehr.
Was sind das? 0,5? 0,33?
0,5er.
0,5er.
5,0. Ja, genau. Das kommt auch gerade im Schritt die Anmerkung zur Wahl in Sachsen sein. Ich weiß, ich bin am Montag nach der Wahl heimgefahren. Also es war noch früh genug, bevor der Bürgerkrieg hätte ausbrechen können oder ich nicht mehr ausreisen hätte dürfen.
Du durftest ausreisen, genau.
Genau, und aber hey, nach Bayern, also da lassen die Nazis mich auch noch. Da sind wir ja quasi Brüder im Geiste. Also.
Ja, besonders Ausreisen ist ja ihr Ding eigentlich.
Ja, das ist genau. Genau.
So gesehen läuft das. Okay, und bei dir gibt es eigentlich dann nur Bier.
Und Wasser.
Aus dem Chat, genau, musstest du dein Bestgeld da lassen. Das ist sehr, sehr gut, ja.
Ja, genau, die Devisen.
Nee, und was war Wasser? Ja, okay, Wasser zum Ablöschen von einer Masse Bier, gell, das kann man schon mal machen. Nice. Und der Philipp, der eigentlich, glaube ich, Philipp, seit einer Woche bist du ja eigentlich ein neuer Mensch, in dem, weil du jetzt deine Klimaanlage sehr taktisch klug einsetzt in deinem Leben. Ich glaube, das ist für dich sehr wichtig. Brauchst du denn überhaupt so einen richtigen kühlen Drink heute oder wie schaut es aus bei dir?
Ja, nee, das Problem ist ja, einer reicht ja trotzdem nicht. Ne? Ich meine, es ist ja der Kinderfasching da, ja. Also ich war heute tatsächlich im Getränkemarkt natürlich und habe also alle möglichen Weißbiere wieder mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt 3 Stück hier, die werde ich nicht alle trinken, sonst hört ihr mich nicht mehr richtig reden. Ich trinke jetzt gerade meinen Kloster Reutberg-Weiße, das kenne ich ja schon und mag ich. Und dann habe ich noch eine Patrizier-Weiße, keine Ahnung, was das ist, aber das ist so von der Flasche her, weiß ich nicht genau, das könnte entweder so auf Aldi-Level sein oder es ist ein Geheimtipp. Und dann haben wir noch die Kargweiße, eine Kargweißbier, das kennt man auch in Bayern. Also
das sagt man gar nichts,
Karg. Das hatten wir sogar schon mal bei unserem Offside dabei, glaube ich.
Ja, ihr vielleicht, Weißbiertrinker-Ecke.
Ja, die Weißbiertrinker. Ja, und dann natürlich noch einen Flözinger-Bräu-Spezi. Weil,
ja. Okay, also du hast ein illustres Programm.
Ich werde es nicht alles saufen, sonst habe ich eine total gefüllte Blase und was weiß ich was, bis wir hier fertig sind, aber ja.
Ja. Das,
aber ja, das musst du jetzt nicht weiter ausführen, was du noch alles warst.
Max, wie geht's denn mit deinem Gönnergy bisher?
Ja, ich bin schon beim ersten Drittel durch.
Ja, oh, schau, deswegen, du bist ja richtig on fire. Ja. Jetzt machen wir es mal so. Also ich glaube, ich habe gar nicht so viel Content am Start. Allgemein sage ich jetzt noch mal gleich vorne weg. Wir werden am Ende des Casts heute einen Spoiler-Part haben und werden da zu unserem Kinobesuch sprechen und wir sprechen da über Alien Romulus und spoilern da auch. Das haben wir ausgemacht, dass Spoilern da auf jeden Fall Sinn macht. Und wir werden den Film auch einordnen, ganz aktuell, glaube ich, oder relativ aktuell, Fips, wirst du ihn einordnen können, neben den 2 Vorgängern, Covenant und Prometheus. Ne? Du wirst uns dann sagen können, wo ordnet er sich da ein, welcher Film ist vielleicht...
Ich werde total analysieren. Ja. Ich werde eine perfekte ich werde es erklären.
Sondern das ganz am Ende, Fips, nach deinen 5 Bier.
Ja. Geil, dann werde ich das so erklären, das könnt ihr nicht verarbeiten. Das
erklärt es eigentlich.
Das wäre großartig. Das machen wir aber ganz am Schluss. Und Tax, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du ja, glaube ich, ein kleines neues Outro produziert im Alien-Style. Wer dann also dranbleibt und sich auch die Spoiler gibt, der kann sich dann noch das Outro reinziehen. Der Tax hat was Schönes produziert.
Genau. Zumindest am Ende. Die Maps, die ich da mitgenommen habe, die haben mich da so
sehr geil, ja.
Bewegt.
Ja. Aber das machen wir am Ende. Deswegen, jetzt gehen wir doch erstmal in den Content rein. Ja, es gibt so viel. Will einfach einer mal loslegen. Einfach mal einer reinrufen. Ich würde mal sagen, Gaming macht Sinn, wenn wir damit mal starten, wenn wir hinten raus mit dem Film aufhören. Wie schaut's aus? Wer muss unbedingt Druck ablassen?
Ich muss, glaube ich, am dringendsten. Nein, ich muss nicht am dringendsten, aber ich habe immer die größten.
Ja, es stolpert gleich über deine Spiel
eigene ist am Zunge. Ältesten. Nein, das ist eigentlich auch nicht, aber ich will unbedingt von Über Alone in the Dark noch reden, weil wir darüber noch gar nicht geredet haben, was ein bisschen schade ist, weil es ja eigentlich, also zumindest beim FIPS und bei mir, komplett in die Zielgruppe dafür sind,
für dieses Spiel. Das Remake, ne? Da wart ihr doch schon ein bisschen hyped. Da wart ihr doch ein bisschen hyped vorm Release.
Ja, ich war gar nicht so hyped, weil das wurde ja dann verschoben und fadenscheinigen Gründen. Und dann war das ist ja erschienen bei hier Embracer Group. Man weiß ja nicht mehr, wie sie jetzt heißt, weil die sich ja aufgesplittet haben und sonst irgendwas. Und die Hälfte ihrer Leute ja mehr oder weniger entlassen oder verkauft haben. Studios, wie auch jetzt leider das Studio, die haben ja... Also mal vorweggenommen, ein technisch echt anständiges Spiel auf die Beine gestellt. Und ist aber gleich direkt nach dem Release geschlossen worden, das Studio.
Das ist aber irgendwie so das Ding, oder? Von 2024, 2023 macht man das so. Ding,
genau, das macht man.
Die dürfen noch fertig machen, das wird noch released und dann tschüss.
Ja, wenigstens
hat das Spiel gleich wieder zurückgezogen.
Eine Woche später.
Steuergründe oder so?
Kann man nein, weil also aktuell ist gerade in der Spielebranche eine große Entlassungswelle. Also nicht aktuell, sondern schon seit Anfang des Jahres eigentlich, genau. Große.
Ja, krass.
Ja, genau. Also auf jeden Fall Alone in the Dark, das Remake des uralt-Klassikers Alone in the Dark mit, glaube ich, denselben Hauptdarstellern noch. Hier Edward Carnby und wie heißt sie jetzt nicht mal die andere halt. die Nichte von dem, und das war es eigentlich schon mal mit den Gemeinsamkeiten. Er, glaube ich, spielt auch halt hier in den Südstaaten, das in Louisiana. Aber ansonsten hat es mit dem Original recht wenig gemeinsam, handlungstechnisch. Also in dem Remake, du gehst halt, bist ein Privatdetektiv, das ist in der hier auch Schauspieler, die das verkörpern. Eben zum einen der, jetzt könntest du mir helfen, David Harbour heißt er, glaube ich, ne? Ja. Der halt hier auch zum Beispiel den Sheriff in Stranger Things gespielt hat und so. Ja.
Da, glaub ich, ja. Im Hellboy Reboot,
genau. Oder halt
eben, den mag ich aber eigentlich recht gerne.
Ich mag den total gerne.
Also unser Mocker.
Natürlich auch hier den, Hopper, den genau. Russischen Captain America. Ja, genau. Wie heißt der?
Den Russen Captain America halt, genau. Ja.
Hopper ist super.
Red Guardian. Der hat sich auch noch nicht abgenutzt, ja, wie so manch anderer.
Nee, ich mach
das. Nee, finde ich auch. Und er spielt auch nicht immer den genau selben Stereotypen irgendwie. Also schon so ein bisschen, aber halt nicht immer alles so komplett draufgemünzt auf eine und dieselbe Rolle und so. Naja, auf jeden Fall verkörpert der den. Und naja, das glaube ich, war wahrscheinlich halt auch das teuerste. Und die Schauspielerin von ihr kennt man auch, aber halt, ich kannte die Sachen nicht, woher sie daherkam. Ich habe auch den Namen leider jetzt natürlich nicht parat und nicht und schon wieder vergessen. Und ich hätte es mir so gewünscht, dass der Phipps das gespielt hätte, damit wir darüber reden können, weil ich bin mir nicht sicher, ob es der Phipps noch spielen wird, nachdem ich jetzt darüber geredet habe.
Aber es ist doch gut, dann spart sich der Phipps ein bisschen. Seitdem, dessen Peil, der wächst ja täglich aktuell.
Also ja, es war irgendwann, und das war echt, glaube ich, einen Monat oder zwei nach dem Release, kam ja im Februar raus und ja, glaube im April oder Mai habe ich es mir, dann ging es für 25 Euro her auf der PS5, habe ich mir geschossen, dann lag es noch ein bisschen rum, dann habe ich es jetzt noch vor meinem Urlaub durchgespielt. Und es war so ein richtiges Auf und Ab, also weil es ist optisch echt geil, also es ist richtig hübsch.
Tax?
Ja, also es
ist ja, optisch hübsch, auch
wenig zu meckern, weil es ist echt optisch echt hübsch und schöne Farbkombination, also schöne Lichteffekte und so und Beleuchtungssachen. Und es ist ja auch echt geil, Mindfuck-mäßig, weil du dann immer so Flashback-Szenen aus, du bist halt in diesem Haus und das ist eigentlich dann auch so ein Irrenhaus und dann suchst du ja den verschwundenen Onkel von ihr, weil das ist ja deine Klientin. Und dann wirst du aber immer wieder in andere Settings, wie zum Beispiel halt mitten in so ein Gebiet in Louisiana oder dann in ein Sumpfgebiet oder auf ein Schiff oder sonst irgendwas dann so hin. Nicht gebeamt, sondern machst halt die Tür auf und dann bist du da auf einmal. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Und es hat dann da in diesen Sequenzen, dann kommen dann auch mal so Storyfetzen und Fragmente rein, die das Ganze echt durcheinander wirbeln. Dann bist du total motiviert. Du bist dann auch einmal in der Wüste und in so einer Art Pyramide. Und dann denkst du, das ist voll geil. Und dann gibt es eben auch, wie auch das Original, so eine Lovecraft-Richtung, so eine von den älteren Göttern und sowas da so in diese Richtung ein. Und bist total motiviert. Und dann schaffst dieses Spiel halt nicht, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zusammenzuführen oder fertig zu führen, sondern es sind dann so lauterlose Enden von der Story. Und du hast auch noch so eine dramatische Backstory da mit drinnen. Das ist ein totales Chaos und das ist ein totaler Fuck-up von der Story. Und ich bin danach, bin ich da gesessen, dann war das Spiel vorbei und so, hä? Also, ey.
Fehlt gefühlt ein Teil 2 dann? Oder denkst du?
Na, null. Also es kommt ja zu einem Ende und alle sind total happy und so, total happy nicht, aber tun so, alles ist erledigt und abgeschlossen und Zeug, und du denkst dir so, ja, aber was war das jetzt das und was war das mit dem dunklen Mann, und also ich kapiere nichts. Und dann habe ich mir echt dann auch Videos anschauen müssen und ich habe dann danach halt echt lauter Leute gefunden, die halt dann echt so eine Stunde Video drüber gemacht haben, warum die Story von Alone in the Dark eine Totalkatastrophe ist. Und da war ich wenigstens beruhigt, dass es nicht nur mir so ging. Und das ist leider echt schade, weil das hätte so geil sein können. Es hatte spielmechanisch einen großen Fehler. Und da werde ich heute wahrscheinlich nochmal was dazu sagen zu diesem Fehler. Es ist das Spieltempo, die Bewegung des Charakters ist zum Schnarchen langsam. Ich verstehe das nicht. Ja, es soll ein Survival-Horror sein und das ist natürlich vielleicht auch, da soll er sich natürlich nicht immer nur so flink bewegen wie, keine Ahnung, Solid Snake, aber wenn ich halt gehe und es ist so langsam, der schnarcht da durch die Gänge und du bist die ganze Zeit eigentlich nur am Laufen, weil du es anders gar nicht erträgst. Es ist halt komplett konträr zu dem, was sie vielleicht bewirken wollten damit mit
dir. Ist das denn realistisch langsam, wenn der geht? Nein, oder ist das?
Ich finde, es ist nicht realistisch langsam.
Ja, das ist scheiße. Also,
Ich finde es nicht und ich glaube, vielleicht ist es das aber und ich glaube aber, viele Spiele machen es bewusst nicht realistisch langsam, weil sie schon wissen, hey, wenn wir es realistisch machen, dann können die Leute, schlafen die Leute ja ein. So ist es halt. Also du machst es normal, glaube ich, nicht in dem realistischen Tempo, aber es passt halt auch nicht. Ne? Also ich meine, du gehst halt durch so ein Haus und da läufst du halt, gehst halt nicht wie, keine Ahnung, wenn du gerade durch die Fußgängerzone schlenderst und weil du warten musst, bis deine Damen okay. beim Shoppen aus dem H&M wieder rauskommen, und du halt nicht zu weit vorausgehen kannst, so ungefähr. Also das ist halt einfach, das ist dramatisch scheiße.
Aber man kann zumindest sprinten, aber das macht man dann einfach dauernd.
Genau. Und okay. was halt dann so schlimm ist, ist, dass er nach einer Sekunde sprinten, fängt er zum Hecheln an. Was mich dann ganz kirre gemacht hat, immer wieder. Gesagt, ja, würde ich auch, wenn ich laufen muss, aber.
Hat sich erregt ein bisschen.
Ja, das, leider nein. Hat
nicht. Also das bleibt.
Das ist so, short. Ich habe mich trotzdem sehr gut amüsiert und ich fand es auch echt gut, das zu spielen, weil es, wie gesagt, die einzelnen Elemente waren alle für sich gut. Aber in Summe ist es leider echt nicht besonders gut gewesen.
Ich habe irgendwo in einem Review gelesen, dass die Rätsel irgendwie scheiße sind. Die sind halt da, damit Rätsel da sind. Und
ja.
ist es da so? Oder
ja,
sind die...
geht. Geht. Okay. Also das meiste, sag ich mal, wahrscheinlich so 80% der Rätsel sind eigentlich, dass du irgendwie was finden musst und dann zusammensetzen musst. Und die Hinweise dazu, wie du es zusammensetzen musst, findest du halt in irgendwelchen Aufzeichnungen von dem verrückten Onkel von deiner Klientin. Mhm. Und das ist schon eigentlich ganz witzig. Also, und auch da die Führung, das, auf der Map siehst du, ah, hier ist ein Puzzle und da siehst du auch, ah, das kannst du noch nicht lösen, weil du den Hinweis dazu noch nicht gefunden hast. Und dann siehst du es irgendwann, hast du irgendwas anderes gefunden, dann steht es auf einmal, ist es grün, dann denkst du, oh geil, ich kann das lösen, aber warum kann ich das lösen? Ich habe doch noch gar nicht, ja, wie immer. Und dann gehst du halt deine Hinweise nochmal durch und dann findest du was. Und das fand ich eigentlich dann schon ganz witzig. Also vielleicht war das genau mein Niveau, weil es halt echt nicht sonderlich schwer war.
Aber auf sowas muss man Bock haben. Also ist schon wieder so ein bisschen dieses Detektivarbeit-Ding oder?
Na,
eher nur einfach Rätselerei.
Also mehr schon so detektiv, wie ich es mache. Nicht so Puzzle, wie du das machst.
Okay. Aber Christian, ich nehme da vor allem mit, wir müssen in Zukunft bei solchen Spielen doch ein bisschen mehr absprechen, dass wir die dann wirklich gleichzeitig spielen.
Weil jetzt ich habe es ja noch versucht. Es gab es ja auch jetzt wirklich überall im Angebot, auch auf dem PC. Jetzt gibt es es, glaube ich, sogar für unter 20 Euro schon.
Aber willst du das jetzt spielen, Philipp?
20 Euro habe ich es gesehen.
Also wenn ich weil das so höre...
Ich wäre jetzt nicht so der Kandidat.
Ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt die Geekzone höre, wäre ich jetzt echt dankbar, weil das ist jetzt wie so ein Service-Beitrag für mich gewesen. Ich weiß jetzt genau, das brauche ich nicht spielen. Das lasse ich. Da gibt es wahrscheinlich 1000 andere Games im selben Bereich, die sind besser.
Der Christian aber, hat ja auch gesagt, er hat sich gut amüsiert. Und,
ja, es kommt aufs Spielprofil an. Ja. Welche vier Kategorien sind
schon, wir? Ich kann mir schon vorstellen, dass der Fipp sagt, nee, das holt er schon trotzdem nochmal nach, weil es halt einfach Alone in the Dark ist.
Deswegen.
Und die Chance ist hoch. So ganz schlecht ist es nicht. Und es sind so ungefähr um die 8 Stunden, das ist ein Durchlauf. Und man kann es ja zweimal spielen, weil man kann am Anfang den Charakter wählen, eben ob man sie oder ihn nimmt. Ich habe es jetzt mal mit Edward Carnby durchgespielt. Ich habe mir danach schwer überlegt, weil also da so kurz gegen Ende, wo ich dann wieder voll motiviert war, weil es dann teilweise richtig geil dahergezogen hatte, habe ich mir gedacht, ah, jetzt spiele ich es dann noch mit ihr durch, weil das muss ja eigentlich sein, dass es bei ihr total individuelle Storyabschnitte und sowas gibt. Und naja, dann war das halt danach so ein Chaos, habe ich dann nachgelesen, hieß es, naja, das ist so ganz minimal, was für sie halt individuell ist, ansonsten überschneidet sich das komplette Spiel eigentlich.
Okay. Ja, ich habe gar keinen Bezug zum Original, ehrlich gesagt. 92 habe ich gerade mal nachgeschaut, kam das raus.
Ja.
Deswegen reizt es mich dann halt nicht. Ich glaube, wenn du einen Bezug zum Original hast, dann macht schon Sinn, dass man es auf jeden Fall mal versucht.
Ja. Richtig, genau, das war halt bei mir
möglich, da. Ja. Und ich meine, ich habe da so einige Szenen am ersten noch so quasi ganz plastisch vor Augen.
Ah, geil.
Und deswegen will ich's eigentlich tatsächlich auch spielen. Es gab ja zwischendrin mal dieses Remake, also schon mal ein Remake
von
Alone in the Dark, wo ich ja auch so eine komische Special Edition mit Figur hatte damals noch. Aber eigentlich muss ich's tatsächlich noch spielen.
Werde ich ja, die Serie hat schon viel durchgemacht, sag ich mal, und das ist nicht der Tiefpunkt, sagen wir es mal so.
Ja, wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich einfach
auch noch spielen. Da gab es schon deutlich schlimmere Sachen, was Alone in the Dark machen
durfte. Hast du denn nicht auch einen Film?
Doch. Von Uwe Boll, ja, von Dr. Uwe Boll. Richtig krass.
Okay.
Richtig.
Aber ich denke, ich werde es tatsächlich spielen, weil Christian hat jetzt auch meine Erwartungshaltung weiter gesenkt, sodass ich eine faire Chance habe, Spaß dran zu haben. Und geil. Ja, ne? Und so Survival Horror bin ich ja eh gerade drin. Christian, beim anderen Spiel hat es ja durch Zufall gut geklappt, dass wir es beide spielen, ne?
Genau, genau. Da
ja, geht ruhig gleich rein. Machen, ich hab nur gerade nachgeschaut. Es gibt ja Alone in the Dark auch einen zweiten Film.
Wusste Alone ich nicht
in the Dark 2. Ich habe
jetzt den Mantel des Schweigens, Peter. Das wollen wir nicht erwähnen.
Der ist noch nicht mal vor. Der ist noch nicht mal vom Boll. Der ist auch von 2008. Krass. Okay, es gibt echt zwei Alone in the Dark Filme.
Bei dem hat es nicht gereicht zu so einer Direct-to-Video-Premiere. Das war ein Direct-to-Trash-Can, glaube ich.
Aber der Danny Trejo spielt da mit. Sonst kennt man keinen, glaube ich, von den Schauspielern. Aber der Danny Trejo. Oh, doch Ralf Möller.
Danny Trejo. Da wird er langsam richtig attraktiv, ey. Danny Trejo und Ralf Möller.
Ja, schau dir den an. Der ist ja Wahnsinn. Philipp, hast du den gesehen, weil du da den Mantel des Schweigens und so?
Nein, ich habe bloß mal irgendwie ein paar Ausschnitte gesehen, ein paar Trailer auf YouTube und ich habe gesagt, nee, Leute, also ich habe den ersten durchlitten, ja. Und das war eine scheiße Folge. Das war Uwe Boll, da brauche ich eigentlich gar nicht
sagen. Also ich fand den ersten schon allein deswegen geil, weil der Uwe Boll ja nie aufgehört hat, über diesen Film zu ranten und über Tara Reid zu ranten, wie schlecht sie ist, wie dumm sie ist, was für eine beschissene Schauspielerin sie ist und wie dass es eine Qual war, mit ihr zusammenzuarbeiten, dass sie quasi Anweisungen von ihm nicht verstanden hat und so. Das ist so lustig, weil seine Kommentare...
Das hat sich ja beim Christian richtig eingebrannt, ja. Also vielleicht sagen wir das mal auch.
Aber wisst ihr was? Hier, der Zweier ist aber bei IMDb besser bewertet als der Einser. Das heißt nur in dem Niveau leider nichts, weil der Einser hat bei IMDb eine Wertung von 2,4 und der Zweier 2,6. Wie schlecht kann man denn Filme bewertet sein?
Letterboxd ähnlich, 1,4 zu 1,9.
Aber der Zweier scheint besser zu sein. Huh? Aber wahrscheinlich, weil die Boll-Hater da nicht mit abstimmen beim Zweier. Weil da ist der Boll nicht mehr am Start. Ja, traumhaft. Okay, also dann haben wir jetzt Filmtipps auch nebenbei auch noch schnell gedroppt. Dann geht mal rein. Ihr habt beide irgendwie nochmal ein Horror-Game, habt ihr gezockt?
Ich war ja mutig. Ich habe ja abstimmen lassen, was ich spielen soll. Und das war ja Made of Scur und Still Wakes.
Und bei uns auf dem Discord hast du abstimmen lassen.
Ja, genau. Und es gab ja zwischen den beiden Spielen leider oder zum Glück einen Gleichstand. Sonst hätte ich Made of Scur weiterspielen müssen. Mhm. Und ich habe mich dann tatsächlich entschieden, ich spiele lieber Still Wakes the Deep fertig.
Aber Made of Scur hast du angespielt zumindest.
Das habe ich in anderthalb Stunden oder so gespielt und dann habe ich gesagt, fuck you, das spiele ich nicht weiter.
Okay.
Also ich glaube, das springt nicht an bei Still Wakes the Deep.
Dass man das Made of Scare nennt, spricht also es spielt ja in Irland und da spielt man nur Scare, weil deswegen Scare, Scary, das ist ein Wortspiel, ja, wie ich das verstanden habe.
Das ist auch genau mein allergrößtes Problem. Das Spiel ist alles noch nicht scary. Das Einzige, was scary ist, sind die komischen Filter, die sie über die Grafik gelegt haben.
Also machen wir jetzt mal kurz den Made of Scare Exkurs für Scare.
Ja, genau, wirklich ganz kurz.
Ich habe dir ja versprochen, ich spiele da auch noch die erste Stunde mindestens dran. Ich glaube, ich habe sogar mehr gespielt. Ich habe sogar schon fast halb durch mittlerweile.
Ich bin nicht reingekommen. Also mir war es tatsächlich zu...
Was ich durchaus verstehen kann. Das kann ich voll und ganz verstehen, weil mir ging es da wie bei einem anderen Spiel, das ich angefangen habe. Ad Infinitum, auch, ist ein deutsches Spiel, das zur Zeit des Ersten Weltkriegs spielt. Was vom Setup und so total geil war, aber in der Umsetzung total madig. Also meiner Meinung nach schlechter und langweiliger als Made of Scare. Made of Scare hat nämlich genau dasselbe Problem, dass du in einem Schneckentempo im Normal vorwärts gehst und dann halt wieder laufen musst. Und das
immer wieder.
Was mir einfach überhaupt nicht getaugt hat. Also ich fand das ganz geil. Am Anfang war ich so fast ein bisschen hyped, wo man da so hinfährt mit dem Zug. Ja.
Und dann so, spielt 1897, voll cool in Irland, habe ich mir gedacht, ist doch gar nicht so schlecht.
Und es ging dann los, als man an diesem Bahnhof aussteigt. Mhm. Dieser Bahnhof, wo der Zug hält, ist erstmal schon total verfallen und heruntergekommen, wo du denkst, okay, nicht mal 1800 irgendwann hätte da irgendein Zug noch gehalten. Und das zweite Problem, das ich ab dem Moment habe, ist...
Ja, man hat die falsche Vorlage genommen wahrscheinlich, oder? Die alte Vorlage.
Die ersten Stunden erstmal, also es sind überhaupt keine Menschen da, das ist eine komplett leblose, tote Welt. Mhm. Was natürlich irgendwo Absicht ist, ja. Aber es macht so irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also das Setting fühlt sich zwar eigentlich ganz nett an, aber es ist kein sinnvolles oder irgendwie auch nur nachvollziehbares Setting für mich gewesen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, Christian.
Ich weiß total, weil genau, es geht ja um das große Reopening eines traditionsreichen Hotels da, dieses Scare-Hotel eben.
Abgefuckt.
Ja, das ist schon
echt. Ich fand es auch nicht so gut, glaube ich.
Nein,
ja, also ist es. Fips fand es auch nicht so gut. Es schwankt so ein bisschen hin und her zwischen, also, ja, geil, war nicht meins, aber eigentlich fand es auch richtig scheiße.
Ich wollte es total mögen auch. Das Hauptproblem ist, ich habe es auch direkt nach Still Wakes the Deep gespielt und der Fips ja sogar zwischendrin. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, wenn du halt dann gegen Still Wakes the Deep antreten musst, weil jetzt geh mal lieber wieder zu Still Wakes the Deep, geh mal zu wirklich.
Aber da muss ich noch was richtig stellen mit eurem Made of Scare. Das ist nämlich in Wales und nicht in Irland. Also
echt?
Ja, ich habe extra nachgeschaut, weil mir der Entwickler sogar Wales Interactive heißt.
Okay. Ja, aber ich dachte, es geht um, dass es an der irischen Küste ist, weil...
Ja, nee, hier steht überall,
dass es in Wales. Jetzt spoilern, was da eigentlich die Hintergrundstory ist, dass sie nämlich Schiffe, also dass sie das, den Leuchtturm, das ist so eine The Fog-Story, dass sie den Leuchtturm quasi ausgestaltet haben, um Schiffe branden zu lassen, damit sie die dann ausrauben können.
Ja.
Ja. Nee, aber ich dachte, das war an der irischen Küste. Aber
Scare Island, okay. Ja, wahrscheinlich ist das so.
Ich will nicht mehr viel darüber sprechen. Also mich hat es null abgeholt, wenn du es fast zur Hälfte, gut, das Spiel ist 4 Stunden lang, also ich habe es auch mit 1,5 Stunden wahrscheinlich fast bis zur Hälfte. Aber
das Studio ist jetzt auch pleite, oder? Also das ist jetzt ein gutes Beispiel.
Du weißt nicht, ob das die Hälfte
ist. Dass es solche Spiele nicht mehr gibt, oder?
Aber dich hat es wahrscheinlich noch mehr abgeholt als mich, Christian, aber ich war, also nee.
Auf dem Steam Deck war es ganz nett, so nebenbei zum Spielen. Aber
mein größter Kritikpunkt war einfach, ich fand es weder vom, also erstens, dass das Setting total gestaged war, das hat mich total genervt, weil das war einfach kein Setting, wo ich sage, taugt mir, ja, weil das war einfach zu künstlich alles. Und das tatsächlich größere Problem war, ich fand es in keiner Sekunde irgendwie auch nur gruselig.
Dann ist ja was für mich.
Ich fand es extrem belanglos sogar alles.
Ich fand das auch.
Schade. Diese Typen mit den Säcken auf dem Kopf, die angeblich nicht sehen können, aber eine KI haben, dass alles zu spät ist. Ja,
ja,
das ist und aber ich fand das nicht gruselig. Das war irgendwo zwischen lächerlich und langweilig.
Aber ist der Production Value dann so gering? Also, nee, dass das Studio einfach zu klein ist oder so? Oder
da gab es auch ein paar Sachen, die haben mich wahnsinnig genervt. Du bist dann auf einem Friedhof unterwegs und du bleibst dann teilweise an Grabhügeln hängend. Also, da kannst du nicht drüber gehen, weil die zu hoch sind. Und die sind halt so 10 Zentimeter hoch und so Sachen. Oder bleibt ein Ast, der bewegt sich nicht und nicht. Also es ist echt schon wirklich sehr low-budget und indie. Ist
die Engine halt kaputt. Ja, okay, ich verstehe.
Also bisher sind wir ja ganz schön im Content-Warnung geben hier. Also das nächste, wo ihr vielleicht eher nochmal zweimal drüber nachdenken solltet. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der will sich nicht gruseln, aber will halt trotzdem sowas Historisches spielen. Vielleicht passt
es für jemanden. Also es gibt genug Alternativen dazu. Das ist ja auch so ein klassischer Amnesia-Clone. Und da gibt es halt schon genug Alternativen, die sich...
Ich wollte gerade sagen, es gibt in so ähnlichen Settings, glaube ich, so viele alternative Games, die besser sind, dass man sich das nicht antun muss.
Also aber
ihr
seid beide drauf gekommen, das aber auch zu zocken, das finde ich spannend, weil Fips, du hast es auf deine Auswahlliste gesetzt, wie kamst du denn überhaupt auf das? Mir ging das komplett vorbei, das Game.
Ich habe mir gedacht, ich müsste mal so einfach diese Survival-Horror-Games, das ist eigentlich angetriggert auch von meinem Humble-Bundle, das ich hier gekauft habe mit
Resident Evil. Okay.
Gesagt, Entschuldigung, so ein bisschen Horror-Games hätte ich eigentlich mal wieder Bock drauf. Und dann habe ich ja gedacht, ich gucke mal sowas bei
was den kleineren rauskommt.
Und das
Also ich habe das schon seit Ewigkeiten, das gab es nämlich schon mal in so einem Horror-Humble-Bundle, da waren so mehrere so Indie-Horror-Sachen dabei und da war das auch mit dabei. Und es wurde auch schon, ich habe es auch bei im Horror-Podcast, haben sie es sehr lobend erwähnt, aber die sind allgemein sehr gütig zu, gerade zu Indie-Spielen auch und so. Und deswegen heißt es
nicht wir nicht.
Also man kennt, es ist jetzt schon relativ unbekannt, aber gerade so bei den Horrorfans kennt man das schon.
So. Ja, aber der Christian hat so einen schönen Satz gesagt, ich möchte es mögen, Und für mich gilt es bei Still Wakes the Deep.
Ach, hast du es auch gespielt,
Phil? Nein, sondern ich habe nur so ein paar Trailer mir angeschaut.
Und lass jetzt erstmal die reden, die es gespielt haben. Und dann vielleicht ist der doch noch spitz drauf.
Genau, ich möchte es nämlich mögen und will nämlich jetzt Bescheid wissen. Ja, genau.
Deswegen willst du jetzt wissen, ob du es wirklich, ob du es auch
mögen
darfst.
Richtig. Genau, dann geht mal, vielleicht wird es ja jetzt mal eine Empfehlung und keine Warnung. Schauen wir mal. Ja, Christian, Still Wakes the Deep. Oder Philipp, du hast es ja dann als zweite Option gehabt in deiner Umfrage.
Ich hab ja gesagt, eines der Spiele spiele ich auf jeden Fall durch. Das war ja sowieso mein Ansatz. Und nachdem die Mates schon rausgeflogen sind, hatte, ich sag mal, Still Wakes the Deep eine sehr hohe Chance, durchgespielt zu werden. Aber ich glaube, ich hätte es auch so durchgespielt. Ich finde, es ist nicht perfekt. Aber es hat Stimmung. Wo ich wahnsinnig viel Spaß hatte, war dieser, was sind es, Briten oder Schotten? Schotten sind es, ne?
Alle es sind dann. Schotten, ja. Dieser schottische Wüste. Also das Setting allein ist so geil. 1975 spielt es. Das war so quasi dieser Öl-Rush in dem schottischen Meer.
Mega unverbraucht.
Auf einer Bohrinsel. Genau, 1975, ja? Halt quasi dann auch noch mit relativ veraltete Technologie quasi auf so einer Bohrinsel.
Ja, es war halt vieles mechanisch und so diese Nummer geil. Und die Synchronisation, die Schotten, diesen schottischen Dialekt, der ist so geil. Ich hätte den stundenlang nur so anhören können.
Gut. Es gibt am Anfang die Frage, willst du es halt auf Englisch spielen oder willst du es halt mit Originalakzenten spielen? Ach, also nicht original, willst du es mit Akzenten spielen? Das empfehlen sie, damit es halt das ein bisschen besser rüberkommt. Es gibt aber sogar noch eine originalgälische Synchro, dass du es in Gälisch spielen kannst. Also,
das habe ich mir jetzt nicht angeguckt.
Dann verstehst du halt nichts. Also ich meine, ich muss auch sagen, ich habe es natürlich auch mit den Akzenten gespielt und du verstehst der echt wenig, weil das Schottisch ist schon dieser Akzent, wenn die dann Englisch reden, ist schon geil. Das hat so viel zur Atmosphäre beigetragen. Richtig, richtig gut.
Also es schaut ja optisch halt auch sehr, sehr gut aus, gell?
Also jetzt auch die Charaktere. Der Punkt von Tax, der ganz wichtige Punkt. Optisch finde ich es richtig schön. Das ist super, super gut gelungen. Ich habe mich gerade vorhin als Einziges ein bisschen angesprochen gefühlt, als der Christian meinte, ich habe vielleicht noch ein Spiel, wo die Bewegungsgeschwindigkeit mir auf den Sack gegangen ist.
Hier nicht, nein, bei dem nicht.
Bei dem teilweise, ich fand, das Spiel hatte teilweise so ein bisschen Pacing-Probleme.
Findest du?
Beziehungsweise, ja, es war also ein klein bisschen mehr Abwechslung. Es war so ein bisschen 4 oder 5 Mal hintereinander das gleiche Muster.
Ja. Naja, es ist schon immer so dasselbe, geh da hin, es ist kaputt, hast es doch nicht richten können.
Du musst was anderes reparieren. Geh dahin.
Aber
und dann überfällt dich Weg so ein Monster, dem du ausweichen musst, und dann bist du da, dann richtest du so, heißt, hey cool, du hast gerichtet, geh mal dahin. Dann gehst du dahin und heißt,
jetzt ist doch nicht gerichtet. Ich finde das halt einfach realistisch genug, weil es sagt, okay, aber hier, jetzt musst du noch den Generator, die Journeys wieder einschalten. Und so. Du bist halt die ganze Zeit nur durch die gesamte Bohrinsel dann am Durchlaufen und Sachen fixen, weil natürlich alles im Arsch ist. Die Prämisse, ich meine, wir spoilern auch nicht zu viel, also es geht halt einfach nur da los, es gibt einen Widerstand beim Bohren und der Chef ist natürlich ein Engländer, den finden alle natürlich kacke und der sagt, stell dich so an, bohr halt durch und dann bohren sie halt auch durch und dann geht natürlich alles den Bach runter und mehr will ich auch gar nicht sagen so von dem Setup, weil das kann man sieht doch leider schon recht viel in den Trailer.
Schau auch parallel rein, das schaut schon schön kaputt aus, also dieses Setting ist mega stimmungsvoll.
Ist so gut. Also es ist so gut und das hat auch so viel, also wie gesagt, Synchro, die Grafik ist echt gut, das Unreal Engine gut gemacht. Mhm. Das Anfang war ich total verwirrt, weil das
ist sogar Unreal 5, ne? Unreal Engine 5?
Ich glaube schon, ja. Also es spielt da nicht komplett die Muskeln von der Unreal Engine 5, aber es ist echt gut. Es hat so einen Motion Blur Filter drüber, dass wenn du dich bewegst, verwischt das alles. Das hat mich am Anfang total irre gemacht, dass ich das erstmal ausschalten musste.
Ja.
Und auch so einen Grain-Effekt, der war auch zu heftig, aber ich habe beides danach wieder eingeschaltet nach einer Zeit, weil ich dann gemerkt habe, nee, ich brauche das jetzt. Und dann habe ich es auch eingeschaltet wieder und dann ging es auch danach. Also ganz am Anfang war ich total verwirrt von dem Look, aber ich habe es dann wieder eingeschaltet und würde es dann auch empfehlen den Leuten, das so zu machen, wie das die Entwickler vorgesehen haben. Es gibt dann auch so Navigationshilfen, wo dann Sachen gelb markiert das sind. Also da gibt es dann so Farbkleckse an der Leiter oder an der Wand, wo du dann weißt, wo du hin musst. Und das ist perfekt gelöst, finde ich.
Und es ist extrem schön, stimmig. Also ich mag es mögen, ja.
Die Bewegungsgeschwindigkeit finde ich halt echt optimal. Es gibt ein Achievement, dass du nicht länger als 10 Minuten rennst in dem Spiel. Und ich habe das Achievement, ohne dass ich es darauf abgesehen habe, weil ich habe das danach bekommen, habe gedacht, was ist denn das für ein Achievement? Ne? Lauf nicht schneller, lauf nicht länger als 10 Minuten im ganzen Spiel.
Du hast es auf dem Steam Deck gespielt, Christian?
Nein, ich habe es auf der Xbox gespielt.
Ah, okay, weil also ich glaube, so ein Spiel braucht schon einen großen Screen, oder? Damit das ein bisschen immersiv
hab wirkt. Habe ich sehr genossen auf dem Big Screen, genau.
Ja, geil.
Absolut. Ja, deswegen, ich finde, es macht. Also ich würde dem Fips nur in einer Sache widersprechen, weil ich finde, es macht fast alles perfekt. Ohne Scheiß. Ich bin schlichtweg begeistert von dem Spiel.
Es ist für das, was es tut, ist es nicht schlecht. Wie gesagt, das Einzige, was ich ihm wirklich ankreide, ist teilweise waren mir dann die eine oder andere Sequenz ein bisschen zu lang oder zu kurz. Das fand ich jetzt nicht ideal. Aber das ist wirklich Nitpicking dann schon, ja. Also es ist wirklich.
Ich fand es genau richtig, weil es geht allgemein ja auch nur so 5-6 Stunden.
Und wer ist das Studio? Also wissen wir, wer
Chinese Room. Die kennst du,
Tax. Die kennt man. Ihr Esther und Everybody's Gone to the Rapture. Und die haben auch eine Nische Machine für Pixar.
Also die können sowas schon. Das heißt aber, jetzt mal zum Verständnis, Still Wakes the Deep ist ja dann doch irgendwie eher ein Walking-Simulator, aber auf kleinem Raum.
Ja. Das ist ein Plattformer.
Nee, also es hat so ein paar Uncharted-Sequenzen drinnen, ja, aber nein.
Aber es ist jetzt, du musst es nicht... Okay, ist eher so, du gehst wohin, da musst du was machen, dann gibt's hier mal, okay, also es ist nicht, du hast keine Waffe und musst ballern, okay.
Du musst dich dann verstecken, du musst unter Umständen mal was werfen, damit du die Monster ablenkst.
Ja, und genügend Ambiente, gell, so mit Kopfhörer, ich glaube, da ist man dann auch voll im
Was jetzt Szenario. Nicht extrem schwierig ist, also die Ausweichsequenzen, ich glaube, da gab's eine, die ich zweimal machen musste, weil ich zu blöd war, die Steuerung zu bedienen.
Ja, aber ähnlich, also genau, ich fand's auch.
Ist hier notiert für echt die kühleren Tage, da freue ich mich drauf.
For a rainy day, Tax. Ja. For a rainy day.
Oi. Es kostet auch wenig, oder? Ist doch kein Vollpreis-Ding, oder?
Ja, das ist, wie gesagt, ist auch
im Game Pass. Es ist im Game Pass und es ist auch so, ich wollte es mir ja eh auch so schon kaufen, habe ich gesehen, es ist ja im Game Pass. Einen Game Pass habe ich ja auch noch und dann.
Ja, muss man auch mal die wirklich? Xbox anschmeißen, da müssen wir alle Updates ziehen und so.
Ne? Witzigerweise, die war jetzt lange aus bei mir und ich habe sie, weil ich mit meinem Sohn so viel Wobbly Life gespielt habe im Urlaub. Und darauf habe ich dann eben auch Still Wakes Deep gesehen, dass es da im Game Pass ist. Und das wollte ich ja schon, seitdem es erschienen ist. Weil haben sich ja wirklich nicht nur ich überschlagen, sondern viele sich mit Lob überschlagen, dass das echt ein gutes Spiel ist. Und ja,
Muss ich das auch noch. Ich mag ja The Chinese Room Games gerne. Everybody Gone to the Rapture habe ich weit gespielt, dann nicht durch, weil es hat ein Pacing-Problem. Also das war dann irgendwann so ein bisschen zäh. Aber es scheint hier ja gut durchzugehen, größtenteils.
Richtig, ja, genau. Also ich machen schon irgendwie das Beste aus allen ihren Spielen so bisher.
Ja, und im Prinzip eine Space Station, aber auf der Erde, so kommt mir das gerade so vor.
Ja, Klaus, das ist richtig, genau, das ist genau. Also ich meine, ich bin natürlich auch ein bisschen biased, weil ich liebe so Wasserhorror ist halt noch mehr mein Ding als auch sowas wie
Science-Fiction-Horror.
Horror kommt bei mir noch lange nicht dran an Unterwasser-Horror, weil es halt einfach auf der Erde spielt, ne, und sowas. Das ist halt einfach so viel geiler. Und da gibt's ja so viele, angefangen von The Abyss oder halt eben Leviathan Deep Star 6 und auch Octalus.
Sphere, fandest du Sphere?
Oder Underwater. Sphere fand ich super. Alter, fand ich den Film sogar auch ganz gut, aber weil ich das Buch so abgefeuert habe.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Lustigerweise, ich habe das Buch gelesen, aber den Film noch nie gesehen, weil ich Angst hatte dann, dass der Film nicht so geil ist. Ich habe das Buch gelesen und ich habe dann bei dem Film, ich fand schon die Screens anders, als ich es mir vorgestellt habe und wollte mich dann nicht sozusagen aus meinem Kopf rauswagen.
Ist okay,
aber der Film ist trotzdem fein, würde ich sagen. Also
heute auch noch.
Ich habe den Film mehrmals gesehen, auch so ist es nicht.
Okay.
Dustin Hoffmann, genau.
Geil, das ist, glaube ich, das einzige Buch, das wir beide gelesen haben.
Genau.
Das einzige Buch, das wir beide gelesen haben, ist Sphere, das Buch zum Film.
Hast du Herr der Ringe nicht gelesen?
Ja, doch, ja. Also, aber viele haben wir, glaube ich, nicht. Schnittmenge ist eher gering. Hobbit vielleicht noch?
Ja, Stephen King Bücher vielleicht.
Stephen King Bücher, genau, ja, aber dann wird's eng.
Ja, es ist blöd, dass es zu den meisten Erotikfilmen keine Bücher gibt, ne?
Oder zu den Shudder-Filmen gibt's auch keine Bücher, noch nicht mal Drehbücher. Oder, Christian?
ja,
Ja, aber Still Breaks the Deep, also das schreibt sich jetzt hier jeder, der zuhört, auf die Liste. Schreibt sich jeder auf die Liste, weil eigentlich ist das so ein Spiel, das kann jeder zocken. Da muss man keine Skills haben, das ist einfach, glaube ich, ein interaktiver Film mit ein paar Puzzles, Stealth und so weiter. Das ist nice.
Ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe beim Spielen, Christian? Das wäre eigentlich ein geiler VR-Titel.
Ja, mit Sicherheit hört sich das so an.
Ja,
hört
sich
voll nach VR an. Oh, da kriegst du Motion Sickness, also da sitzt der echt anders. Ja.
Auch wenn du durch das Öl da auch schwimmen musst und so, das war toll.
Da verschüttest dir deine Fanta.
Ja, schon extrem, das stimmt.
Oder was ich mir gedacht habe, ist,
es würde auch einen sehr guten Film abgeben.
Das auch. Das könntest du auch
machen. Aber hier Chinese Room ist ja schön, dass die, weil Dear Esther, glaube ich, da hat Christian, Dear Esther meint, hast du mal gesagt, das hat dich voll gelangweilt.
Ja, das, weil ich die ganze Zeit, da hatte ich falsche Erwartungen. Also da war ich ja auf den Trip sowas wie Gone Home, fand ich um Meilen besser. Weil das, oder halt hier What Remains of Edith Finch ist immer noch das Highlight meiner Meinung
nach. Das ist so gut, ja.
Und die Esther war halt optisch mega gut. Und ich habe mir die ganze Zeit halt so Sachen zusammengereimt, weil ich mir dann halt irgendwas Übernatürliches oder sowas erwartet habe, das dann nicht kam. Und das war halt das Problem, aber das ist ja dann eher ein Problem von mir, dass ich die falschen Erwartungen an das Spiel hatte. Und weil es war jetzt nicht so, dass das Spiel das extrem geschürt hätte. Ich habe halt irgendwie gedacht, naja, so ein Spiel muss doch mehr sein, als wie einfach, ich laufe über eine Insel und denke drüber nach, wie es mit meiner verstorbenen Frau war.
Ist halt eher schon Hardcore Walking Sim und hier Still Wakes the Deep hört sich zugänglicher an, auch mit dem kleineren Raum gefühlt.
Mega. Also hört sich nice oder auch an. Eine geile Backstory. Also die Story dazu fand ich richtig.
Okay, dann ich werd mir das klicken unter Tags, wenn es mal kühler ist.
Du hast auch Spaß dran, Peter. Bei dir kann ich mir das sehr gut vorstellen. Unter Tags bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der müsste auch genießen.
Ja, vielleicht ist es dem Herrn Connoisseur ein wenig zu anspruchsvoll.
Fragen wir mal den Herrn Connoisseur, was der überhaupt in der letzten Zeit so gezockt hat. Oder hast du gar nicht gezockt? Ach so, ich meinte jetzt den Tags, weil ich...
Ja, das Einzige, was ich gespielt habe, ist, ich habe Musik gemacht. Das, aber ansonsten war es
nicht. Du hast gar nichts, kein Diablo, gar nichts gezockt. Nee.
Ja,
du hast Diablo die ganze Zeit nur gesagt, du zockst wieder, wenn es kühler ist.
Genau. Und ja.
Dann kannst du jetzt zum Gaming-Part gerade gar nicht so viel mehr beitragen. Ja gut, dann gehe ich jetzt rein. Gehe ich jetzt in die Vollen.
Jetzt mach's jetzt.
Jetzt gebe ich ja erstmal kurz einen Status, dass ich immer noch am Elden Ring zocken bin und deswegen eigentlich kaum was anderes gezockt habe. Wirklich eigentlich gar nichts anderes. Fast. Bis auf seit gestern spiele ich ein ganz neues Spiel. Seit heute früh eigentlich, nicht seit gestern, wenn ich ehrlich bin, seit heute früh, seit 0 Uhr. Wir nehmen auf übrigens am 6. September, am Freitag, und von Donnerstag auf Freitag wurde auf PlayStation 5 Astrobot released. Und ich denke, wenn ihr den Cast jetzt hört, habt ihr schon irgendwo mal ein Review gesehen oder irgendetwas in die Richtung, dass das Spiel in diesem Review wahrscheinlich entweder eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 hat. Wir hatten Vorfreude, oder? Größtenteils, Christian. Also wir zwar auf jeden Fall. Beim Tax bin ich mir gerade nicht so sicher, Tax. Du warst, glaube ich, von dem Playroom nicht so ganz angetan, gell?
Genau, ich hatte
das Beigabe erste, auf der PS5.
Das erste Astrobot gespielt, das Original, und dachte, ja, interessante Tech-Demo. Aber ich glaube, das neue
Astrobot... Du hast dich nicht durchgespielt, richtig?
Nee, habe ich nicht.
Du hast das nur kurz ein bisschen gespielt.
Ja. Und es war die Zeit, als meine PlayStation dann auch den Geist aufgegeben hat. Ja, dann,
oh ja, ich erinnere mich. Oh, wir erinnern uns alle.
Aber ja, Astrobot bin ich dabei. Ich habe Day Zero quasi Freigabe gegeben fürs Kind, dass sie Astrobot kaufen darf.
Sehr geil. Ja, ich habe ja das Playroom auch überraschenderweise, hatte das durch diese Speedrun-Mode und so weiter echt noch relativ Langzeitmotivation. Ich habe, glaube ich, das ist ja diese Gratis-Beigabe. Eigentlich, was hat der Spielzeit normalerweise? So 5 Stunden? 4 Stunden?
Weniger.
Ich dachte 4 bis 5 oder sowas. Also ich habe auf jeden Fall bei dem Game, glaube ich, über 10 Stunden auf jeden Fall auf der Uhr. Wegen Platinieren natürlich und wegen Speedrun-Mode, wo man ja gegeneinander gegen seine Freunde so Speedrun-Parcours machen konnte und man einfach in diesem Spiel die Bedienung und diese ganze Technik und diese ganze Integration des Controllers hat einfach so Spaß gemacht, dass ich das immer wieder gerne gespielt habe und jetzt auch in den letzten Monaten, Christian, du hast ja auch mitgemacht, wurde ja die letzten vier Monate wurde ja jeweils ein versteckter Bot im Astrobot Playroom eingeführt, so als Update, und man musste den dann suchen. Da gab es einen Hinweis, wo der ist. Und was daran ein bisschen blöd war, muss man sagen, man konnte da eigentlich kaum drauf kommen, wie man den jetzt in den Levels findet. Das war eher so ein Community-Ding. Also ich glaube wirklich, dass das Absicht war, dass dann Community-mäßig bei Reddit und so weiter mal in Foren schreibt oder sucht, wie kann ich jetzt diesen Bot finden.
Richtig, ja, genau.
Das haben wir gemacht. Da haben wir dann auch mal noch ein paar Trophies bekommen. Ne? Das war wichtig, dass wir das, dass wir
damit unsere 100%
haben.
Bleiben, genau.
Genau, genau. In der Vorfreude auf das Full Game, das jetzt released wurde. Und die Presse überschlägt sich, bezeichnen es als besser als Mario Odyssey teilweise, als das Spiel, das bisher beste Spiel des Jahres, wo ich auch sagen muss, dieses Jahr hatte noch nicht so die krassen Titel.
Richtig, ja.
Vielleicht kommt da noch einiges, mal sehen. Aber es geht voll ab. Und ich habe es jetzt, glaube ich, so circa 2 Stunden gespielt oder 3 sogar schon. Und kann nur sagen, es ist für mich einfach, als würde Playroom weitergehen. Plus, was super krass ist, sie haben noch einen draufgesetzt. In dem Astrobot Playroom war es schon so, dass du an jeder Ecke und Ende irgendwie eine Kleinigkeit entdeckt hast. Das waren nicht immer nur Fanservice-Sachen. Das war einfach, da sind irgendwie 2 Bots, die gerade angeln gehen oder so. Also so als Beispiel. Aber an jeder Ecke passiert irgendwas Lustiges und die dann einen Schuh aus dem Wasser ziehen oder sowas in der Art. Und das bringt dieses Hauptgame bisher ja, das treiben die ja auf die Spitze. Es ist ja unfassbar in jedem Level bisher. Und ich habe insgesamt ja dann so 6 bis 7 Levels wohl gespielt. Erstmal sind die komplett unterschiedlich von den Biomen, Tax. Da sind wir wieder bei den Biomen. Das hatten wir ja, in der Pre-Show schon. Und die Ideen, es ist unfassbar und ich bin gespannt. Christa, du hast es irgendwo auch schon gesagt. Ich bin gespannt, ob sie das auf die komplette Länge durchziehen können. Aber laut der Reviews ist es so.
Also ja,
laut
der Reviews. Ersten 2 Levels gespielt und habe genau dasselbe Gefühl wie du. Es ist einfach Playroom weiter, aber ohne, dass sich da jetzt groß was wiederholt hat. Na klar, du warst sofort drin mit der Bewegung, mit Springen und dem Schlagen und so, aber dann gibt es ja wieder die besonderen Fähigkeiten und die ersten 2, die
so das witzig. Sind,
waren halt komplett neue, die nicht wieder verwurstet wurden.
Ja.
Und so witzig. Und ich habe ein Dauergrinsen und das ist ein Wohlfühlspiel ohne Ende. Also
absolut.
Es ist Wahnsinn.
Wohlfühlspiel. Der Sound. Die Musik
ja.
An den verschiedenen Locations, ich schmeiß mich weg und deswegen.
Ja, also da triggert er mich schon.
Wegen der
Sound. Positive Experience.
Ja, und wegen der Sound.
Wenn ich Playroom nicht so getriggert hat, dann wird es das halt, weiß nicht, vielleicht macht es dann schon, aber es ist halt einfach, es macht nicht so viel anders als Playroom, aber es ist vielleicht auch nur more of the same, aber es langt mir schon.
Und allein schon diese Levels, was mir schwerfällt, Christa, das haben wir jetzt eigentlich vorgenommen. Ich will es jetzt eigentlich erstmal durchspielen sozusagen. Und wenn ich alles, was ich auf dem Weg an Sammelgegenständen und Bots und so weiter finde, das nehme ich mit. Aber ich werde nicht initial versuchen, jeden Level sofort 100% zu finishen.
Richtig, genau. Du kannst ja dann haben 2.
Sondern ich gehe dann lieber später hin. Nur es fällt mir am Anfang so schwer. Also ich glaube, ich habe die ersten 2, 3 Welten, habe ich so abgesucht und habe dann unbedingt alle Bots und alle Puzzleteile und alles gefunden, weil es irgendwie dann doch so Spaß gemacht hat.
Und, wie gesagt, ich habe erst die ersten 2 Levels und habe mir das auch gedacht, aber da ist natürlich total easy noch alle Puzzleteile.
Genau. Das wird dann so ein
Knifflige. Bei dem einen, beim zweiten ist dann schon so, da bleibt dann sowas ausgegraut, wo dann so ein Wirbel irgendwie so ist. Und ich so, was aber ist das
auch denn? So.
Da gehe ich nochmal rein.
Und du musst dann nochmal rein.
Genau, und was halt dann total witzig ist, dann kommt nämlich so ein Bot an deine Seite, also so ein kleiner fliegender
Vogel. Den musst du aber kaufen, gell? Den musst du kaufen.
Echt? Bei mir war der so da.
Nee, also der Modus ist ganz witzig, wenn du ein zweites Mal reingehst und noch nicht alles gefunden hast, dann kannst du direkt am Eingang in so einem Glaskasten, ist dann so ein kleiner Bot. Da zahlst du 200 Coins und dann begleitet der dich und gibt dir so ein Echolot, wo noch die versteckten restlichen Bots sind.
Ah, das habe ich nicht geschnallt. Der ist unter so Glas. Ich habe gesehen, da
kann genau.
Den rein. Das habe ich gemacht, dass mir da Münzen abgezogen werden. Das habe ich nicht gesehen.
Ja, mach's lieber jetzt gerade am Anfang auch nicht, weil nämlich Christian, ich hoffe, du hast es auch vor, dass wir da Platin machen auf der PlayStation natürlich. Du musst irgendwie 150 Gegenstände kaufen, dazu brauchst du Münzen und da macht Sinn, dass du dann die Münzen erstmal sparst.
Ja, verstehe.
Aber allein, siehst, wir haben noch beide nicht lang gespielt, aber da ist so viel
drin. Aber wie gesagt, das wollte nur dieses Feature, also gut, das kostet jetzt Münzen, das habe ich nicht gewusst.
Ja. Aber das ist aber voll gutes Feature. Sinn.
Das ist halt ein echter, der blinkt halt dann an der Stelle, wo noch was versteckt ist und dann zeigt er dir das auch und das war dann habe ich gesagt, ah, okay, ach, da ist da noch was, ja. Dann war es echt einfach zu finden. Ja. Und witzig, also echt super gut gelöst.
Ja, was, ich gebe noch einen Pro-Tipp für jeden, der es noch zocken will. Ich habe die erste Session mit Kopfhörern gespielt und die zweite ohne. Und ich sage euch nur, spielt es ohne Kopfhörer. Weil ich finde, dass dieses Mal die Controller, die Integration mit den Lautsprechern noch geiler funktioniert in Kombination mit dem Rumble. Ah, und wenn ich die Kopfhörer auf habe.
Eine Controller-Immersion.
Ja, die ist die Controller-Immersion. Ich habe in den Tests auch gelesen oder quer gelesen, dass es insgesamt intensiver ist als beim Playroom. Und es ist auch wirklich jetzt so, wenn du auf einem Holzboden bist, dann spürst du den Holzboden und eine Planke knarzt und wenn du drüber läufst, dann spürst du das im Controller. Es ist
abgefahren. Ja, genau, abgefahren, aber das kriegst du auch mit Kopfhörern mit, weil das ist ja allein über die Vibration.
Nee, gelöst, nee, genau, aber ich meine, ist das Audio dazu dann noch, das dann aus dem Controller kommt.
Du erlebst es einfach nochmal anders. Also das triggert mich schon, da denke ich mir auch, wow, das Spiel ist.
Und ich war mir nicht ganz sicher. Das
habe schon zwei auf der Liste.
Ich war mir nicht ganz sicher mit Kopfhörer auf, ob der Lautsprecher am Controller komplett aus ist oder ob der Kopfhörer so stark abdämpft, dass man es nur nicht hört. Das weiß ich gerade gar nicht. Bei mir ist es nicht aufgefallen. Da hatte ich sozusagen
Mühe. Ich habe auch mit Kopfhörern mit Puls gespielt, weil, was ich da gemerkt habe, ich habe nämlich gedacht, du sagst, jetzt spielst du es mit Kopfhörern, weil, ich kann mir dann vorstellen, weil du hörst unglaublich gut räumlich, wo die Bots versteckt sind.
Das ist richtig.
Und dadurch weiß, da ist einer und da ist der mehr hier, ist er mehr dort. Und ist klar, war ja bei Playroom auch so. Ich bin, wie gesagt, ganz am Anfang ist es noch easy zu finden, aber später weiß ich ja schon, dass das dann doch deutlich schwieriger
wird. Ja, das ist der Vorteil wahrscheinlich wirklich vom Kopfhörer, korrekt, aber der Controller-Lautsprecher, das hat mich vorher richtig, richtig weggeblasen, wie gut es funktioniert und wie gut es dann synchron ist oder genau passt, die Sounds zu den Rumbles am DualSense. Also beeindruckend gut, dass sie da auch nochmal das gefühlt optimiert haben, obwohl es im Playroom schon so krass war. Ja, für das, dass wir es nur angespielt haben, Christian, ich kann jetzt auf jeden Fall nachvollziehen, warum es überall gut ankommt, weil es bisher halt einfach eine so runde Sache ist, da kannst du gar nicht viel dran finden. Vom Jump-and-Run-Faktor erhoffe ich mir, dass es schwerer wird, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es das tut. Ich habe jetzt schon hier und da mal gelesen, dass es gefühlt manchmal ein bisschen dass man zu sehr durchrushen kann, also dass es eigentlich ein bisschen zu leicht ist teilweise. Ich hatte aber jetzt auch schon den ein oder anderen Gegner, wo ich auf jeden Fall gestorben bin und es zwei, dreimal versuchen musste. Also so gesehen, glaube ich, passt es. Der Standard-Jump-and-Run ist, finde ich, relativ easy bisher. Ja. Aber das ist ja marginal. Also das ist auch, glaube ich, marginal, warum Gamers Global beispielsweise eine 9,5 von 10 gegeben hat. Die haben sich, glaube ich, nur an dem Thema Schwierigkeitsgrad so ein bisschen mokiert und dass man auch keinen konfigurierbaren Schwierigkeitsgrad hat. Was bei so einem Spiel ich mir schwierig vorstelle, wie soll ich bei einem Jump'n'Run Schwierigkeitsgrad konfigurieren? Und es ist ein Wohlfühlspiel. Es ist, glaube ich, in der heutigen Zeit und wenn ich bei mir auch noch zusätzlich neben Elden Ring, ist es die absolute Entspannung. Ja, geil.
Genau.
Geil. Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich richtig drauf. Und nächstes Mal dann, Christian, dann können wir ja noch mal kurz ein Stimmungsbild geben, ob sich das erfüllt hat und ob es so geblieben ist. Oder
ob das so geblieben ist, ja.
Genau, oder ob es uns irgendwann die Motivationskurve, ob die nach unten ging. Ja, sehr, sehr geil. Wir haben noch kurz einen Nachtrag zu machen, weil wir es auch schon angesprochen haben. Wir haben jetzt beide dieses Sony Pulse Elite Headset. Ja, das gab es ja mal kürzlich reduziert. Wir hatten vorher schon das normale Pulse Headset für die PS5. Was würdest du jetzt sagen, Christian? Nach eineinhalb Monaten hat sich der Kauf rentiert oder würdest du sagen, war halt ein netter neuer Hardwarekauf? Was ist eher so dein
Sagen wir mal, war ein netter neuer Hardwarekauf, würde ich jetzt mal sagen. Es war nicht unglaublich notwendig, weil es ist kein echtes Upgrade, weil die Audioqualität zum Hören war bei dem anderen schon gut genug. Die Sprachqualität ist meiner Meinung nach besser bei dem neuen.
Also, auch mit dem ausziehbaren Mikro, ne?
Das ist wirklich besser. Wir hatten ja alle das und waren ja am Anfang echt überrascht, weil wir davor andere Headsets hatten und da war die Tonqualität deutlich besser. Man gewöhnt sich ja bei der Pulse dran. Aber sagen wir es mal so, es wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, aber es war ein netter Kauf. Ich bereue es nicht.
Ja.
Sage aber, Man muss es jetzt nicht unbedingt.
Hast du noch diese Aussetzer, dass es sich manchmal disconnectet und du den Dongle aus- und einstecken musst?
Ich habe mir den Pro-Tipp von einem gewissen Peter zu Herzen genommen und habe ihn hinten reingesteckt. Den Dongle.
So, diesen kleinen Ausschnitt. Ich glaube, das wird seit langem mal wieder eine Geekson mit Intro, liebe Leute.
Und siehe da, seitdem habe ich das Problem nicht mehr gehabt. Und jetzt hatten wir gestern auch eine richtig lange Session. Und ich habe auch öfters jetzt so hier schon mal gespielt, auch damit mit dem Headset. Und es hat sich nicht mehr disconnected.
Genau, ich hab mir schon immer hinten drin. Und bei mir hat sich einmal, habe ich die PlayStation angemacht und es hat sich einfach nicht connected. Also es hat sich nicht während des Spiels, es hat sich einfach beim Start nicht connected. Dann habe ich nochmal PlayStation neu gestartet, immer noch nicht, und dann habe ich den Dongle eben aus- und eingesteckt und dann ging's. Aber ich hatte es nur ein einziges Mal. Dass es überhaupt vorkommt, ist schade. Aber ich habe doch einige Stunden schon drauf. Alleine die 80 Stunden Elden Ring, nur mit diesem Headset. Und da war nie ein Disconnect. Also ich glaube, das ist, keine Ahnung, ob es über ein Patch reinkam. Vielleicht gab es ja mal ein Update, ich habe es gar nicht mitbekommen. Geht auch manchmal, glaube ich, schon silent.
Was ich jetzt noch mal ganz kurz fragen muss, wie lange genau hast du den jetzt schon hinten drin?
1,5 Monate. Ja. Nur einmal halt kurz raus, als der Connect nicht funktioniert
hat. Auswechseln.
Ja. Oh Gott. Auf jeden Fall, eine Sache, die ist sehr subjektiv. Bei mir, also ich finde es 1000-mal bequemer als die Version davor.
Tragekomfort ist besser.
Besonders ist der Druck, ich habe einen relativ großen Kopf und von der Seite hatte ich beim normalen Puls das Problem, dass die Muscheln immer sehr stark auf den Kopf gedrückt haben, weil da war irgendwie mehr Spannung drauf. Bei dem Elite ist das Thema gegessen. Also das liegt wirklich, da kann ich stundenlang mit Kopfhörer spielen. Schwitze auch nicht besonders drunter, also ist echt ganz geil. Ja.
Genau. Ich habe immer das Problem, dass oben der Bügel so auf den Kopf drückt. Und das ist bei dem ist noch ein bisschen, aber
bei mir auch ein bisschen Platz.
Ja. Das alte Puls, da habe ich richtig, das hat mir richtig wehgetan dann da an der Stelle, wo da habe ich dann immer angefangen, den zu verschieben, dass er nicht immer an derselben Stelle.
Ja, genau, das mache ich bei dem, das ist mir aufgefallen, das mache ich bei dem intuitiv noch, weil ich es vom alten Puls so gewohnt war, dass ich immer wieder den Kopfhörer so ein bisschen verschiebe oben. Ist aber hier gar nicht nötig, weil es echt noch Luft hat und sehr bequem sitzt, ja. Ist auf jeden Fall eine schöne Iteration, die man aber, glaube ich, nicht unbedingt braucht. Man kann auch ein Third-Party-Headset haben, das wahrscheinlich auch genauso bequem ist. Also, ja, wollt man halt auch haben. Ja,
ich finde, ne? Preis-Leistungs-Verhältnis, also es kostet ja, also es war im Angebot, was waren das jetzt, 100 oder
120? 120.
Durchaus okay. Also
für diese volle Integration halt ist schon geil.
Also was halt schon immer ein bisschen dieser nervige Beigeschmack ist, ist das halt mit dem Dongle und das ist halt nicht zusätzlich noch einfach, oder hat es das sogar? Das hat einen Bluetooth-Mode, gell?
Das Neue, genau, das ist noch vielleicht interessant. Das Alte konnte man nicht als Bluetooth-Headset einfach verwenden, Neue kann es einfach als Bluetooth-Headset auch verwenden an anderen Geräten.
Ja. Und dadurch fällt dieser negative Beigeschmack ein bisschen nämlich weg, finde ich. Weil wenn du es einfach auch als Bluetooth-Headset verwenden kannst, dann ist es schon.
Ja, okay. Dann ist es auf jeden Fall nice. Ja.
Dann muss man auch nichts hinten drin haben, oder?
Ja, doch, das empfehle ich immer noch. Das empfehle ich immer noch hinten rein.
Ja. Okay.
Abschließendes Urteil zum Puls.
Unbedingt hinten rein, das Ding, ganz wichtig.
Ja, ich habe zocking-mäßig, lustigerweise, wie bei mir war es das schon. Ja? Ich habe schon so nebenbei fallen lassen, 80 Stunden Elden Ring. Christian, da hast du mir was angetan, das sage ich dir.
Ich habe das nicht
gemacht. Gleichzeitig bin ich dir so dankbar, dass du es getan hast, weil es einfach, weil es mich echt abholt. Es ist wirklich echt meins. Ich habe einfach was Neues neben so Sachen wie Star Wars und Herr der Ringe. Es steht jetzt dann schon Elden Ring, musst du dir mal vorstellen. So geil finde ich es. Die ganze Welt und alles.
Ja, kaufst du sogar schon Merchandise
dazu. Ich habe mir sogar schon bei Etsy eine Figur schon gekauft, ja. Die auch so unfassbar geil ist. Ja, und das ist mein Zock-Content, aber ich glaube ja, dass unser PC Master Race Zocker hier, ne, wird der Philipp, der einfach den Konsolen abgeschworen hat und gesagt hat, jetzt wird PC gezockt. Philipp, du hast zumindest viel gekauft und auch einiges angespielt. Du kannst ja noch so ein bisschen Round Robin uns ein paar Empfehlungen geben, falls es Empfehlungen gibt.
Bisschen, ich, gehe ein paar Sachen durch. Also eines muss ich noch ein bisschen mehr dann sagen, aber auch nicht so viel mehr. Ich hab zumindest mal was gespielt, wo ich weiß, dass ich mich hier in dieser Runde auch extrem unbeliebt machen kann, je nachdem, was ich jetzt in den nächsten 2-3 Minuten sagen werde. Ich habe nämlich tatsächlich Baldur's Gate 3 angefangen. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich spiele es gerade nicht weiter, löse ich so einen Mini-Shitstorm aus wahrscheinlich.
Ich habe auch angefangen und traue es mir gar nicht zu sagen.
Der Peter ist so relaxed, weil der hat hinten drin.
Ich bin in Akt 3 und habe es nicht weitergespielt. Das heißt gar nichts.
Lass mich mal kurz fertig machen. Ich kann das nicht spielen, irgendwie mal abends eine Stunde. Das ist so ein Spiel, das muss ich echt lang am Stück spielen.
Ja.
Ja. Weil sonst entwickelt das überhaupt keine Wirkung und du bist so raus nach kurzer Zeit wieder, weil sie es so unfassbar mit Dialogen und allem übertrieben haben. Es ist so ein übertriebenes Spiel, das ist wie früher. Deswegen will ich das eigentlich in Ruhe mal fertig spielen, vielleicht über Weihnachten.
Es ist schlimmer als früher.
Kannst du mal nur ganz grob sagen, ohne jetzt irgendwie zu groß zu spoilern, bist du noch in der Intro-Welt oder bist du schon, sagen wir mal, in, ja,
unten? Also ich hab 3,5 Stunden gebraucht, bis ich mit meinem Charakter fertig war, Peter. Natürlich bin ich noch
3,5?
Ja.
Ja, Fips, yeah, so muss das sein.
Okay, der Fips ist geil.
Ich musste erst so durchrushen.
Mit hast du das gehört? Also, tatsächlich, es hat mich... Es
Old,
hat mich
ich habe 10 Minuten dann, gebraucht. Ja,
aber. Es hat mich dann einfach auch mit der Masse an Dialog und mit jedem deiner Companions, wo du unterwegs bist, kannst du 18 Stunden labern und eine Beziehung...
Erinnerst du dich noch an die Cutscene-Thematik, Fips, wo wir gesagt haben...
Hey. Was hast du denn für einen Charakter? Was für eine Klasse, was für eine Rasse?
Ich müsste tatsächlich nachschauen. Ich habe es mir nicht gemerkt, aber es ist irgendwas Wüstes. Es ist irgendwas Wüstes mit Hörnern. Ich hab tatsächlich meinen Charakter eher nach optischen Gesichtspunkten erstellt, als nach irgendwelchen Spielmechaniken.
Oder und was da hast dich aber richtig aus. Richtig
naja, aber bei der Klasse ist das ja spätestens vorbei. Dann ist ja die Optik nicht mehr relevant. Was ist denn für eine Klasse?
Das ist eine gute Frage. Muss ich es wieder starten? Das ist fast ein Monat her, dass ich das jetzt gespielt habe.
Du kannst uns auch gerne sagen.
Also ich glaube, ich
habe so einen mit spitzen Ohren
und ich bin, glaube ich, ich habe so eine Gitarre auf dem Rücken, glaube ich.
Nein, ich bin kein Barde.
Nein. Ich hatte ja auch einen neuen Charakter, also der ist auch...
Du sagst gleich nochmal deine Experience berichten, weil die war auch, glaube ich, sehr cool.
Ich kann jetzt echt nicht mehr 100% sagen, ob ich als Paladin oder als Magier gestartet bin am Ende.
Ach so, das ist ja eigentlich ja fast das Gleiche.
Eben. Deswegen, ich meine, es war Magier, weil die Magier sind in der Nekromantie cool und Tote wieder erwecken, finde ich immer geil. es ist meines Erachtens eine Magier-Tussi mit Hörnern und was weiß ich was. Also
Der Character-Editor ist krass, oder?
Das ist der Hammer. Überhaupt alles an dem Spiel. Also es erschlägt dich halt mit seiner Komplexität und 18 Stunden Dialog und krass einfach, ja. Und
beeindruckend, oder?
Nicht, beeindruckend. Es geht nicht, wenn du mal 1 oder 2 Stunden Zeit dafür hast. Das haut nicht hin.
Nee, und also deswegen, ja,
ich gebe es dir recht. Habe ich es mir auf Weihnachten verschoben, weil ich gesagt habe, da habe ich vielleicht mal die Muße, mich mal einen ganzen Tag hinzuhocken. Und Kinder sind irgendwie unterwegs, Frau ist vielleicht nicht da, keine Ahnung, die muss arbeiten zwischen den Jahren. Juhu, ja, kann ich den ganzen Tag Baldur's Gate spielen. Und also, da kann ich das dann auch
hören. Ja, wenn es draußen mal schneit, dass man sich so richtig drauf einlassen kann. Ich war es ja von Diablo gewöhnt, das so Button-Mashing, ich klicke da durch und ich so,
das haben wir
was gesagt. Sollen die Dialoge?
Ein bisschen anders,
schnell weg. Bis ich dann bei den ersten Kämpfen gemerkt habe, oh, Fernwaffe, oh, hier muss ich zaubern, jetzt muss ich das machen. Ah, da erreiche ich gar nicht die Gegner. Also das hat ja schon ein bisschen was von Schachspielen gehabt, so, was könnte jetzt der Gegner als nächstes machen? Und genau, das war mir dann bei 35 Grad Innentemperatur dann
pausiert.
Ich kann den Tempo nachempfinden, weil ich habe ja das Baldur's Gate 1 zum Beispiel, das habe ich ja noch gespielt, da habe ich studiert, dann war ich mit meiner Frau noch, also wir waren noch relativ frisch zusammen und trotzdem habe ich dann so am Sonntag in der Früh nochmal gesagt, ich glaube, ich muss heim, ich muss lernen.
Ich bin dann
in meine Wohnung gefahren und habe dann halt echt irgendwie 10 Stunden am Stück Baldur's Gate gespielt.
Ja.
Und danach habe ich mir gedacht, das war ich viel zu kurz, weil ich habe noch gar nicht viel geschafft. So, und so ist halt Baldur's Gate 3 im Quadrat, leider.
Dieses Feeling kommt sehr, sehr zurück. Also ich weiß, das mit Icewind Dale und sowas habe ich ja auch viel gespielt. Das war nicht ganz so krass wie Baldur's Gate. Aber es ging schon in die Richtung. Nee, ja, dass du gesagt hast, ich mache jetzt noch einen Dungeon. Ja, genau. 18 Stunden später.
Ja. Wie lange alleine so ein Kampf dauern kann. Wie lange alleine ein Kampf dauern kann, wenn du einfach den so gut wie möglich machen willst und jetzt auf keinen Fall auf den letzten Meter noch verrecken, meine
ich. Ich fand es schon so witzig, bei dem ersten wirklichen Kampf, wo ich dann da so mal dachte, okay, ich habe jetzt meine Charaktere, die sind ja noch Level 1 quasi, ja. Also totale Popelgesichter, ja. Und ich habe jetzt 370 Möglichkeiten, was ich in diesem Kampf alles tun kann. Also ich saß dann erstmal da, hatte erstmal eine Ewigkeit gebraucht, bis ich alles durchgecheckt habe und so, was macht denn jetzt Sinn? Also wie Schachspielen trifft es tatsächlich ganz gut.
Ja. Und ich habe erstmal die Accessibility konfiguriert, also weil es mir dann zu anstrengend war, die kleinen Fonts, und dann habe ich gesehen, wow, ich kann die Fontgrößen einstellen. Also ich habe nicht nur mein Character designt, sondern auch das Interface für mich so zurechtgeklickt.
Auf jeden Fall ein krasses Spiel, aber ich wollte ja eigentlich so einen schnell drüberflug machen.
Ja, genau, also Baldur's Gate kommt vielleicht, wenn du dann mal Zeit findest dafür. Ja,
stimmt noch mal was dazu, aber im Moment ist es mir zu krass. Ich war aber ein bisschen von so Runden basiert und Stop-Kämpfen und sowas war ich ein bisschen angefixt und ich hatte schon ewig aus dem Epic Game Store als Gratis-Game Marvel's Midnight Suns in der Pipe liegen. Was ja so ein rundenbasiertes Strategie mit Kartensammeln, Deckbuilder-Elementen ist. Mhm. Und natürlich meinen geliebten Marvel-Charakteren.
Deswegen Marvel ist das halt, ja, ne?
Und da muss ich sagen, das ist wirklich, wirklich schön mit einem ganz, ganz großen Pferdefuß. Also diese Deckbuilder-Kämpfe strategisch, die finde ich total geil. Die machen unfassbar viel Spaß. Aber irgendjemand bei dem Studio ist auf die total tolle Idee gekommen, hey, man könnte diese strategischen Missionen zwischendrin mit einer viel zu kleinen und gleichzeitig viel zu großen Pseudo-Open-World, die man in Third-Person-View erkunden kann und mit allen möglichen Companions reden, um eine persönliche Beziehung aufzubauen, aufpimpen. Und also, die haben echt teilweise auch Dialoge, die ungefähr in der Länge von Baldur's Gate stattfinden, aber es ist halt ein Strategie-Deckbilder-Spiel. Ich will nicht 5 Stunden mit Iron Man quatschen darüber, wie er seine neue Rüstung gebaut hat, damit ich einen Solidaritätspunkt bekomme. Ja, also habe ich nicht so lange gespielt, muss ich sagen, weil es mich echt genervt hat. Also wenn man diese Open-World-Geschichten weglassen könnte zwischen den Strategiemissionen, fände ich es echt cool. Also bedingte Empfehlung.
Für Marvel-Fans, oder wie?
Für Marvel-Fans. Sag mal, für Marvel-Fans, für mich wäre es nichts, oder?
Nee. Also, wie gesagt, diese Deckbuilder-strategischen Kämpfe, die haben echt Spaß gemacht. Die habe ich echt gerne gemacht.
Na gut, sowas mag ich halt schon eigentlich. Aber es muss dann schon irgendwie ein Franchise oder irgendwas sein, was ich auch geil finde.
Man muss fairerweise sagen, sie geben sich echt Mühe. Eine total komplexe, und das merkst du schon, das ist im typischen Marvel-Stil. Ich meine, Geschichten erzählen können sie. Ja, dieser Midnight Suns ist ja auch nicht völlig aus dem Hintern gezogen, sondern gibt's ja Comics auch dazu und so. Und da geben sie sich echt Mühe. Also sie erzählen schöne Geschichten, sie gehen da tief rein, sie geben den Charakteren Tiefe. Die Frage ist nur, will ich das in einem Echtzeitstrategiespiel? Also für mich haben sie zu viel in ein Spiel gepackt.
Aber es hat gute Reviews. Also allgemein hat es gute Reviews.
Ja, nur ich habe die Reviews, ich lese die ja inzwischen meistens erst danach, wenn ich es gespielt habe.
Was echt ein guter Trick ist manchmal, ja.
Ja, das war tatsächlich der Punkt, den sie am meisten kritisiert haben, war diese Pseudo-Open-World-Scheiße und die wirklich endlosen Dialoge. Man sagt, es ist einfach nicht das, was du schon irgendwie, also man hätte das meiste von der Story auch wirklich in coolen Sequenzen erzählen können. Einfach ein Video zwischen den Missionen, fertig.
Ja, dann. Die Interaktivität. Kaufe ich das nicht. Ich habe es auch im Epic Games da sicher geklickt. War das mal kostenlos?
Ja.
Okay. Dann habe ich es.
Gut, was habe ich noch? Endzone hatten wir ja auch noch.
Das habe ich dir ja so fast als Tipp gegeben, aber ich hatte es nicht gespielt. Ich habe mir nur gedacht, das hört sich spannend an.
Endzeitstrategie und leider für mich leiden beide Teile. Ich habe beide Teile gleich genommen, weil ich hatte gerade gratis Geld bei PayPal, wie ihr ja wisst.
Stimmt, ich habe nur das Zweier, glaube ich, kam jetzt relativ frisch in Early Access, richtig? Genau. Das war der Trigger für mich, weil ich hatte das Endzone 1 gar nicht mitbekommen und habe dann das Zweier gesehen und dachte mir, hey, das sieht aber geil aus.
An sich schöne Spiele irgendwo so zwischen Command & Conquer und Siedler. Von einem Aufbaufaktor.
Ja. Anno vielleicht, Anno-mäßig.
Nachteil 1, es gibt nicht mal ansatzweise sowas wie eine Kampagne. Mhm. Es gibt freies Spiel, da heißt, ja, setz dich da mal hin, besiedel halt einfach irgendwo sind auch Gegner und mach mal.
Ja, das finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich muss sagen.
Und es gibt auch Szenarien noch und so. Und das größte Problem ist, ähnlich wie bei, das ist ähnliches, wie ich es bei Frostpunk hatte. Also, für meine Begriffe haben sie diese ganzen Produktionsketten und Zusammenhänge und Abhängigkeiten schon wieder so komplex gemacht, dass du ein halbes Studium dafür brauchst. Mhm. Und ich hatte tatsächlich eine Weile auch gespielt, so eine freie Welt, das war eigentlich ganz nett. Und auf einmal gab es dann einzelne Sachen, die haben halt nicht mehr funktioniert. Ich hatte einen Förster, da haben 3 Leute gearbeitet, es war wild da, aber sie haben keins mehr ausgeliefert. Und ich habe nie rausgefunden, warum.
Bug, oder? Wahrscheinlich.
Nö, also das war halt dann einfach so. Und er hat auch angezeigt, dass die das nicht ausliefern. Es ging dann auch an anderen Stellen, ist sowas auch passiert, dann ging es mal wieder nicht mehr. Es gab sicher irgendeinen Grund dafür.
Ach so, aber meinst du.
Krass. Ich kann halt, ohne dass ich irgendwo ein How-to-Cook oder sowas wahrscheinlich lese im Internet, kann ich alleine die Produktionsketten nicht mehr logisch nachvollziehen.
War das jetzt beim 1 oder beim 2er, diese komischen?
Bei beiden.
Okay, das ist spannend. Ich hatte Manor Lords, ist ja auch im Early Access. Hat ja auch keine Kampagne, ist ja auch einfach nur, du besiedelst und baust. Und da gibt es halt wirklich den Bug beispielsweise, dass manchmal bestimmte Handelsrouten einfach nicht mehr funktionieren. Also der läuft nicht hin und her, der hängt einfach an dem einen Punkt fest. Du musst das Spiel im Prinzip neu laden und dann kann es sein, dass es wieder geht. So in der
Art. Ich hab dann auch nachgelesen. Also im Prinzip ist es sowas Ähnliches wie Frostpunk in einem anderen Setting. Mhm. Ja? Und es geht eben, du musst das Überleben deiner Siedler und so weiter. Ja, und es gibt dann immer wieder die Momente, wo du sagst, okay, meine Siedler sterben jetzt, ohne dass ich einen Grund dafür erkenne. Und wenn du dich dann hier auf Reddit und in den ganzen Foren durchliest, dann ist, ja, guck mal hier, wenn der Bauer kein Dingsbums hat, weil der so und so das nicht liefert und der das nicht liefert und der das, dann kann das nicht passieren und das kann nicht passieren. Und deswegen passiert das nicht und dann sterben deine Siedler. Da kommst du nicht
drauf. So kriegst du keinen Hinweis. Also das Spiel sagt dir nur, deine Siedler sterben, aber es sagt dir, gibt dir gar keinen Hinweis, woran es liegt.
Funktioniert halt irgendwas nicht. Oh. Aber warum? Wir sagen, deine Siedler verhungern. So, ja, warum denn? Ich habe 281 eingelagerte Essenseinheiten. Warum verhungern meine Siedler? Und dann müsste ich halt quasi rausfinden, warum irgendwo irgendwas nicht produziert wird. Aber
wie heißt, soll das, gehört zu dem Game dazu, dieses Meta-Ding, dass man sich da so reinfuchst, so in Foren und dann...
Es kann sein, dass sie das für eine gute Idee halten, aber mich turnt es ab, muss ich sagen, beim Spielen. Ja? Weil ich meine, bei Frostpunk beim ersten Mal ist das Gleiche.
Ja, also da musst du studieren für das Teil.
Du musst wahnsinnig viel Zeit reinstecken. Du musst wirklich auch recherchieren, wie sind denn die Zusammenhänge? Wie hat sich der Entwickler das gedacht? Wie halte ich diese Kette am Laufen? Und das ist, finde ich, bei Siedler oder sowas war das immer in einem gewissen Limit sehr reizvoll. Ja, der Schlachter hat seine Schweine besser geschlachtet, wenn er Bier gekriegt hat. So, ne?
Genau so.
Wenn du das statt über 3 oder 4 Ecken über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ecken potenzierst, wird es unfassbar unübersichtlich.
Es muss schon ersichtlich sein und halt auch lesbar sein.
Ne? Ja, das finde ich nicht. Ja. Also ich kriege dann immer so Meldungen, ja, deine Siedler erfrieren. So, warum erfrieren sie? Es ist alles warm, jeder hat ein Haus. Ja? Wie können sie jetzt erfrieren? Und dann sind vielleicht die Arbeitswege zu lang, dass sie nicht rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sind. Da kriegst du aber keinen Hinweis drauf.
Ja, das ist nicht so eine AI-Frage in den Spielen, dass du echt so eine Frage stellen kannst. Hey, what the fuck, warum geht das jetzt
nicht? Das wäre geil. Du
schaust halt beim iPad dann nebenbei.
Aber wie cool wäre das, wenn du das Spiel sozusagen so eine AI dabei hätte, die dir bei sowas dann helfen kann. Schau doch mal, ob es vielleicht an den zu langen Arbeitswegen liegt.
Ja, und solche, so runtergetunt, also nicht die Antwort so, guck mal, wie viel Aufwand da drin ist. Manchmal ist es sehr anstrengend, die Sachen von A nach B zu bringen. Also, sodass du es einstellen kannst. Ja.
Damit könnte ich gut leben, aber mir so gar keinen Hinweis geben. Und es klappt halt dann einfach nicht. Oder,
also Hardcore
Aufbaustrategie. Ja, da auch so unlogische Sachen, wo du dann sagst hier, du willst jetzt einen Brunnen bauen, dieser Brunnen benötigt einen See. Das ist cool, dann baue ich den Brunnen an einem See, aber er tut halt erstmal trotzdem nichts. Und dann muss ich mir irgendwie für 8 andere Sachen die Beschreibung durchlesen und dann steht irgendwo, ja, dieses Gebäude ermöglicht jetzt, dass der Brunnen auch wirklich betrieben wird, so auf die Basis. Weißt
Ein Brunnenhaus sozusagen oder so ein
du? Ja, nein, du musst, also
Aber heißt anders.
es gibt ein paar Gebäude, die brauchen einen See. Ja? Die sind aber nicht glücklich mit dem See, sondern du musst in den See hinein noch einen Steg bauen. Das findest du jetzt noch relativ leicht heraus, weil das gleich am Anfang ist und du gar nicht weiterkommst und du noch nicht so viel bauen kannst. Aber am Ende ist es ja so, deine Optionen wachsen ja im Laufe des Spiels. Ja, und dann hast du echt so Sachen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt 30 verschiedene Gebäude, ich muss mir jetzt mal überall durchlesen, ob es noch irgendwo einen Zusammenhang gibt, den ich hoffentlich verstehe, der dann hoffentlich nicht in der deutschen Übersetzung verloren gegangen ist. Und nee, das tue ich mir dann nicht mehr an. Also
Ja.
da bin ich
Ich
deutlich.
erinnere mich aber bei Anno, bei den frühen Annos, das war auch teilweise so. Deswegen war ich nie so der Anno-Spieler. Ich war immer der Age of Empires und Command and Conquer-Spieler und ich war nicht so der Anno-Typ.
Ja, ich will ein bisschen, ich muss nicht jeden Furz vorgebetet kriegen, was ich tun muss.
Ja,
Aber
aber nicht so komplex. Siedler war zum Beispiel, wie du gesagt hast, da gibt es eine Ebene. Also das sind nicht 5 Ebenen, die sich gegenseitig bedingen.
genau, aber ich hätte es gerne in irgendeiner Art und Weise so überschaubar, dass ich sage, ja, damit kann ich arbeiten. Und das haben sie sowohl bei Frostpunk als auch bei Endzone meiner Meinung nach verdödelt.
Ja.
Ich meine, es gibt genug Leute, die es trotzdem geil finden. Insofern sage ich, hey, dann mach das so. Aber
Ja,
ich
weißt
bin
du, was ich
halt.
glaube, Philipp? Wenn du das jetzt wirklich ausgiebig spielst und das alles so lernst, du lernst jetzt dazu, du weißt ja beim nächsten Mal, das und das muss so und so sein, dann glaube ich, kann das ganz cool werden, aber du musst halt richtig Zeit investieren und du musst auch, ja, du wirst am Anfang auch ein bisschen untergehen teilweise.
Da bin ich halt wieder bei meinem allgemeinen Problem mit manchen Spielen heutzutage, dass ich sage, ich will das Spiel nicht zu meiner Lebensaufgabe machen. Ich will das Spiel noch ein bisschen zu entspannen und meinen Spaß zu haben. Ja, und wenn in dem Moment, wo mir ein Spiel sagt, hey, ich habe jetzt eine neue Lebensaufgabe, sage ich halt, nö, bist du nicht.
Ja, voll nachvollziehbar, ja.
Und, aber ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, in Anführungszeichen. Ich bin halt dann einfach nicht Zielgruppe. Ja,
Aber es
es
ist
gibt.
allgemein interessante Diskussion, ja, weil gerade diese Brecherspiele, vorher hatten wir Baldur's Gate 3, Philipp. Es ist ja auch, es ist ja ein Wahnsinns-Game, aber du musst halt schon viel Zeit investieren, ganz
Übel,
klar.
ja, übel.
Und damit du richtig cool drin bist, brauchst du auch lange Sessions oder zumindest mal eine Session, die länger ist als eine halbe Stunde. Also die müssen schon 2, 3 Stunden sein, damit die geil sind, die Sessions. Ja, wenn man sich das erlauben kann, ist es, glaube ich, mega, aber es braucht unbedingt auch Games, die kurzweilig sind. Also und da habe ich immer auch so das Gefühl, da müssen halt das Gute kommen. Jetzt, die großen Brecher sind alle geil und so, aber da hat man irgendwie keine Zeit für. Die
Ja,
kleinen, ja.
deswegen auch so Sachen, wo ich mich echt auf Astrobot freue, weil ich sage,
Ja, genau.
das kannst du auch mal eine Stunde oder zwei spielen. Du wirst nicht gleich die ganze Spielmechanik vergessen und das macht, glaube
Du
ich,
kannst
einfach.
auch reingehen und kannst mal eine Welt einfach spielen. Und das ist dann schon so viel ja, Freude sozusagen. Genau sowas. Ja.
Glücklich, da bist du glücklich
Ja, ja.
Und du kannst es auch casual, kannst es aber auch durchsuchten natürlich. Das ist das Schöne daran, dass beides geht. Aber beim Baldur's Gate kannst du halt hopp oder top. Du kannst es nicht nur so nebenbei ein bisschen zocken und das Endzone hört sich auch so an. Ja,
Ja,
es hört sich echt auch so an.
du hast nur die Chance, also Baldur's Gate musst du quasi durchsuchten. Sonst, ich will auch nicht wissen, wenn ich da irgendwie mal, wie ich sag mal, ich bin eine Hälfte vom Spiel und ich spiele einen Monat nicht.
Ich bin auf meinen Wiedereinstieg gespannt. Ich kann es dir dann sagen, Philipp, ich bin in Akt 3. Ich habe 80 Stunden auf dem Tacho und habe es jetzt aber über ein halbes Jahr, ja locker über ein halbes Jahr pausiert, eher noch länger.
Das ist schon hart. Also wir hatten ja so eine Mini-Situation so. Ich spiele es ja im Koop mit dem Ludi. Und auch, also ich finde es zwar immer noch nach wie vor super, aber ich will es ja auch nochmal solo spielen. Und ich werd auch dieses Jahr auch nochmal das als Solo anfangen, weil es mir einfach zu gut gefällt. Aber wir hatten es auch, dass wir halt eben vorm Urlaub, und der war schon relativ lang zurück, glaube Ende Juli oder so, das haben wir das letzte Mal gemeinsam gespielt und jetzt diese Woche
Ja.
Dienstag wieder. Und das ging erstaunlich gut. Also ich hatte davor, ich weiß ja gar nicht, wir spielen wahrscheinlich schon ein Jahr oder so, ich weiß es gar nicht. Wir sind jetzt Akt 2, also wir sind jetzt in Akt 2 angekommen, weil wir jetzt dann letzten Dienstag eben diesen Schritt gemacht haben. Und es ging, weil auch das Questlog ist super, das Journal ist gut gemacht und alles. Viele Kleinigkeiten oder sowas vergisst du halt dann doch. Die
Ja.
Bedienung ist ja auch so überfrachtet, sie ja speziell am Controller ist,
Ja.
trotzdem extrem geil gelöst, wie ich finde.
Aber die
Also,
Muscle Memory hätte ich jetzt nicht mehr, bei mir ist halt schon viel länger her. Also ich
ja,
müsste wieder
wobei es
richtig
ist kein,
lernen.
genau, ist ja kein Elden Ring, ne? Also.
Eine wirkliche Muscle Memory brauchst du ja nicht.
Ja, doch, brauchst du voll mit dem Controller, weil da hast du
Ja,
diese Auswahlräder.
also
ich
Baldur's Gate
finde
hätte
das,
jetzt nicht mit dem
ja,
Controller
aber.
gespielt.
Und ich
Ja.
mache das,
Es
hab
geht ja
das
nicht
halt
um,
schon
es geht ja
blind.
nicht um Zeit. Aber das ist mir seit Anfang an, ist es dann so, dass ich doch ab und zu mal dann die hier schon mal Enturn klicke, obwohl ich das gar nicht klicken will. Und dann habe ich halt nur den Vorteil, dass wenn du halt mehrere Charaktere hast, dann kannst du es nochmal rückgängig machen und so Sachen halt.
Okay.
Das ist
Nee, bei
halt.
mir geht es eher darum, wenn ich was in meinem Wheel auswählen will. Ich wusste schon blind, wo das ist. Und ich habe ja mein Inventar nie sortiert, sondern ich habe mir einfach gemerkt, wo es ist, sozusagen über die Zeit.
Ja.
Das ist halt jetzt komplett weg. Also, das müsste ich wieder komplett lernen und müsste immer nochmal alles durchschauen und genau schauen, was Wasser. Ich habe aber das Gefühl, dass es schnell geht, weil nach 80 Stunden. Ich erkenne die Icons, glaube ich, schon wieder, was ist. Aber
Ja,
der Versuch kommt noch. Ich
das
werde
geht
es
schon.
euch
Aber
berichten.
es ist, ich fürchte, ich hätte da eher Angst, dass ich von der Story bis hierher viel zu viel vergessen habe. Keine Ahnung mehr, mit welchem Bär ich schon Sex hatte oder sowas. Und, ja, also. Mal gucken, wie ich das über
Ja,
Weihnachten, wie ich das
ja.
über
Ja, der Ludi ist ganz neidisch, weil mich der Astarion schon gebissen hat.
Aber jetzt mein letztes Spiel für heute,
Yes.
wo ich auch schon letzte Woche mal live gestreamt habe hier
Hat gut funktioniert im Discord, ja.
Ich
ja,
war sehr beeindruckt, ja.
meine Karriere als Streamer begonnen habe, war Wukong, mir ein bisschen den kleinen Affen gegeben, ne? Und wo ich ja ein bisschen skeptisch war tatsächlich, weil er so ein bisschen Souls-like und Souls-Light und sowas. Aber es ist nicht so hart bestrafend wie ein Souls-like,
Na.
wie ein Dark Souls oder so. Also du behältst, wenn du tot bist, behältst du alles. Du bist halt tot und fängst wieder neu an. Und Teil arschigerweise, weil wir hatten das ja, als ich live gespielt habe, Peter, dass du drüber mit mir da hier, da respawnen jetzt die Gegner, ja? Es respawnen alle Gegner, außer denen, die richtig Experience geben. Es respawnen nur die
Ah.
billigen Gegner.
Okay.
Ich bin jetzt gerade an so einem Ding, wo ich, egal in welche Richtung ich weiter will, ich habe drei große Gegner. Mit denen kann ich mir jetzt quasi überlegen, welchen ich zuerst besiege. Ja? Und da ist jetzt gerade aktuell das Leveln ein bisschen zäh. Weil ich habe die großen, also die mittleren Gegner schon alle abgegrast, die richtig Experience geben. Und
Und die
nachdem ich.
kleinen jetzt grinden, wird lang dauern.
Ja, ich mache es jetzt gerade. Also die kleinen Grinden ist echt nervig. Ich grind immer eine Runde kleine und dann mache ich noch mal einen Versuch bei dem einfachsten
Okay.
bei Gegnern.
Ja.
Wobei ich habe gestern Abend erst rausgefunden, was eigentlich mein Problem mit der Steuerung ist. Es ist schlichtes Timing. Ich kriege das Timing noch nicht hin. Also das ist vielleicht auch eine Übungsgeschichte, weil der Punkt ist, wenn ich zuschlage und ich weiche aus danach, ja. Ich darf den Ausweichen-Knopf erst drücken, wenn die Animation wirklich zu Ende gelaufen ist. Läuft die Animation noch, ignoriert er das Ausweichen einfach.
Ah, da könnte jetzt der Christian irgendwas zu sagen mit iFrames und
Dann so,
sonstigen Sachen.
ja,
Ich weiß nicht, ob
Dragon
das normal so
Age
ist bei
Style,
Soul-like,
das Spiel spielt sich.
Christian, aber das finde ich ein bisschen stressig, dass der einfach den nachfolgenden, also die nachfolgende Aktion nicht einfach hinten dran hängt, sondern tatsächlich ignoriert.
Aber das ist ja doof. Also dann musst du
Ja.
dich ja dem Spiel so unterwerfen, oder?
Was meintest du, Philipp, nach dem Dodgen oder
Nee,
nach
völlig
dem?
egal. Also es ist egal, welche Aktion
Ja.
du löst.
Man findet direkt, wenn man nach Black Myth of Wukong und iFrames sucht, weil so werden diese, der
Ja.
Christian könnte es besser erklären, der ist glaube ich gleich wieder am Start, so werden diese Zwischenframes sozusagen genannt, kommen ganz viele Beiträge direkt. Fix
Ja.
your game, dodging iframe is
Ja.
poorly made und so weiter.
Nein, das Problem ist tatsächlich, dass du an der, also die Animation optisch vom Angriff, ja, die ist zu Ende, bevor sie technisch zu Ende ist. Ich glaube, das ist mit dem Fix Your Game gemeint. Ja, das
Ja.
heißt, du hast wahrscheinlich so eine halbe Sekunde oder sowas, wo du einfach noch warten müsstest, bis du auf Ausweichen drückst. Es ist aber null intuitiv in diesem Moment zu warten, weil du willst ja ausweichen.
Ja, das ist
Also
ärgerlich.
das passt vom Timing, finde ich, noch nicht 100 Pro. Also ich bin da jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich auf
den Patch dann der Controller irgendwann, oder? Dann genau, kriegt man dann heiße Hände und schmeißt den Controller an die Wand.
Ah, der Christian ist da, der kann es mit den iFrames richtig stellen, weil ich glaube, ich habe da einen Käse
erzählt. Das war, nein, ich habe nur iFrames gehört, noch habe noch Invincibility Frames, ja genau. Aber mit dem Ausweichen ist es nicht so wie bei, das ist ja genau das Ding, Dark Souls und die Souls-Games, die leben ja von diesem Ausweichen auch. Und das war bisher immer total human, dass die Gegner dann so halt ausholen und man kann relativ gut sehen, wenn sie dann schlagen und dann weichst du aus. Und Elden Ring ist dafür bekannt, dass speziell die Bosse so verzögerte Angriffe haben. Dass sie halt, und da gibt es echt Memes auch dazu, so wichtig, dass die dann halt die Waffe hochhalten und du fängst schon an zu rollen und zu rollen und zu rollen, bis deine Stamina weg ist und dann kannst du nicht mehr rollen und dann schlagen sie erst zu. Und wenn das so ist zum Beispiel, dann ist es halt echt auch gewollt, dass du halt ein bisschen timen musst.
Nee, beim Fips war es jetzt, glaube ich, wirklich so, oder du machst eine Animation und die Animation ist irgendwie noch nicht fertig, aber du müsstest eigentlich schon wieder aktiv sein können. So irgendwie.
Das Problem ist, dass er tatsächlich, also auf der einen Seite logisch, er möchte eine Aktion abschließen, bevor du die nächste ausführen kannst. Ja. Das heißt, drücke ich eine halbe Sekunde zu früh meinen Ausweichen-Knopf, weil der Angriff noch läuft, dann weicht er nicht aus. Der ignoriert da einfach den Command. Der wird nicht hinten angehängt, sondern der wird.
Na, okay, aber das ist schon eher normal.
Ah, okay. Aber bei Souls wäre es zum Beispiel schon so, dass es angehängt wird.
Der Angriff visuell, optisch schon längst beendet ist, aber es noch irgendwie 3, 4, 5, 40 Frames gibt, also Frames per Second, also eine halbe Sekunde, in der technisch die Animation noch läuft und mein Ausweichen-Move ignoriert wird.
Mhm. Wie sind das bei God of War dann? Weil es wird ja eher verglichen mit God of War. Wird es da auch angehängt?
Statt ausweichen drücken immer noch mal 1 und jetzt ausweichen. Dann
geht. Ja, also ich glaube, es wird ja mehr verglichen mit, so, keine Ahnung, Devil May Cry oder so. Weil also bei God of War ist ja von der Schwierigkeit her, also auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ja gar nicht vergleichbar. Und es ist ja mehr ein Character-Action-Game als wie jetzt ein Souls-like. Das habe ich ja zumindest gehört.
Genau, es sind nur einige so andere Mechaniken übernommen, das Richtige.
Und da muss ich halt schon sagen, sowas wie Devil May Cry und gerade halt speziell auch das 5 oder so, das war halt so smooth in den Eingaben. Da hast du sowas nicht gehabt, dass du dir gedacht hast, was ist denn da mit der Steuerung los? Sondern da hast du immer nur gedacht, was ist mit mir los? Ich habe halt den Fehler gemacht. Ne?
Das ist ein Riesenunterschied und das stört mich im Moment noch so ein bisschen. Ich hoffe, sie patchen das irgendwann, weil ich glaube, das ist patchbar. Ja. Aber im Moment habe ich so das Gefühl.
Ja, wenn sie es machen, genau. Wenn sie nicht sagen, halt einfach, nö, ist so intended.
Ja, aber das finde ich nervig. Weil, also, wenn ich das erkennen kann, dass mein Angriff vorbei ist, ja, aber weil jetzt meine Schärpe am Gürtel noch eine halbe Sekunde flattert und ich dann nicht ausweichen kann, das ist madig.
Ich bin gespannt, ich werde irgendwann spielen. Ich bin gespannt, wie sich das...
Ich auch, also same, ich will es unbedingt spielen. Ich mache jetzt mal den Peter-Move, den Schlauen. Also der hat ja nicht nur mit hinten Reintipps immer recht, sondern auch mit mal Patches abwarten. Ich bin ja hier Jedi Survivor geplagt und da hat es der Peter deutlich besser gemacht mit Warten. Und Wukong auf der PS5 läuft so, glaube ich, schon ganz okay, aber...
Da warte ich, weil ich habe, mein Pile ist voll, da warte ich bei Star Wars Outlaws, warte ich auf Patches. Das ist einfach irgendwie heutzutage so, dass man nicht auf die Patches warten muss.
Ja, wenn denn die Patches kommen, ich hoffe ja mal immer, genau, also da ist die Chance ist gut, also gerade auch bei Wukong, glaube ich schon, dass das Studio das jetzt noch weiter supportet. Die sind überrannt von dem Erfolg.
Ja, die sprechen von DLCs auch.
Die chinesische Industrie ist so überrannt von dem Erfolg. Und jetzt werden wir geflutet, werden wir von diesen ganzen, weil jetzt jeder glaubt, sein China-Game im Westen rausbringen zu müssen. Oh, ich habe so Angst, ey.
Man muss ja nicht. Aber sagen wir mal so, Philipp, du bleibst dran, oder?
Und ich warte jetzt mal die nächsten ein, zwei
Patches. Warte auf Patches, okay.
Pause. Ja. Weil
hast du dein Problem mal gegoogelt?
Ja, mal so grob und ich habe schon gemerkt, es gibt's. Also ich bin nicht so tief eingestiegen und gesagt, das haben andere Leute auch. Okay, ich bin nicht ein Volldepp. Ja? Aber es wird wahrscheinlich genau das sein, was du meinst.
Dabei reizt das Spiel so sehr vom Artstyle.
Ja. Ich habe den gleichen Kram bei Reddit gefunden, halt dieses, aber Reddit schreibt immer Fix Your Game. Also,
aber ich habe jetzt mehrfach gefunden, dass die irgendwie ein bisschen mit den Animationen Probleme haben und interessant ist, wenn er dir wirklich deine Eingaben dann schluckt und die nicht akzeptiert oder die verwirft.
Das ist halt super nervig. Also ich habe so einen Gegner, den schaffe ich jedes Mal zur Hälfte, zu zwei Dritteln, ja. Und dann habe ich genau dieses Problem wieder. Dann verkacke ich irgendeinen Angriff und dann haut der halt so böse zu, dass ich dreiviertel tot bin.
Mit einem. Also ist halt, gell?
Ja, ja, genau, der Peter, der weiß, wie das jetzt läuft.
Ich finde
das nicht gut. Schlecht. Sagt der Peter, sagt gleich,
geht genau, gut. Genau, ich sage einfach nur, geht gut zu dir.
Ja, ich fände das legitim, wenn er berechtigt treffen würde.
Ja, ja, geht gut. Alles gut. So wie sie in den Elden Ring Foren und so, ja, ja, geht gut. Passt schon. Und noch ein paar weitere Ausreden, geht gut. Komm. Das ist so ignorant, aber das ist leider so.
Es ist so fies ignorant.
So fies, ja.
Ja, ach, ja. Also, wenn du da bei Lies of P angekommen bist, Peter, und dabei Nameless Puppet wo ich dann so am Verzweifeln war und wirklich. Da kommst du dann erstmal auf diese Git-Gut-Kommentare und da kriegst du so einen Hals.
Das ist ja, ich, ja,
weiß,
ja.
Weiß auch, Pi war mir ja zu Souls-like, das habe ich ja nicht weitergespielt.
Er ist ja sehr
cool. Ist ja richtig fies, ja.
Es ist geil. Wirklich, wie gesagt, ich verlasse mich drauf, ich warte jetzt ein, zwei Patches und wenn nicht, dann grinde ich halt noch ein bisschen, ja. Weil irgendwann werde ich auch diese Timing-Verzögerung raushaben. Weil ich meine, hallo, wir haben mit Atari VCS 2600 Joysticks geschafft zu spielen, dann werden wir auch so eine scheiß Timing-Verzögerung
nehmen. Eben. Geht gut, Fips. Ganz geht einfach.
Gut. Genau, geht gut.
Aber es ist auf jeden Fall trotz allem jetzt schon, würde ich sagen, eine Empfehlung, einfach weil es total cool gemacht ist. Es ist echt schön.
Mhm.
Und wenn du da ein bisschen frustresistent bist, oder Tax darfst nicht spielen, aber...
ja, optisch halt schon, gell, aber es ist... Nein, Tax, ich werde da keinen Spaß haben.
Gameplay
ja.
Nach 10 Minuten raus, gebe ich dir Brief und Siegel
drauf. Habe ich auch. Schade. Ja, Tax, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich.
Ja, dann warten wir halt auf andere Spiele in diesem Style.
Ja, und wir hatten Druck. Wir haben jetzt sogar ein paar Spiele, glaube ich, noch hinten angestellt. Ne, Christian, du hättest auch noch das eine oder andere zu berichten. Jetzt schauen wir doch mal noch kurz mal rüber, was so Filme- und serientechnisch ging, bevor wir dann über Alien Romulus sprechen. Sagt's mal gerade vielleicht serienmäßig. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe da nur meine Pipe an Serien wird immer voller. Jetzt ist auch hier Lord of the Rings Staffel 2 da. Ich habe House of the Dragon Staffel 2 immer noch nicht geschaut. Ja, ich schaue eigentlich gar nichts, weil ich Elden Ring zocke. Wie schaut es bei euch aus?
Also ich habe versucht, einen Rewatch der Umbrella Academy zu machen, bevor ich wieder die neueste Staffel...
Oh, sehr gut, weil da ich liebe Eugel ja trotz der Enttäuschung mit Staffel 3, mit der hier jetzt der finalen Staffel von Umbrella Academy, aber ich habe genau das Problem, dass ich ohne die ersten drei Staffeln nochmal zu gucken oder einen intensiven Recap zu haben, nichts kapiere.
Also ich würde dir einen YouTube-Recap empfehlen, weil tatsächlich ich strauche gerade an dem Rewatch, ich schaffe den nicht.
Ja, ich glaube es auch.
Also so gerne ich es beim ersten Mal angucken mochte, so muss ich leider sagen, beim zweiten Mal gucken, so gut ist es gar nicht.
Aber da gibt es doch schon immer ziemlich geile Recaps, so wenigen Minuten, wo du wirklich Essentials wieder weißt.
Werde ich mir jetzt dann auch mal reintun, wenn ich mir einfach mal so einen Recap anschauen. Ja, also.
Ich habe schon wieder einen Trick, aber den kennt ihr sicher schon. Bei den Recap-Videos, es gibt manchmal Recap-Videos, zum Beispiel, wenn die neue. Wenn jetzt.
Reintun.
So, fast, ja. Also, was ist jetzt. Das ist jetzt Staffel 4, oder? Oder was ist das für
eine Staffel? Ja, ich glaube, Umbrella ist Staffel 4 jetzt. Ja.
Genau, dann sucht man nach Recap sozusagen und sucht im Titel irgendwas mit Recap, bevor du Staffel 4 schaust, weil dann ist der Recap nämlich optimiert drauf, dass du alles weißt, was du für Staffel 4 brauchst und alles Unnötige ist dann erstmal weg.
Ja, das stimmt, weil speziell nach der ersten Staffel entscheiden sie sich ja eigentlich dann oftmals erst, welche Richtung es geht. Mhm. Das heißt, viele Sachen aus den Dingern brauchst du dann gar nicht. Ja.
Deswegen also, echt.
Was mir aufgefallen ist, ich bin Mitte der zweiten Staffel, bin ich gestrandet tatsächlich im Moment. Schon seit Wochen. Und ich muss leider sagen, die zweite Staffel ist so viel schlechter als die erste schon.
Ja, mir ging es damals auch schon. Die dritte, die hat mich komplett verloren, ehrlich gesagt, ja.
Ja, und dann, ja gut, im Internet darfst du eh nicht gucken, weil da hier sowieso nur Elliot Page Hate abgeht, ja?
Ja.
Da brauchst du gar nichts dazu nachlesen, das ist sinnlos.
Und ja, das Internet ist kaputt.
Das Internet ist defekt, dieses scheiß Internet. ja, aber also... Schade, schade um die Serie tatsächlich. Ich hatte irgendwie voll Bock drauf, aber ich dringe noch nicht bis zur vierten Staffel durch. Auch vielleicht so ein Ding, wo ich jetzt mal 2, 3 Wochen ruhen lassen muss, bevor ich wieder einen Versuch unternehme.
Ja, ich schieb's auch noch hinten an, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt erstmal Rings of Power, aber da war ja mein großer Ziel war ja auch, dass ich die Staffel 1 nochmal rewatche. Habe ich ja irgendwie auch nicht geschafft. Jetzt fehlt mir die Zeit und jetzt will ich natürlich aber auch Staffel 2 da mal gucken. Deswegen läuft es da auch auf dem Recap raus. Und freue mich jetzt aber mega auf Staffel 2, ehrlich gesagt.
Und sonst serientechnisch?
Ganz frisch gerade gestartet hier mit Jeff Goldblum auf Netflix Chaos. So eine Reinterpretation der griechischen Mythologie.
Ist das das, wo er Zeus ist, oder?
Ja, genau.
Ach, das ist das.
Ich würde wieder sagen, hoher Produktionswert, visuell echt 4K lässt grüßen, alles wunderbar. Storyline wird vielleicht spannender als zuerst gedacht. Also ich dachte am Anfang, oh, das ist relativ flach. Und dann switcht es auch in so dunklere Schwarz-Weiß-Bereiche ab und es ist schon gut gemacht. Ich habe aber noch keinen so ein Abschlussurteil. Also jetzt sind wir gerade hier bei Folge 3 und wir schauen noch weiter irgendwie so aus Neugier.
Ja.
Kam ganz unerwartet und ist momentan am meisten gestreamt. Was mir nur so ein bisschen komisch aufgefallen ist, er spielt sozusagen ja mit der griechischen Mythologie, aber die Musik ist so krass. Born in the USA und so, also die Musik steht im harten Kontrast, ja, aber es ist halt deren Stilmittel, ja. Genau.
Okay, also es gibt, mach mal ein bisschen mehr, nochmal so ein bisschen Elevator-Pitch, weil für mich hat das sowas, das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus American Gods und Percy Jackson und es gibt nichts gerade, was mich überhaupt reizen würde, diesen Scheiß zu gucken. Und nur weil es in der Top 10 in der Netflix Most Streamed erscheint, und
Jeff Goldblum,
die gefaked ist vom Feinsten, was ist denn da, was Pax,
aber überzeugt. Es ist echt der Klassiker, so die Götter amüsieren sich und schauen auf die Menschen herab und ewiges Leben und die Götter in Lust und Laster und dann haben sie den ersten Kontakt zu den Menschen, dass die Menschen auch mal gut gelaunt sind. Ja, genau.
Also spielt es denn jetzt oder spielt es
in der
ich noch nicht.
Glaube ich im Jetzt, ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Ich hatte zwar keine
iPhone. Dann gucken die das erste Mal runter auf die Menschen, oder?
Ja, nee, also und du siehst nicht sofort, ist das jetzt der Gott oder ist er sich bewusst, dass er ein Gott ist? Außer jetzt halt ihr unser Zeus, der weiß natürlich schon, wer er ist mit seiner Frau.
Aber die spielen im Hier und Jetzt und sind da unter den Menschen.
Ja, und dann geht's ins, da kenne ich mich jetzt nicht aus in der Mythologie, nicht ins Purgatory, aber so, dass die Menschen wieder belebt werden. Aber da sind wir noch nicht weit genug.
Ja. Aber spielt es denn dann in Griechenland?
Ja, definitiv, definitiv.
Okay, dann passt das. Dann passt die Soundauswahl ja wirklich nicht, okay.
Ja, es ist.
Ja, aber es ist ein bisschen seltsam. Ich habe auch schon gehört, es ist wohl recht gut, aber ein bisschen seltsam.
Die Reviews schauen gut aus und es wird wohl von Folge zu Folge besser.
Ja, genau. Und es ist relativ bunt, würde ich sagen. Bis halt auf die interessanten Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight
ist. Okay, bist jetzt überzeugt, Christian.
Der Tag schafft es nicht.
Nein, es ist.
Ich schreibe also lieber über Elden Ring.
Ich würde auch eher sagen, eher seichte Unterhaltung. Ja, das läuft.
Ich bin auch nicht sicher, welche Instanz vom Tax jetzt gerade erzählt.
Ja, das ist die God of War Instanz, ja.
Ah, okay.
Ja, aber da God of War hat da Kratos dem Zeus mal richtig den Arsch aufgerissen.
Ja, das ist richtig. Also, es spritzt auch unerwartet Blut manchmal und ich mag ja auch so morbiden Humor, also das ist schon ganz nett manchmal. Und ich finde, Jeff Goldblum wirkt da relativ authentisch. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck. Jeff
Goldblum würde mich ja schon interessieren, aber du schaffst es immer noch nicht, dass sich das irgendwo einreiht in der Liste von den ganzen Serien, die es halt leider gibt.
Aber man muss sich einen Trailer anschauen. Es wirkt irgendwie witzig, aber ja, ich habe so viel.
Ich kann es aber gerade, also mein Dilemma ist, ich kann es gerade nirgendwo richtig einordnen. Also mir fehlt eine Referenz, mit
der ich es vergleichen könnte. Ich glaube, du schaust es jetzt weiter, weil wir kommen ja im nächsten Monat eh nicht dazu. Und alle, die jetzt vielleicht gerade nichts zu schauen haben, wir müssen halt auch noch warten. Und dann kannst du uns ja ein finales Review geben für die erste Staffel.
wenn wir doch schon bei Serien sind, darf ich nochmal, mich platz gleich.
Hast du doch noch was geschaut? Ja, wir, es ist heute allgemein so. Also ich glaube hier, wer hier zuhört, wir sprudeln ja gerade nur so vor Content. Hau raus, Christian. Ja,
Sommerpause hat schon, immer was. Ja. Also im Vergleich dazu, so belanglose Netflix-Kram. Ich habe mir hier Disney Plus Meisterwerkserie Shogun jetzt endlich mal durchgezogen im Urlaub, weil das hatte ich mal vor meinem Urlaub schon angefangen, habe gemerkt, boah, nee, da muss man so richtig bei der Sache bleiben. Und das habe ich jetzt gemacht. Sind ja, glaube ich, sind es 10 Folgen? Ich glaube 10 Folgen. So circa eine Stunde jeweils. Vollgepackt mit unglaublich viel Handlung. Also das ist, also 80%, na sagen wir mal 60% Drama und 80% Drama und Politdrama, politische
Gedönte. Game of Thrones, ne?
Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Und dann 20% so ein bisschen so Samurai-Porn für mich noch. Und hat natürlich 10-mal gelangt, um mich zu faszinieren. Also ich kann verstehen, warum diese Serie so hoch gelobt wurde. Also der Production Value. Und jetzt müsste ich mal, nachdem es ja die ganzen Diskussionen gab um Star Wars Serien und die Kosten der Star Wars Serien, speziell auch von den Star Wars Serien, die jetzt ja neuerdings kamen, wo du dir gefragt hast, warum waren die so teuer? Also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass ein Mandalorian Staffel 1 und 2 die Hälfte gekostet haben von so einem Acolyte, wo du denkst, warum? Und hier, Shogun, das muss ja ein Vermögen gekostet haben. Also es ist, der Production Value, der ist immens. Also der ist so gigantisch. Und wie strikt die das durchziehen, also es ist hier spielt im feudalen Japan, der Shogun ist gestorben und sein Thronfolger ist noch zu jung, um den Thron zu besteigen. Und der Shogun hat halt eben so 5 Ratsherren hinterlassen, die das Land regieren sollen, bis sein Sohn alt genug ist, um halt eben Shogun zu werden. Und die dürfen nur regieren, wenn sie einstimmig halt ihre Entscheidungen treffen. Und wie es halt so ist, ist halt eben Machtgeilheit größer als Loyalität. Und so gibt's halt dann so unterschiedliche Interessen innerhalb von diesen 5 Ratsherren und so. Und dann wird das Ganze halt eben durchbrochen durch, das ist glaube ich so, was ist das, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Die Portugiesen sind schon lange in Japan aktiv und betreiben dort Handel und dominieren ja bekanntermaßen ja auch die ganze Schifffahrt. Also damals war ja Portugal noch echt eine dicke Macht und sind halt da ja auch die starke katholische Macht. Und da wird halt eben auch dieser Konflikt zwischen katholischer und protestantischer Kirche extrem hochgehoben, weil er dann eben der Hauptprotagonist, der ein Engländer, der für unter niederländischer Flagge eben segelt und dann in Japan landet, weil er halt eben dort in den Portugiesen halt endlich jetzt mal den Chaos machen möchte und halt dort auch quasi in Japan mit den Handel betreiben möchte und sowas. Allen Katholiken den Tod und die Pässe an den Hals wünschen. Und dann halt dort landet und quasi aber mit 20 Schiffen startet und mit einem ankommt, voll alle mit Skorbut krank und halb verhungert und dann kommt er halt in japanische Gefangenschaft dort und macht da halt sein Ding. Irgendwie macht er seinen Weg. Also diese Story ist ja basiert auf dem Buch Shogun und gab ja auch schon mal in den 80er Jahren, glaube ich, hier mit Richard Chamberlain eine sehr bekannte Verfilmung.
Das kenne ich sogar, ja.
Ja, klar, also das habe ich mir damals auch mit meinen Eltern immer angeguckt. Mhm. Meine Mama war ja so ein dicker Fan von Richard Chamberlain, die fand den, glaube ich, ziemlich sexy.
Ich glaube, da waren alle Mamas ein Fan von.
Ne? Das glaube ich, ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da immer ganz gern mitgeguckt habe, weil ich damals das schon ziemlich cool fand mit den Japanern. Und das war halt ja, damals war das ja auch schon eine richtig erfolgreiche und dick produzierte Serie, aber halt damals war das halt, kannst halt nicht vergleichen mit heute. Und was sie hier halt geschaffen haben, also die haben eine Welt hingestellt, die halt historisch akkurat ist. Also ich glaube, die Namen sind alle leicht anders, aber es sind entlehnt an wirklich existierenden Charakteren und so weiter. Und es ist einfach unglaublich toll gemacht. Dieses ganze Setting ist halt eben dadurch auch authentisch, weil Disney hat auch gesagt, nee, wir synchronisieren halt die Japaner nicht. Die Japaner sprechen alle Japanisch. Bei dem Rest ist es dann halt nicht so, wenn die Portugiesen und er ist ja Engländer, die sprechen halt eigentlich, glaube ich, immer alle Portugiesisch, aber das ist halt dann im Original halt immer alles nur Englisch, was die dann reden. Und dann wird halt auch immer synchronisiert und das wird auch, ich glaube, ich habe 1-2 Stellen gefunden, wo es nicht so, wo man so denkt, so hey, nee, das könnte er jetzt eigentlich nicht wissen, ohne dass der Übersetzer das vorher schon gesagt hätte und so, aber ansonsten ist es relativ stringent durchgezogen, dass es halt alles so ist, dass man dass halt eben die Ausländer quasi nicht wissen, was der sagt, und die Japaner halt nicht wissen, was, wenn dann der
Also das ist dann wirklich Absicht, da geht, da ist nicht irgendwie der Untertitel kaputt oder sonst was.
Und doch unter, also es gibt bei den ganzen japanischen Dialogen gibt schon Untertitel.
Aber es gibt auch mal Dialoge, wo man wirklich gar nicht verstehen soll, was sie sprechen.
Nein, aber es gibt Situationen, wo Charaktere drauf reagieren, auf was gesagt wurde, was aber nicht in ihrer, also was auf Japanisch gesagt wurde zum Beispiel, und er reagiert drauf. Und ja, er lernt natürlich die Sprache, aber es sind auch andere Charaktere, die da halt zum Beispiel da nicht drauf reagieren können. Aber das ist echt minimal. Also ich glaube, klar, man kann es zerpflücken wahrscheinlich. Ich habe aber meines Wissens nichts Großes gefunden, dass da irgendwelche Lücken aufweist. Und es ist halt so faszinierend, weil es ist so genial gemacht und es zieht sich halt, also es ist sehr langsam, also dass ich das überhaupt mag, wundert mich
ja, fast. Ja, aber die hat ja Game of Thrones dann größtenteils ja auch getaugt, obwohl es ja auch sehr langsam ist, gerade am Anfang.
Richtig. Und da ist es ja auch so, ich meine, Ritter und Schwerter finde ich ja immer noch immer geil. Und das hat mich, glaube ich, halt bei Game of Thrones auch so ein bisschen immer an der Stange gehalten. Und ja, und ich meine, Samurais und Samurai-Schwerter finde ich halt leider auch immer geil. Und deswegen hat mich das hier echt, und das ist so toll gemacht mit diesem Kulturclash, ja, der aufschließt, wo er halt dann so meint, er kommt jetzt hier so in ein Land, die leben wie die Wilden, und dann sieht er halt das erste Mal Osaka und denkt sich halt so, oh, ist die größte und modernste Stadt, die er je gesehen hat, während die halt in England in schmutzigen Gassen leben und nicht wissen, wie man sich benimmt und so. Und das ist halt so faszinierend. Und aber halt auf der anderen Seite eher, wie er ihnen dann beibringt, mit den Kanonen zu schießen und die Japaner das ja halt auch gar nicht kennen und so. Also es ist so geil. Es ist einfach nur eine Top-Empfehlung, wenn jemand so ein bisschen Bock hat auf ein historisches Drama. Ja, voll. Aus der Zeit in Japan, muss er sich das angucken. Unbedingt.
Ja, die Reviews, ich habe es gerade hier im Chat noch gepostet, das hat bei Rotten Tomatoes eine 99% bei den Reviews und 92% bei den Usern, bei den Viewern.
Ja, das ist schon krass.
Alter, 99% bei den Reviews
habe ich noch nie gesehen. So eine geile Szene mit diesem Culture Clash, um das nochmal klar zu machen, wo er kriegt irgendwie der Fürst Toragada, der fängt einen Fasan und den schenkt er ihn, damit er zubereitet wird. Er freut sich so, ja, voll geil und super, und jetzt den aufhängen, und dann muss der jetzt erstmal eine Woche hängen, und die dann so, hä, was, aber der fängt doch an zu stinken. So, ja, er muss auch stinken, der wird der stinkendste, bestschmeckendste Fasan, den wir je gemacht haben. Und er wird da, und niemand fasst ihn an. Und dann hat er so mit seinem gebrochenen Japanisch gesagt, anfassen verboten, anfassen sterben. Und dann hängt er da, und die Japaner, die flippen fast aus, weil er dieses verrottende Viech am Haus hängt, und er immer nur so, ja geil, das wird der beste Stew, den ich je gemacht habe. Und die Japaner, die können fast nicht mehr, die kotzen alle nur noch im Strahl, und irgendeiner da muss er aber irgendwie dann weg, und dann sagt er so, hey, können wir das Tier jetzt entfernen, sowas, also da habe ich keine Zeit dafür. Und irgendeiner erbarmt sich dann, dieses Tier wegzumachen, und dann kommt er zurück und dann sagt er, ja, wo ist denn der? So, ja, der ist tot. Ja, warum? Ja, der hat sich umgebracht, weil du hast ja gesagt, wer anfasst, der stirbt. Also, what?
Dabei hat er das nur so als Spruch, oder? Er hat es einfach nur so.
Er hat halt nur gesagt, hey, formuliert. Genau, weil er will halt, das ist der beste
Fasan. Oh, wie geil. Ja, sowas. Okay.
Ja, so in diese Richtung geht es. Und das kannst du dir halt gar nicht vorstellen, weil man hört halt viel und man weiß schon auch recht viel, also auch als so als normaler Mensch, sage ich mal, so über diese ganzen Gepflogenheiten in Japan, dass das alles schon ein bisschen abgefahren ist. Und ja, ist es. Und da wird es halt richtig, richtig klar gemacht und unglaublich cool.
Aber nicht auf Deutsch schauen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auf Deutsch geschaut, weil die japanischen Sachen sind eh auf Japanisch.
Okay, aber auch, okay. Dann auch nicht auf Englisch, sondern dann Deutsch, Japan, okay.
Ich habe es also wirklich jetzt hier Comfortzone-mäßig auf Deutsch geguckt, weil ich habe es halt doch halt nur abends meistens geschafft. Mhm. Und wenn ich mir gedacht habe, boah, wenn ich jetzt dann auch noch, wenn die dann Englisch reden.
Also ja, das macht dann auch keinen Sinn. Nicht
akkurat, weil
sie sprechen eigentlich
Portugiesisch. Weil das sind ja die Portugiesen sind die ganze Zeit da, und die Dolmetscher sind ja so. Ah, okay. Also es gibt eine Japanerin, die halt mit einem, also die sind da auch, das ist ja das, also das wissen ja auch nicht viele, dass ja der Katholizismus in Japan relativ groß ist. Genau aus diesem Grund, weil ja die Portugiesen damals da waren und Missionare dort waren.
Da habe ich überhaupt keinen Plan. Also für mich ist das sogar eine Bildung, die Serie.
Ist mega. Also ja, also das wusste ich zwar vorher schon, aber dass die halt da den katholischen Glauben relativ weit verbreitet haben. Deswegen sind relativ viele Japaner auch Katholiken. Ah. Und da gibt es halt eine, die hat halt mit so einem katholischen Priester schon länger zu tun, mit dem Fürsten da, und hat halt auch für den Fürsten immer die Beziehungen da gepflegt und auch übersetzt. Und die übersetzt halt dann. Ja. Und es ist natürlich ganz klar, dass die Portugiesisch übersetzen. Und der John Blackthorne, der da halt kommt, der ist natürlich Brite, aber der spricht halt auch Portugiesisch. Ich denke mal, auch in den Filmen dann da. Und dann, weil die können halt natürlich kein Englisch. Woher sollen die jetzt Englisch können? Wenn die seit 30 Jahren Geschäfte mit Portugiesen machen, haben die nicht Englisch gelernt. Das heißt, wenn man schon akkurat gucken wollen würde mit allen Sprachen, und das hätte ich mir vielleicht dann angetan, dann müssten die anderen halt Portugiesisch sprechen. Okay. Und so habe ich es halt auf Deutsch geschaut.
Okay. Ja, geile Empfehlung. Als es released wurde, habe ich mir schon gedacht, okay, krasse Bewertungen und so, muss ich mir mal anschauen. Aber jetzt ist nach vorne gerutscht auf meinem Pile an Serien.
Hammer. Ja, was Schlimmes?
Ja.
Die erste Staffel, also ich habe immer gedacht, also es steht auch, glaube ich, nicht ist groß doch, dabei, Staffel 1 oder sowas, weil es ist halt nur Shogun, es ist die Buchverfilmung. Das ja. Buch ist erschöpft. Es ist das Buch, was verfilmt ja. wurde hier als Serie. Aber der Erfolg war natürlich so groß, dass es eine Staffel 2 und 3 nachgeschoben wird.
Kommt jetzt doch, okay, ich hatte nämlich noch gelesen, dass keine anderen Staffeln kommen, aber es haben
sie wahrscheinlich... Ich glaube, letzten Stand, was ich jetzt danach gelesen habe, ich habe jetzt natürlich ein bisschen schlau gemacht danach und gesagt, nee, da machen sie was. Aber die Gerüchte gehen in die Richtung, dass sie halt aus der zeitlich ungefähr gleichen Epoche andere Geschichten.
Ja gut, das kann man dann schon machen. Das heißt aber,
das fände ich dann schon geil.
Ja, aber sagen wir mal, das Ding ist abgeschlossen, oder? Wenn ich mir das anschaue, kann ich auch sagen, ich habe es gesehen, ich habe es komplett gesehen, ich muss jetzt nicht auf eine andere Staffel warten. Okay.
Also es ist dann schon so, nach der 10. Folge, du merkst dann schon, glaube ich, so in der 9. Folge, merkst dann schon, okay, das, auf was du eigentlich so gewartet hast, also weil diese ganzen politischen Errungenschaften läuft ja auf Krieg hinaus und irgendwie, mein Herz hat halt schon gehofft, weil es gibt dann so ein paar Szenen, die aus dem Krieg, aber die sind halt immer so kurz und da hätte man gesagt, oh, da hätte der Film, also die Serie halt nochmal so gepunktet, aber kleiner Spoiler,
ich hätte gerne Krieg gesehen.
soweit kommt es nicht und es endet halt quasi vor dem Krieg, vor dem großen Krieg um das Shogunat. Und so endet aber auch das Buch. So ist es halt. Und das ist so ein bisschen, mag ein bisschen enttäuschend sein. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Aber na klar, hätte ich schon gesehen, weil es gibt ein paar Szenen, da hat man schon gesehen, hey, die hätten das schon ordentlich hingekriegt.
Ja, da, vielleicht war da das Budget dann erschöpft. Zum Budget findet man übrigens auf die Schnelle nichts. Also das ist da nicht so, das wird da nicht so vorne hergetragen wie bei jeder eben Star Wars-Ding.
Das Star Wars-Quatsch da.
Ja. Okay, du, ja, serienmäßig, wie gesagt, ich bin blank. Weiß nicht, Tax, hast du noch irgendwas co-gewatcht im Serienbereich nicht, oder kann man dann schon.
Nichts weiteres, nee.
Co-gewatcht, das ist aber so süß.
mit anschauen dürfen, unter Aufsicht, ja.
Ja, dann damit können wir ja nochmal zu den Filmen einlenken, damit wir dann am Ende unseren Spoiler-Part zu Alien Romulus einstreuen. Ja, ich habe filmmäßig nur einen, da können wir zusammen drüber sprechen, weil den haben wir auf jeden Fall 3 von 4 gesehen. Wollen wir einfach mit anfangen, oder? Fangen wir mit dem mal an, so einen richtigen Downer noch kurz. ich habe Civil War geschaut, ich war ja so heiß drauf, als der schon im Kino war und jetzt gibt es den relativ zeitnah schon zu leihen, also es gibt ihn noch nirgends kostenlos zu streamen. Civil War, also erstmal ganz kurzes Setting dazu, ohne viel zu verraten, also letztendlich geht es um eine Gruppe von nennen wir es mal Kriegsreporter und Interviewer, Journalisten im weitesten Sinne.
Kriegsreporter, ja.
Genau, die in einem fiktiven Setting unterwegs sind, dass in den USA ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Warum und so weiter, muss man jetzt gar nicht erwähnen. Es gibt einfach einen Bürgerkrieg. Das ganze Land ist im Prinzip im Chaos versunken. Und diese Journalisten bewegen sich. Das kann man vielleicht schon sagen, wer so ein bisschen auf Roadtrips oder auf sowas in die Richtung steht, man muss sich von einem Ort zum anderen bewegen und erlebt dort dann in so einer fast schon apokalyptischen Welt, was dann da so abgeht. Das ist eigentlich so das Grundsetting. Und wenn man auf sowas Bock hat, dann glaube ich, ist das auch schon mal was einen total abholt. Und ich habe auf sowas Bock. Ich habe voll auf sowas Bock. Ich wurde sofort erinnert. Irgendwie fand ich schon... Ich wurde sofort an die Last of Us Serie ohne Zombies erinnert, teilweise, so von der Machart, auch was musikmäßig da gemacht wird in dem Film, unfassbar geil, fand ich total spannend. Er ist sehr explizit, er ist sehr direkt, sage ich jetzt mal. Er beschönigt jetzt nichts, würde ich sagen. Und ich fand so das, ich fand es eine runde Sache auch, wie die Handlung oder wie das Ganze endet. Also ich fand es total rund, mich hat unglaublich wenig gestört. Ich habe mir bei manchen Logiksachen jetzt nicht fünfmal die Frage gestellt, ist das jetzt, warum ist das jetzt so und warum ist das nicht anders, weil das hat schon gepasst. Also ich war da richtig in den Bann gezogen und ich bin da die Zeit des Films vor dem TV gesessen und war gebannt und habe mir gedacht, puh, jetzt hoffen wir mal, dass die US-Wahl nicht in die Richtung geht, dass das Ganze in 5 Jahren Realität ist.
Genau, genau. Also was ich ja bei dem Film total geil finde, ist, dass das Setup, wie es dazu gekommen ist, was der Präsident, genau. wer dieser Präsident überhaupt ist und was der gemacht hat, das erfährst du ja nur so bruchstückhaft und auch während des Films nur so beiläufig, das ist überhaupt gar nicht das Thema. Das Thema ist ja echt so diese Kriegsreporter, die da durchs Land fahren und halt die Zustände im Land und halt die einzelnen Bundesstaaten, die sich halt entweder zusammengeschlossen haben, um halt da gemeinsam nach Washington zu ziehen oder halt eben sich abgespaltet haben und so. Und das finde ich
wie
halt
die Menschen, so wie die Menschen halt gemacht. Agieren in so einer Situation. Genau.
Ja, mega, ja, krass. Und das ist halt nicht so ein typischer amerikanischer Film, es wird alles übererklärt und übererzählt und so, sondern nein, das geht überhaupt da gar nicht darum, sondern es geht um diese Schicksale von speziell dieser einen Kriegsreporterin, wo ich halt auch sagen muss, Herr Kirsten Dunst hat sich ganz schön verändert, ist halt Spider-Man. Und, aber
die schauspielerische Leistung durch die Bank, ich habe die Schauspieler alle so, ich fand die alle geil.
Ja, eben auch die Junge, diese Kaylee
Spaney.
Da kommen wir ja nachher noch bei Romulus, da ist sie ja die Hauptdarstellerin quasi. Also das ist ja Wahnsinn. Also
ich fand es wirklich genial und Kirsten Dunst spielt das so stark. Meine Fresse, das war... Ja. Das müsste auch, also ich denke, dass der Film bei den Oscars in manchen Kategorien auch berücksichtigt wird. Vielleicht auch nicht, da kommt drauf an, welche politische Strömung damit reinspielt, aber ich denke mal schon.
Ich glaube, dass ich das nächstes Jahr noch dann trauen
würde. Ja, genau. Und gleichzeitig hast du vollkommen recht. Das ist einfach so plastisch auch, die Schauspieler so plastisch, das ist echt sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Und auch Magengrummeln. Also ich fand schon auch manches echt unangenehm und manche Szenen so, wo ich sage, puh, wie geht das jetzt wohl aus? War echt geil auf Filmlänge, weil ich denke, man hätte da auch eine geile Serie, Miniserie, sonstiges draus machen können. Sicherlich. Ja. Und trotzdem, der Film, finde ich nicht, der rusht nicht. Also das passt schon. Es passt auch in Filmlänge relativ gut, finde ich. Der ist noch nicht mal zwei Stunden
lang. Aber in der Serie wäre gewesen, dass sie vielleicht dann doch irgendwas übererzählt
oder übererklärt. Ja, genau, genau. Und, das,
und so übrigens, fand ich das jetzt schon relativ perfekt.
Das ist voll geil, Christian. Das ist die größte Kritik, warum der Film ja bei manchen nicht so gut abschneidet. Weil die kritisieren genau das. Die kritisieren das nicht, dass das und das nicht erklärt wird. Die sagen auch, der Regisseur... ohne dass er es wirklich aktiv tut, setzt sich auf die Seite der einen Partei.
Der Woken,
ja, genau. Links. Solche Sachen. Aber das stört mich alles nicht. Sondern das sind ja alles Sachen, wo ich sage, genau das genieße ich mal, dass der Film da echt ein bisschen anders ist und sich ein bisschen was traut. Ja, finde ich stark. Sehr stark.
Ja aber hat denn...
Philipp hat den noch geschaut.
Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ja.
Und?
Mir ging es ähnlich wie dir. Also ich habe schauspielerisch, handwerklich, drehbuchmäßig kannst du da gar nichts dagegen sagen. Ja, also Wahnsinn, wahnsinnig gut. Das Einzige, mir war er fast zu gut, weil er mir zu nah an der Realität war, gerade mit Trump.
Ja, leider.
Okay, genau.
Ich denke so, boah, wenn es blöd läuft, hast du in 5 Jahren eine Doku. Ja?
Das ist wirklich faszinierend. Ja, genau. Also obwohl das Setup gar nicht so genau erklärt.
Dann kannst du dich nur hoffen, dass halt, keine Ahnung, gerade ebenso Republican States wie Kalifornien und so ist dann auch gegen den Präsidenten wählen.
Ja, aber wie das wirklich gut, ich habe ihn im O-Ton geschaut, was glaube ich sehr wichtig ist, auch bei so manchen Zitaten, auch am Ende so, das ist glaube ich schon irgendwie, passt schon sehr geil rein. Und es gibt eine Szene, das ist vielleicht noch ganz spannend, nur so als Trivia-Fact. Jesse Plemons spielt da so einen Typen. Ich sage nur rote Sonnenbrille, dann wisst ihr es sofort.
Mhm.
Das ist ja der Mann von der Kirsten Dunst. Und
Ach, das ist ja
lustig. Das wusste ich nicht.
Ja, ich hab den dann gegoogelt, weil mir war er erst kein Begriff, weil den alle so abfeiern für diese Szene, die er da so spielt. Der wird wirklich sehr geliebt. Der hat auch bei Breaking Bad mitgespielt, wo ich gerade gar nicht, ich kann gerade den Charakter nicht zuweisen. Ganz komisch. Ich weiß gerade nicht, wen der in Breaking Bad gespielt hat. Wahrscheinlich, wenn ich es dann weiß oder wenn ich mal nachschaue, dann werde ich mir denken, ja klar, das hättest du erkennen können. Und diese Szene, die ist so intensiv, finde ich. Die ist so krass und die, ja. Da war es auf jeden Fall mal kurz so ein bisschen Magenkrummeln bei der Szene. Ja.
Also das war teilweise ganz, ganz seltsam. Ich kann dir auch sagen, wen er in Breaking Bad gespielt hat, das war einer von den Drogenfummels, die in der letzten Staffel.
Ah, habe ich letzte Staffel noch nicht geschaut. Letzte Staffel noch nicht geschaut. Nicht spoilern. Ich bin ja gerade in der letzten Staffel, aber mein Langzeit-Breaking Bad-Projekt dauert noch.
Dann musst du lieber fertig gucken.
Ah, okay, deswegen sagt er mir nichts. Ja. Ja, krass. Also wenn ihr mal was von der Machart brutal Gutes wollt, aber auch mal was, wo es vielleicht nicht nur um Komik geht und wo man vielleicht danach auch mal ein bisschen grübelt, dann schaut euch den an. Und dieses Roadmovie-Ding, ich liebe halt einfach, wenn die in so einem Film oder in einer Serie an irgendeinen Ort kommen, der verlassen ist und sie dann erstmal schauen, was ist denn da eigentlich jetzt los? Ist da jemand? Ich liebe das. Ich mag das so gern. Das mochte ich auch bei den ersten Walking Dead Staffeln am allerliebsten, wenn sie irgendwie in ein Dorf kommen oder so, wo niemand ist und sie dann da sozusagen looten oder schauen, was da so los ist. Ja, das liebe ich.
Das sind die besten Szenen der
Staffel. Ja, das mag ich super gern. Ja, genau. Das war es bei mir übrigens schon. Mehr Filme habe ich nicht geschaut, außer Alien Romulus im Kino. Ihr habt sicher noch ein paar Empfehlungen. Lass uns mal bei den Empfehlungen bleiben, primär.
Achso, boah, dann weiß ich nicht, ob ich da sowas sagen kann. Eher ganz kurz doch.
Das oder Warnungen.
Als Empfehlung. Empfehlung, ich hatte ja Deadpool und Wolverine geguckt.
Ne? Das ist ja auch noch in dem Fenster gewesen.
Ja, krass. Ich hab's, geiler Film, also absolut geiler Film. Gebe ich jedem mit, unbedingt anschauen. Ich kann gar nicht so viel spoilern. Ist total überdrehte Tour de Force durchs Marvel-Universum, richtig schön. Und ich habe in der Bugwelle dieses Films, habe ich dann die ganzen alten X-Men-Filme nochmal angeguckt. Also so die ersten Superheldenfilme eigentlich, die hier das Marvel-Universe im großen Budget aufgegriffen haben. Und die sind so gut gealtert. Die sind so gut gealtert. Da merkst du halt, das war kaum CG.
Handwerklich.
Das war so viel Practical Effects da drin.
Ja, geil.
Und gerade die ersten, also später wird es dann ein bisschen lauer mit Avoy und Fassbender und sowas. Da, die wären dann nicht mehr ganz so easy, ja. Aber gerade.
Die müsst ihr mir nochmal angucken, weil es war gerade First Class, habe ich in so guter Erinnerung, weil das war ja ein Tal der Tränen.
Also nach
X-Men 3 war schon nicht so gut und danach ging es ja richtig bergab, glaube ich, mit vielen Sachen, so diesen ganzen Wolverine Origin Stories. Wahnsinn.
Ja, wobei Logan natürlich ein wahnsinnig geiler Abschluss.
Logan war schon wieder später als.
Der Schlimmer war dieses.
Logan ist Hammer.
War das dieses Way of the Warrior, Wolverine Weg des Kriegers.
Ja, sowas. Der war furchtbar, genau. Und leider war dann nach First Class gab es noch einen anderen, der war ganz okay. Dann gab es Apocalypse, der war leider totale Grütze.
Apocalypse war super Mist. Ja, das war nicht ein Apocalypse, war hier Apocalypse selber. Es gab
und Logan ist halt Logan.
Also, Dark Phoenix Film war ein totaler Mist.
Der war schlimmer.
Was du gucken kannst, sind der originale X-Men, X-Men 2, kannst du ohne Einschränkung gucken. X-Men 3, der letzte Widerstand.
Geht noch.
First Class war dann wieder okay. Mhm. Und dann kam, glaube ich, also wenn ich die Wolverine-Filme jetzt mal rauslasse, kam ja hier diese Days of Future Past, Zukunft ist Vergangenheit.
Ja, genau.
Der war schon wieder eher anstrengend. Aber also so der Ursprung der Filme, ja, also abgesehen davon, dass natürlich Dark Phoenix eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist, optisch, damals. Heute ist nicht mehr ganz so. Aber damals fand ich die ziemlich heiß. Aber wirklich ein total, total geiler Film. Den kannst du uneingeschränkt immer noch empfehlen.
Krass.
Das hast du mir ja echt den Mund wässrig gemacht, hier, dass ich die alten Actor noch mal gucke.
Du hast ja eher auch wenig auf dem Pall.
Ich fand die einfach immer noch gut. Also es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen diese Nostalgiebrille noch dabei, das will ich gar nicht abstreiten, weil damals waren die ja für Superheldenfilme, waren die ja total bahnbrechend, ja.
Absolut.
Und der Charme funktioniert aber noch. Die sind vor allem, was ich da witzig finde, ich habe mir ein bisschen gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen das, was bei den MCU-Filmen gerade so ein bisschen daneben geht. Die Filme sind eigentlich relativ einfach und grounded.
Ja.
Und das macht es im Nachhinein eigentlich ganz schön.
Das stimmt. Ich habe ja, was ist hier so Marvel, The Marvels und was gab es dann noch? Ich habe da echt, oder diesen neuen Black Panther und so, da habe ich echt das Problem. Die sind nicht, die sind eben genau das Gegenteil davon. Die sind so überfrachtet.
Ja, ja. Ja, krass. Also das hat sich wahrscheinlich einfach wirklich über die Zeit geändert und jetzt sind die vielleicht, weil das Zielpublikum das auch so möchte, ADHS-Style überfrachtet.
Ja, ja, vielleicht kehrt es jetzt aber auch wieder zurück. Ja, also ich freue mich mega auf Deadpool und Wolverine. Ich werde es jetzt nicht mehr schaffen. Morgen hat mich nochmal ein Kumpel gefragt, ob ich mitkomme, aber der geht mit seinem Sohn und deswegen schauen sie ihn auf Deutsch. Also vor allem ist ja auch fast unmöglich, den irgendwo im O-Ton zu sehen bei uns.
Ja, das schaffst du fast nicht und du kannst ihn auf Deutsch tatsächlich gucken.
Es geht schon, ja.
Es geht, der Film ist einfach... Es ist einfach eine Aneinanderreihung von Fanservice-Szenen, wenn du so willst. Ja? Aber das macht er in einer, finde ich, ungekannten Perfektion. Also super, 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 super. Ich habe echt viel Spaß gehabt dabei.
Cool.
Cool. Na, und sonst so filmemäßig?
Ja, dann greife ich noch mal ganz lieb in die Low-Budget-Kiste und gebe mal...
Für den Tax.
Euch ja schon empfohlen, aber jetzt hier für alle anderen Zuhörer empfehle ich unbedingt We Are Zombies.
Ah ja, den hast du gefeiert.
Genau, den neuesten Film von RKSS, diesem kanadischen Regisseur, Drehbuch, Autor, Trio, die schon Turbo Kid gemacht haben und auch zumindest die Verfilmung dann von Summer of 84, der dann der bisschen aus der Reihe schlägt, weil er sehr ernsthaft ist und so weiter. Und die auch jetzt schon gerade wieder den nächsten Film am Start haben, der jetzt auf dem Fantasy-Filmfest zum Beispiel läuft. Ich finde jetzt auch gleich raus, wie er heißt.
Die sind aber echt fleißig.
Ja, vor allem waren die so lange gar nicht so fleißig. Ich warte ja immer noch auf den Turbo 2 und sie warten ja nur drauf, dass ihnen den jemand produziert. Also oder finanziert, sagen wir es halt besser. Also da wollen sie nochmal ein bisschen richtig auf die Kacke hauen. Und der neue Film von denen, genau, der auf dem Fantasy-Filmfest läuft, heißt Wake Up. Und auch ein ziemlich, ziemlich genialer Setup. Aber nein, es geht ja um We Are Zombies. We Are Zombies ist eine Zombie-Komödie, die in einer Welt spielt, in dem die Zombies wieder zum Leben erwacht sind, aber nicht in wie vielen anderen Zombie-Filmen dort nach Hirn und Fleisch verlangen, sondern die sind einfach da. Also sie kommen von den Toten zurück und sind quasi da und je nachdem, wie ihr Zustand war beim Sterben, sind sie mehr oder weniger präsent und gehen halt, keine Ahnung, ihren Angehörigen weiterhin auf den Keks zum Beispiel. Deswegen werden sie halt eben als Living Impaired dann so bezeichnet, dass sie sind halt, so leicht behindert, als halt lebensbehindert. Und da gibt es auch eine Firma, also ein großer Konzern mit einem superreichen CEO, der Versuche mit diesen Zombies macht und der bietet auch als Service an, dass er quasi für Geld diese Zombies, die Familienangehörigen quasi sich deren annimmt. Was halt heißt, der zahlt den Angehörigen zwar Geld, macht dann Versuche damit, aber das weiß natürlich keiner.
Okay.
Aber ja, macht es halt. Und nachdem halt die Schwiegermutter halt auch nach ihrem Tod noch nervt, gibt es halt doch einige, die ihm dafür dann Geld geben, dass die Schwiegermutter halt dann in Zukunft nicht mehr zu Hause rumgammelt. Im wahrsten Sinne.
Aber diese Zombies, sind die auch so hohl wie Zombies oder sind die genauso, sage ich mal, so intelligent oder?
Also es kommt drauf an. Die meisten natürlich hohl, also speziell, wenn sie dann zum Beispiel auch quasi mit Hirnverletzungen gestorben sind, dann sind sie noch dümmer. Manche machen halt einfach auch das weiter, was sie so immer gemacht haben, gehen halt Job oder sonst irgendwie was. Aha. Also es gibt auch eine Bewegung, die natürlich sehr dann gegen diese Zombies sind, weil die nehmen auch ihre Arbeitsplätze weg, weil da gibt es zum Beispiel, da sieht man dann so eine Szene, wo die Wettervorhersagerin dann so auf die Karte zeigt und sagt, Rain, Rain. Und das ist halt, also es ist null ernst zu nehmen. Und das Witzige ist, ich finde, das habe ich auch im Nachhinein erst so gelesen, es geht gar nicht so sehr um diese Zombies, sondern es geht halt um diese, um so ein Geschwister, also Halbgeschwisterpärchen und den besten Freund von dem Typen, die halt da quasi in dieser Welt versuchen zu überleben und machen da so ein paar halb illegale Sachen und kriegen halt den großen Deal quasi. Also eigentlich wird ihre Großmutter entführt, die sich selber so gesagt hat, ich glaube, ich bin schon tot und so, nein, Omi, du bist noch nicht tot und so. Und dann wird sie halt entführt und also es ist ein Chaos, also es ist eine richtig sympathische Zombie-Komödie, wie ich finde, mit tollen Effekten, weil die sind ja groß geworden, dass sie echt Splatterfeste abgefeiert haben. Also ich habe das erste Mal von denen gehört, da gab es einen Kurzfilm, der heißt Le Backman, von so einem psychopathischen Killer,
der
halt eine Papiertüte über den Kopf halt.
Gab es sogar einen Cast.
Ja.
Backman erinnere ich mich auch noch gut.
Ja, also den feiere ich ja immer noch ab. Und Turbo Kid hat ja dann auch bewiesen, dass sie das im größeren Stile machen können. Und Turbo Kid war auch jetzt keine teure Produktion. Ich glaube, da war halt eben Michael Ironside die teuerste Ressource in diesem ganzen Film. und da haben sie auch schon, da haben sie damals ja gesagt, sie haben auf so viel verzichten müssen, weil sie wollten drehen halt total den ganzen Film und Blut und Splatter und Zeugen, konnten halt aufgrund vom Budget das nicht machen. Deswegen haben sie ja gesagt, Turbo Kid 2 machen sie nur, wenn sie da halt quasi die Mittel dafür kriegen, das so zu machen, wie sie es machen wollen. Und Via Zombies ist echt nochmal ein Schritt zurück. Also vom Production Value ist das deutlich unter Turbo Kid. Deswegen nicht zu viel erwarten, wenn ihr jetzt meint, oh, ihr kriegt hier jetzt halt voll geil CGI. CGI bin ich eh kein Fan, aber auch es sind alles handgemachte Effekte, die sind top. Davon kriegt ihr was, aber halt auch nicht übermäßig viel, sondern der lebt einfach von dieser Sympathie, die der ausstrahlt.
Hat der dann auch Gesellschaftskritik oder eher nicht? Weil das hat sich ein bisschen so angehört, so mit Arbeitsplätze wegnehmen und die sind ja handicapped auch, im Prinzip.
Also auch der CEO, da kann man deutlich Sachen reininterpretieren, dass der quasi stellvertretend für manche anderen CEO da dasteht. Der halt auch so geil in seinem Meetingraum eine Liebeschaukel hat hängen lassen, die er mit seiner Assistentin auch regelmäßig benutzt und so. Also ist schon okay. Abgefahren.
Ja, aber es ist schon ein Film, wie ich sie von dir erwarte, finde ich. Also das sowas war mal wieder an der Zeit, dass du sowas bringst. Ja,
sowas wird mal wieder gebraucht.
Ja. Ja, geil. Wir sind schon ganz schön massiv in der Zeit. Jetzt ist die Frage, wollen wir in den Spoiler-Teil übergehen? Was haltet ihr davon, dass wir,
wir
zu Alien übergehen? Und alles, was jetzt keinen Platz fand, kann man ja nächstes Mal immer noch erwähnen. Das wird ja nur besser wie guter Wein.
Nein, in der Zwischenzeit könnte jemand das gesehen haben. Kann ich nicht einfach so stehen lassen.
Was gesehen haben?
Ich habe hier Schlimme getan, was der Tags auch getan hat.
Dann müssen wir doch noch rein.
Ich habe diesen Verkehrsunfall von Film gesehen, der auf Netflix lief mit John Cena, den ich ja wirklich gerne mag.
Ja, den habe ich auch gesehen, aber ich wollte ihn gar nicht anführen hier.
Es ist jetzt sozusagen eine Content-Warnung nochmal, da schließt sich der Kreis zu den Games am Anfang.
Leider eine
Paul Feig.
Fehlleistung von Tags Lieblingsregisseur Paul Feig. Mhm. Ich zitiere mich gerne mal selber hier von Letterboxd. Ich habe geschrieben, es ist der beste Paul Feig-Film, den ich bisher gesehen habe. Jetzt bleibt halt das Grundproblem, auch die leckerste Portion Dung ist am Ende halt eine Portion Dung. Es ist ein totaler Drecksfilm. Er hat ausnahmsweise Melissa McCarthy durch eine asiatische Version von Melissa McCarthy ersetzt. Die mit Melissa McCarthy die Lautstärke und die Unerträglichkeit teilt. Ja, es ist eine Scheiße. Du kannst dir das.
Der Film heißt übrigens Jackpot, Ausrufezeichen.
Ja,
Jackpot.
Also ein Jackpot zum Sterben, auf Deutsch habe ich es angeschaut.
Das ist ja eigentlich sogar relativ geil. Also es geht darum, so eine Mischung aus Purge und Running Man. Ja, also es geht darum, es gibt eine Lotterie und wenn du bei der Lotterie gewinnst, haben alle anderen 48 Stunden oder 24 Stunden Zeit, dich zu töten, dann kriegen sie deinen Gewinn.
Hört sich mega geil an, könnte man einen Wahnsinnsfilm machen.
Total witzige Idee und John Cena ist halt so einer der vielen Menschen, es gibt einige Menschen, die bieten dann quasi professionellen Schutz an gegen 10% von deinem Gewinn. Ja. Und er spielt die Rolle auch wirklich nett.
Er eine ist halt ganz der ehrliche Bodyguard. Haut spielt er. Also wirklich so ja, da im Drehbuch. Ganz
ehrlich, so ein bisschen kindlich naiv schon ja, und ja. lieb und nett und macht seine Sache und achtet auf die Leute und will ihr halt helfen. Und sie ist einfach so ein Stück Scheiße. Ich würde der nicht helfen, egal warum, weil die einfach nur rumbrüllt. Mehr.
Ja. Weil, ach, jetzt also sehe so ich, schlimm war es ja nicht. Ja. Das ist ja diese Awkwafina, die geht ja so ja. ab. Und ich verstehe gar nicht, warum. Die hat ja bei, wie heißt der... Oh, wie hieß denn dieser Vampirfilm mit Nicolas Cage?
Ja.
Reinfeld. Reinfeld.
Okay, genau. Rina, ja, jetzt.
Aufpassen, bevor er reinfällt. Reinfeld. Und da hat die ja auch die Polizistin gespielt und die hat mich ja da auch schon so genervt. Und wer ist denn das? Awkwafina.
Das ist
der Comedian oder was ist das?
Ja, wahrscheinlich irgendwie Influencer.
Es ist eine US-amerikanische Rapperin, Moderatorin und Schauspielerin.
Actress,
Rapper. Aber den Namen noch ja. nie gehört. Also ganz ehrlich, für mich
ist sie jetzt die asiatische.
Sie wurde 2012 bekannt, als ihr Rap-Song My Wag became.
Ja, popular. Aber sie ist Amerikanerin. Also sie ist Amerikanerin auf jeden Fall.
Ja, asiatischstämmige Amerikanerin, deswegen ist sie die asiatische Melissa McCarthy. Ja, aber tatsächlich. Der Film hat so ein paar richtig gute Ideen und John Cena, ich mag ihn ja. Christian, du magst ihn ja auch gern, ne? Das haben wir ja schon etabliert.
Ja.
Die Rolle passt super gut zu ihm, ja. Sogar der Film hat so viel Gutes. Hätte das ein vernünftiger Drehbuchautor und ein vernünftiger Regisseur gemacht, wäre das ein Top-Hit geworden.
Ja, aber ja klingt schon geil, eigentlich.
Scheiße,
es aber ist. Aber es war halt Paul Feig.
Ja, aber es vielleicht nimmst Paul du den Feig, Film auch ey. Zu ernst. Also, nein, das ist halt so. Nee,
Tax, nein, nein.
Ja, aber Tax, hast nein. du ihn jetzt nicht ernst genommen und kannst du was Besseres
sagen? Findest du ihn gut oder wie, Tax? Sag. Jetzt kommt
dein Review. Aber ich muss mich nicht so aufregen, das läuft halt. Ich denke mir, das ist
einfach. Du bist auf dem iPad, oder? Es läuft halt nebenher und du bist auf dem iPad.
Ja, das ist wie so Füllmaterial, das Netflix oder Prime einfach Material zum Ausstrahlen haben.
Ich würde das
und dann nicht. Und gucken sich das Familien an. So stelle ich mir das vor. Um's
verrecken also. Würde ich meine Zeit nicht opfern dafür. Wenn ich das Cover alleine von dem Film sehe, schaue ich mir das nicht an. Das schaut so beschissen alles aus.
Ich habe es tatsächlich auch nur wegen John Cena angeguckt und weil tatsächlich die Story echt witzig klang.
Take the money and run.
Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich mich ein bisschen drüber ärgere, Tax, weil es ein unfassbar verschenktes Potenzial ist.
Ja, weil diese Grundprämisse, die du gerade gesagt hast, Philipp, da könnte man was richtig Cooles draus machen.
Da könntest du einen coolen, ernsthaften Actionfilm draus machen.
Ja, und vielleicht hat er das Geld gebraucht, oder? Ich meine, vom Drehbuch kommt er sozusagen nicht schlecht weg, so ein sympathischer Charakter. Also ist ja kein zu großer Schaden.
Das Sina meinst du? Das Sina,
ja, ja, genau. So kriegt ja, er Geld schon. Und kommt da nicht als böser Bösewicht oder keine Ahnung, dass er Leute vergrault und kriegt da
ich
Geld.
Ich glaube, Zielgruppenthema wieder mal. Ich glaube, wenn diese Awkwafina irgendwie gerade da hip ist in bestimmten Kreisen, mir ist die noch nicht mal untergekommen bisher, dann ist das vielleicht einfach, halt einfach nicht Zielgruppe. Oder du auf jeden Fall nicht, Fips. Der Tax, ja, da wissen wir nicht. Der
Tax mag halt Paul Feig. Ja, da reingekommen, da habe ich mich schon gewundert, aber da habe ich es ignorieren können, weil ich Renfield an sich geil fand, weil halt die beiden Nicolases da halt super geil performt hatten. Und sie hat halt eigentlich keine Rolle gespielt bei dem Film für mich. Ja.
Okay, aber es ist eher eine Warnung, außer man ist grundsätzlich bei Paul Feig-Filmen oder Melissa McCarthy immer sehr gut unterhalten, dann kann man da schon rein.
Ja, wenn du Paul Feig-Filme sowieso magst, aber ansonsten, wenn du nur John Cena gern magst, dann spaß dir, weil du bist nur traurig. Aber
dass du da nicht abschalten kannst, dass du nicht 5 Minuten schaust und sagst, ausschalten, das ist ja dann bis zum Schluss geschaut, oder?
Normalerweise kann der Fips das aber schon, da wundert es mich eigentlich auch, dass es jetzt dann doch durchgeschaut
hat. Also ich glaube, das ist so wie bei Tom und Jerry, ja, dann...
Ja, es ist Tom, das ist einfach, was, das ist dieser berühmte Verkehrsunfall, wo du nicht weggucken kannst, wahrscheinlich.
Ja, also.
Hast du nebenher geschaut, Fips, oder hast du ausschließlich geschaut?
Oh. Ich habe die ersten 10 Minuten nebenher geguckt, dann tauchte die Frau auf und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nebenher gucken. Also, ich meine, ich hätte erst 10 Minuten konzentriert
geguckt. Okay, also dann wirklich nur.
Dann habe ich gesagt, ich lasse es nebenher laufen, als während dem Arbeiten nebenher quasi als Beschallung.
Mhm. Ja, gut, dann und war er eigentlich noch 10 Minuten rum.
Ja, ich musste aber ein paar Mal tatsächlich aufhören, weil ich mich so geärgert habe. Aber
Der Tax ist da, der hält es eher aus anscheinend.
Ja, der Tax muss. Das läuft da nebenbei und dann lese ich meinen normalen Kram. Ja,
ja, genau, du hast auch nur nebenher geschaut sozusagen.
Welche Apple Watch kommt, welche Auflösung.
Halt nicht ausschalten, auch wenn du willst, gib's halt zu. Die Frau hat die Kontrolle über deine Fernbedienung.
So ist es halt.
Ja, ja, so schaut es aus, ja.
Kontrolle über die Fernbedienung. Ja, wir haben anscheinend keine Kontrolle über unser Zeitmanagement. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich jetzt mal bei allen Hörern, die keinen Bock drauf haben, jetzt wegen Alien Romulus komplett gespoilert zu werden. Weil die können nämlich jetzt ganz getrost abschalten oder einfach bis zum Ende spulen, um sich dann noch tags geiles Outro anzuhören. Danke fürs Hören. Die Pause bis zum nächsten Cast wird kürzer sein. Das ist schon mal sehr gut. Dann, weil heute waren wir ja wirklich, waren wir getrieben von Content. Das hat man richtig gemerkt. Da musste halt viel raus. Vielleicht wird es beim nächsten Mal wieder ein bisschen weniger und vielleicht auch wieder etwas kürzer. Also die, die kürzere Folgen wollen, die dürfen nächstes Mal sich wieder freuen. Und ja, jetzt war es halt ein bisschen länger. Ne? Aber danke fürs Hören. Und ab jetzt beginnt der Spoiler-Part zu Alien Romulus. Deswegen abschalten, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Und wir gehen rein. Wir waren im Kino. Ne? Es war schön. Ne? Wir waren alle vier im Kino. Wir haben es geschafft. Vorher waren wir indisch essen, also gar nicht passend zu Alien eigentlich. Wohl, ja. Ja,
Käse von
weiß gar nicht, was ja, ist passend? Ich überlege gerade, was passend
ist zum Essen.
Ja. Was wäre denn das passende Essen zu Alien? Ganz schwierig. Eher so Schlabberkram.
Käse von wie in der Schweiz oder sowas.
Ja.
Ja, irgendwas, was Fäden zieht, oder? Schon so ein bisschen klipprig.
irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir uns alle, glaube ich, ziemlich auf den Film gefreut, weil wir, also man hat ja schon ein bisschen was dazu gelesen und da kann jetzt vielleicht der Philipp erstmal, bevor wir in den Film reingehen, sagen, wir waren, glaube ich, alle nicht so angetan von Covenant und Prometheus. Und Philipp, du hast dir die beiden Filme ja, du hast sie vorher noch gar nicht gesehen gehabt, richtig? Du hast sie danach dir reingefahren, weil du ja...
Ein bisschen abgeschreckt, weil ich eigentlich selten richtig Gutes davon gehört habe.
Und genau, sag mal kurz zu den beiden. Die beiden hast du gesehen. Was ist sogar dein Gesamturteil? Ich glaube, du kannst es für beide zusammenfassen.
Mein Gesamturteil wäre für die beiden tatsächlich, dass die in dem ganzen Alien-Franchise überhaupt nichts zu suchen haben. Das sind für mich komplette Fremdkörper in dieser Serie, die wahrscheinlich besser funktioniert hätten, wenn du sie unter einem komplett eigenständigen Label rausgebracht hättest. Es sollen ja Prequels sein, so überhaupt. Aber das funktioniert null. Also das hat null Charme, das hat null Reiz. Das verbockt alles, was sie dann, wir haben ja sicher nachher nochmal dazukommen, in den späteren Teilen wirklich gut gemacht haben, wird quasi ad absurdum geführt. Also so ganz, ganz blöd gesagt, ich meine, was bei Alien ja relativ ikonisch ist, ist die, seit dem ersten Alien-Film ist die ganze Technik in den Raumschiffen mit diesen billigen CRT-Monitoren und diesem ganzen Mist. Ja. Und da sind sie halt in den Prometheus und dem anderen Schmarrn der Covenant sind sie halt gefühlt Lichtjahre technologisch voraus.
Was? Obwohl es Prequels sind, das ist alles so dumm. Du hast vollkommen recht. Das fügt sich überhaupt nicht ins Universum ein. Es nutzt Funktionierendes aus dem Universum und verwurschtet es in zwei ganz seltsame Filme, die so viel dumme Szenen haben, dass ich gar nicht anfangen will.
Ja, genau, es ist so viel Dummheit drin und sie versuchen immer so diese Alien-Thematik aufzugreifen und scheitern so unfassbar. Ja. Ja. Allein mit den Androiden, die sie immer irgendwo rausziehen. Ja. Ja. Das passt überhaupt nicht. Ja, also das schaltet man einfach ab und vergisst sie.
Und es war so traurig, ich war Prometheus wirklich gehypt damals. Da war ja lange Zeit, gab es keinen Alien-Film, da kam Prometheus. Absoluter Reinfall. Dann kam irgendwann Covenant, da habe ich gemeint, okay, jetzt wird es sicher besser. Ebenso. Und dann war ich schon richtig so, irgendwie das Franchise ist tot, das Franchise kann es vergessen. Und dann hier Alien Romulus. Und dann hat man die ersten Stimmen gehört, dass es wieder eher zum Ursprung zurückgeht. Und dass es auch Leuten gefällt, denen die klassischen Alien-Filme gerade 1 und 2 gefallen. Und
der Regisseur spricht halt Benne hier, Fede Alvarez.
Fede Alvarez, richtig.
Der hier Evil Dead Remake, das feiere ich ja total. Das feiern so sogar viele, viele Fans. Und nicht nur so, die Remake, die machen das Original kaputt. Sam Raimi hat ja auch mitproduziert und fand das ja selber auch ziemlich geil. Also es ist mega.
Ja.
Und du hast den ja nicht gesehen. Ich habe das nur gesagt, du musst den unbedingt gucken. Don't Breathe von ihm.
Ja.
Der ist ja auch unglaublich geil. Also,
ja, Ja, den habe ich jetzt auch auf der Liste, ja. Ja, und deswegen, die Vorzeichen waren gut. Deswegen haben wir auch gesagt, den schauen wir uns im Kino an. Das ist auch ein Film, der, glaube ich, im Kino geil rüberkommt. Und wenn es ein Reinfall ist, haben wir trotzdem Content für den Podcast. Und wir sehen uns, und es war eine coole Geschichte. Und deswegen sind wir schon mit Erwartungen rein. Aber da man zweimal davor ziemlich enttäuscht wurde, natürlich schon so, ich sage jetzt mal, ich war po sehr positiv unterwegs, aber ich mich hätte jetzt auch nicht gewundert, wenn dann doch was kommt, wo ich sage, es geht jetzt gar nicht. Also sorry, jetzt habt ihr es wieder geschafft, mich zu verkraulen. Ja, dann kurz zum Setting. Also der Film spielt ja zwischen Alien 1 und Alien 2. Und worum geht's? Es geht um so eine Gruppe von jungen, ja, so Kolonialisten sind es ja, ne, die da auf so einem Planeten leben und die so ein bisschen am Scrappen sind, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist doch schon eine Zeit her, die ja ja, Raumschiffe und sonst was scrappen oder irgendwelche Gegenstände, die sie dann gewinnbringend verkaufen können. Und dann eben diese Romulus-Station sozusagen. Ja, weiß ich nicht, merken, dass die sozusagen da ist und die dann auch entsprechend betreten. Und diese Romulus-Station bietet ihnen enorm viel Möglichkeiten für verborgene Schätze und für irgendwelche coolen Gegenstände. Und deswegen gehen sie auch sozusagen dieses Risiko ein von ihrem Planeten da. Wie war das gleich? Haben die dieses Schiff gekapert, mit dem sie dann
Ja, das
dahin
war
sind?
IRS, glaube ich. Das war
Ja, das war irgendein Frachter oder so ein Teil, so ein
Genau, mit dem.
Transporter. Ja,
Da
das
sind
sind
sie
ja
dann.
Kinder von Minenarbeitern, die ja auf
Genau,
dieser Kolonie leben
so war
und
es.
die, also es sind wahrscheinlich halt, also es wird, glaube ich, nie so explizit gesagt, aber, oder vielleicht habe ich es nicht richtig gekriegt, halt wahrscheinlich von Wayland, Minen, für die sie arbeiten müssen und sie kriegen halt eh nix und ihre Eltern
Ja,
sind in
genau.
den Minen gestorben und für
Genau, und sie
sie
haben da nichts zu
halt
verlieren.
dasselbe.
Ja.
Und genau, und ihr großes Ziel ist ja eben die Kryokapseln von der Raumstation, die da oben rumkreist,
Und
raus
eigentlich mag es da gar nicht leben. Also es
zu
startet auch schon
flüchten.
so Anzahl der Sonnentage null,
Ja,
wenn ich
genau,
das in
acht
Erinnerung
Stunden,
habe.
acht Sonnenstunden pro Jahr
Ja.
oder so, genau.
Das
Und
war
den
auch
Menschen
übrigens
geht es
geil.
halt auch nicht so gut. Jeder hat dann irgendwie eine Lungenkrankheit oder Erkältung und dann, also
Ja.
du willst da eigentlich nur weg. Also das war extrem gut erklärt und
Ja, genau,
Wayland
also
meinte auch, sie
England
hatte ihr Soll erfüllt.
1876.
Aha, genau.
Ja,
Also
und der Stil unten am Planeten sehr stark angelehnt ans Blade Runner-Universum. Da wurde ja auch immer wieder gesagt, da gab es ja immer wieder diese ganzen Fantheorien, dass sie ja Alien und Blade Runner im selben Universum spielen und so weiter. Die haben da ein paar Sachen aufgegriffen, aber es wird jetzt nicht explizit irgendwas
ja,
erwähnt.
es
Auch
ist
diese
einfach dunkel und
Sprache,
düster,
auch so ein
ja.
paar Kameraeinstellungen am Anfang, die dann so rauszoomt sozusagen aus dieser
Ja.
Gasse. Das ist eindeutig dieselbe oder angelehnt an diese Kameraeinstellung aus Blade Runner. Das ist aber wirklich, finde ich, nur in der Phase, sobald sie dann diesen Planeten verlassen, ist es ganz klar Alien und es hat mit Blade Runner in meinen Augen echt sehr, sehr wenig zu tun. Genau, und dann kommen sie auf diese Raumstation und wie fandet ihr denn so dieses Ganze? Da haben wir zwar nur ganz grob drüber gesprochen. Wie fandet ihr, das ist ja auch beim Einsatz so ein Weg, diese Phase, in der eigentlich noch nicht groß was passiert, bis dann wirklich mal zur Eskalation kam. War ich das zu lang? War das gut so? Hättet ihr euch das anders gewünscht?
Bevor wir auf diese Phase kommen, sollte man eigentlich sagen, dass es eigentlich am Anfang so eine Hommage an die Alien-Filme ist. Also es fängt ja sehr ähnlich an, das ist so Incoming Message. Also das haben sie total aufgegriffen, ja. Es spielt sich ein bisschen anders ab. Aber diese erste Szene, wo noch gar kein Mensch zu sehen ist, erinnert ja auch an die ersten Alien-Filme oder an Alien 1.
Ja, genau,
Ja,
aber
nur
das,
halt
also
mit einer komplett
das,
anderen, das ist ein bisschen
ja,
verwirrend
es.
dann eben, also
Genau,
lässt sich
also
halt,
das.
lässt, halt nicht verwirrend, sondern legt eine falsche Fährte, weil du erstmal ja gar nicht kapierst, ja, was,
Ja,
wer macht denn
genau.
jetzt
Ich dachte, du
auf
bist
und,
da drin, ja.
ah, du siehst jetzt hier die Trümmer von der
Ja,
Nostromo,
genau.
was weiß ich, was
Und
ist denn da los?
ja, es ist so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen wie ein Reboot an, ein
Ja,
bisschen.
ja.
Das wäre ich am,
Und
hätte ich am Ende eh gerne. Also das wäre eher so mein
genau, das kommt dann,
Fazit.
glaube ich, sehr
Ja,
stark
wenn
in
wir jetzt
meiner
weiter über die
Erinnerung.
Handlung sprechen, ist halt schon
Also
interessant. Also die kommen auf eine Raumstation, die verlassen scheint, wo aber irgendwas los ist, wo aber auch für sie was Lukratives rausspringen kann. Und dann gehen sie natürlich auch Risiken ein. Und dann gibt es halt einfach diese Phase, in der man unglaublich viel sieht und auch coole Artstyle und coole Raumschiff-Action und so weiter. Aber es passiert ja noch nichts in Richtung Alien, ne?
Also ich finde, für mich müssen sie das ziemlich gut gemacht haben, weil in meiner Erinnerung kam mir das nicht sehr lang
und ja,
vor
genau.
allem sehr lang gezogen vor.
Genau.
Ich ja. weiß es nicht, waren es 20 Minuten, waren es 40 Minuten? Also ich glaube, nicht
40 Minuten. Ich glaube, es waren eher so 40 Minuten gefühlt.
Ah, echt?
Und weißt du, was geil ist? Ich habe den Tag davor Alien 1 geschaut und in Alien 1 ist es auch eine lange Zeit und da kommt sie in einem viel länger vor. Die zieht sich.
Findest du?
Also bei mir, ich habe direkt davor geschaut und ich fand es
auch, ich feiere dieses, die Phase vor dem Chestbuster. Feiere ich total in Alien, wie sie also da landen.
Den Space. Die ist auch super. Die ist auch mega geil. Ja, aber sie.
Ich habe auch noch mal geguckt.
Länger. Gefühlt sich länger
an. Der war ja auch Teil meines Rewatches Alien.
Ja.
Und wie du sagst, Peter, sie fühlt sich länger an, aber...
Wahrscheinlich ist sie kürzer.
Aber es ist nicht so, ich würde nicht sagen, da passiert...
Nee, sie transportiert eine ganz, ganz besondere Stimmung, finde ich. Also das ist das, wo ich jetzt im direkten Vergleich zwischen Alien und Romulus sagen würde, was Alien besser macht, ist eine Stimmung aufbauen.
Ja, auf jeden
Romulus
Fall.
Hat eine andere Spannungskurve. Romulus ist so ein bisschen das Remaster für die ADHS-Generation. Ja. Es ist viel, viel schneller. Alles ist viel, viel schneller. Es ist viel, viel wuchtiger. Es gibt so ein paar Szenen, da fällt es tatsächlich auf, wie viel schneller Romulus eigentlich ist.
Ja.
Aber von der Stimmung ist Alien, was das angeht, auch gerade bis zu diesem ersten Chestbuster. Ich kann mich auch erinnern, wo ich das erste Mal gesehen habe, wo du ja wirklich nicht gewusst hast, was passiert jetzt.
Das da kommt eigentlich. Halt auch noch dazu, gell? Ja, wenn du es nicht weißt.
Richtig, krass. Das ist natürlich ganz anders mit dem Erbe da. Also wenn du mit so einem Erbe antrittst,
kannst
du ja gar nicht gewinnen. Ja.
Habt ihr das angeschaut, als würde man das erste Mal anschauen? Also stell dir vor, du bist die junge Generation und weißt du, so, es gab so Alien-Schrott, weil ihr sagt, die Stimmung, also der Film von The Visuals ist ganz toll und mich hat es ja zweimal im Sitz gerissen, habt ja alle gelacht, so Jumpscare-mäßig. Aber ich noch ehrlich gesagt, ich habe eigentlich nie Angst gehabt. Also ich fand es nie so, dass ich denke...
Hatte ich aber bei Alien 1 auch nicht.
Ach, okay. Na, also ich fand schon Alien 1 schon fies.
Das ist halt auch schwierig. Das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Und wenn du halt so ein Franchise hast, das so lange lebt und ich kann mich erinnern, ich habe Alien 1 das erste Mal gesehen, da war ich bei meinem Onkel in Niederösterreich mit meinen Eltern. Meine Eltern haben mir erlaubt, dass ich den mitgucke und ich war, glaube ich, 7 oder so. Und da war ich von dieser Chestbuster-Szene ordentlich geflasht.
Da wurde der Grundstein gelegt.
Meine Mutter auch und meine Tante so, na komm, das geht schon, der kann das schon gucken.
Da wurde der Grundstein gelegt.
Das ist hier nur ein kleiner Fernseher.
Ja, es war ein Tropfen, aber nicht der einzige, aber es war einer davon. Und sowas, also das ist natürlich, also das kannst du natürlich nicht vergleichen, wenn dann heute einer daherkommt
und sagt,
das erste Romulus an, hat nie was von dem Alien gehört.
Null.
Das kann gar nicht funktionieren. Also da müssten sie auch was einbauen. Also es würde nicht funktionieren, sagen wir mal so. So, ich glaube, so wie er gemacht ist, funktioniert er teilweise schon, weil am Ende ja immer noch ein halbwegs gut gepaceter Action-Horror-Science-Fiction-Film rauskommt.
Wobei ich zu der Chestbuster-Szene, Christian, ich muss leider sagen, obwohl ich jetzt gerade den Alien ja noch mal rewatcht habe, die Chestbuster-Szene, die mir am allermeisten in Erinnerung bleiben wird, ist die aus Spaceballs.
Allerdings.
Ja. Hier mit dem Hut und dem Stöckchen und Hello, my darling.
Ganz Hello, groß. My darling.
Ganz großartig.
Aber da sieht man auch, was das für eine Szene war. Die ist halt wirklich mega. Die wird noch Jahrzehnte, Jahrhunderte überdauern. Die ist halt echt geil. Also ich meine,
findet ihr nicht auch, dass sie diese Charaktere super vorgestellt haben? Und zwar bevor sie auf die Raumstation geflogen oder in diesem Start vom Planeten in den Orbit, sind die einzelnen Charaktere so in ihrem Doing so schön vorgestellt
worden. Das war doch Standard.
Ja, aber ich fand es richtig gut, wie der eine raucht da hier mit der großen Flamme, der eine scheißt sich voll ein. Also das fand ich super gemacht.
Das war für mich Setup, aber ich habe sogar meinen Kopf schon durchgegangen, in welcher Reihenfolge die wahrscheinlich sterben.
Sterben, ja.
Also das fand ich so irgendwie
Ja,
aber ich fand die schauspielerische Leistung gut, aber so.
Ich war schon mal mit einem ganz anderen Setup. So einem Setup habe ich das damals natürlich nicht geguckt. Ne? Also ich habe mir als, oder sagen wir mal so, mit 7 mussten vielleicht nicht das erste Mal sehen. Aber auch da, wenn du so einen Film in den 80er Jahren zum ersten Mal gesehen hast, da bist du nicht so versiert rangegangen, so, Slasher hier,
das
da,
ist der stimmt Zeit.
Zuerst, das der, der, ja, Zeit, der Schwarze sowieso und die auch und so. Ja, das machst du halt. Das ist ganz anders.
Ja, da sind wir schon zu Film.
Heutzutage geht das halt eben nicht mehr. Das
ist schon recht. Genau, und jetzt wurden die halt ein bisschen so vorgestellt. Ich weiß genau, was du meinst, Tax, aber die waren so, da war jeder, war ein anderer Influencer-Typ gefühlt. Natürlich. Also da war für jeden was dabei. Da war für jeden was dabei.
Ja. Aber dieses Rauchen, ich fand das gut. Also ich habe mich da amüsiert. Da
weißt du, was lustig ist? Ich fand das Rauchen da gut, weil da hat es mega gepasst. Und ich fand das Rauchen in Prometheus, wo er unter seinem Helm anfängt zu rauchen, Wahnsinn. Einfach nur bescheuert. Lustigerweise.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Das triggert mich jetzt.
Die Szene triggert mich so krass an die schlauesten Köpfe der Welt und er raucht unter seinem Raumhelm und ist der absolute Vollidiot.
Das ist halt einfach dumm.
Und das ist der große Unterschied hier, weil es im Original ja auch so ist, aber da rauchen sie auch.
Was war denn da jetzt? Ach so, ich weiß gar nicht mehr, was
mir ist das Rauchen auch aufgefallen.
Ist mir nicht aufgefallen.
Weil das im Original mir nämlich den Tag davor aufgefallen ist, hey, die rauchen ja da einfach auch im Raumschiff so, ne? Das ist ja witzig. Ja.
Es ist halt, jeder Film ist halt auch ein bisschen Zeitgeist seiner Entstehungszeit. Voll, ne? Deswegen, damals war halt Rauchen nicht so wie
heute. Aber jetzt war es da halt einfach dann wieder so aufgegriffen. Klar, das war cool irgendwie.
Geil, ja.
Was auch super rüberkam, fand ich so, also wie rigid, robust und abgeranzt diese ganze Hardware ist. Also dieser Transporter oder wie auch dieser Transporter mal in dem Manöver in die Raumstation reinknallt. Also das fand ich super gemacht.
Das ist ja ganz viel von diesem Alien-Charme.
Genau,
ja.
Das ist das, was Covenant
und Prometheus verkackt haben.
Das ist was, genau, hier sind wir wieder. Richtig. Hier passt, der Film passt zwischen Alien 1 und 2 einfach auch rein. Auch weil einfach die Technologie dieselbe ist, ne? Weil das einfach passt. Voll gut. Genau, ja.
Also so stelle ich mir das vor. Das nehme ich genau ab, wie das Teil da so reinschlittert und Pang macht. Also
und genau, dass du halt Röhrenmonitore hast und hier und Knöpfe hier und Zeug. Und das ist alles, das hat so gepasst. Und dieses blank geleckte Hochglanz-Look aus Prometheus, das hat mich schon immer
als gestört. Als Prequel, so dumm.
Als Prequel, ja, genau.
Ja, geil. Aber dann sind wir jetzt auf der Station und dann baut sich das alles ja so auf. Und wie fandet ihr dann so die Einführung des Aliens oder überhaupt, wie das Ganze so ein bisschen seinen in die falsche Richtung abbiegt für die Kollegen?
Na, erstmal kommt ja die Facehugger
Invasion
vom Feind.
Genau.
Und da war ich ein bisschen underwhelmed, weil die Facehugger sind halt so das creepigste. Also nein, nicht das Creepigste, weil wenn so ein Xenomorph vor dir steht, dann kackst du dich natürlich auch ein. Aber diese Spinnenartigen, die dir halt ihren Schlong in deinem Mund stecken wollen und so, das ist schon ätzend.
Das weißt du, warum das geil ist, Christian? Weißt du, warum das auch geil ist? Das ist im ersten, also im Alien 1 so, jetzt wissen wir es ja, aber wenn du jetzt Romulus das erste Mal schaust, ist es genauso, dass du denkst, was passiert denn da jetzt mit dem? Der hat das jetzt auf dem Gesicht und jetzt? Was passiert jetzt?
Ja, aber es waren zu viele und sie waren zu wenig.
Genau. Das war
der Bedrohung.
Genau, das war beim Einser mit dem einen einzigen viel krasser, gell?
Wunderbar. Das Partikelsystem, eine ganze Herde, ja, das fand ich auch so blöd.
Das ist der größte Kritikpunkt, den ich habe an dem ganzen Film, dass sie so eine Invasion draus
allem gemacht zu viel.
Richtig, diesen, ja, von allem.
Diesen Suspense-Punkt überhaupt nicht, ich will nicht sagen, sie haben ihn nicht verstanden, aber irgendwie haben sie ihn nicht verstanden, weil der erste Alien, der hat, und auch der zweite noch ein bisschen, hat ja auch ganz wesentlich davon gelebt, dass du diese Xenomorphs eigentlich nur siehst, wenn es schon zu spät ist. Oder im Idealfall halt gar nicht.
Ich habe einen Zweier ja direkt danach, dann den Tag danach geschaut und war dann doch überrascht, dass der Zweier wirklich, ja, der ist schon sehr stark anders als der erste. Das habe ich zwar noch so in Erinnerung gehabt, aber jetzt mit Romulus dazwischen ist es eigentlich schon ein schöner Teil dazwischen. Aber ich gebe dir auch recht, Philipp, dieser Suspense-Faktor, der ist eigentlich nur so lange da, solange noch keine Facehugger oder Xenomorphs da sind. Und dann geht der ein bisschen flöten. Da gibt es eigentlich kaum eine richtige Suspense-Szene, außer von, ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Du siehst ja, dann immer alles.
Aliens ist ja auch noch mal ein bisschen anders, ne?
Ja.
Aber es hat zumindest auch diesen Punkt mit den Bewegungssensoren und sowas, sodass im Prinzip die Abwesenheit des Aliens immer bedrohlicher war als die Abwesenheit.
Ja, ja, aber auch da gibt es ja nochmal mit der, wo die Ripley und dieses kleine Mädchen, ich habe den Namen vergessen, da gibt es ja auch nochmal so eine Szene mit dem Facehugger, wo doch der Assi die da einsperrt, damit der Facehugger das Mädchen quasi befruchtet. Ja. Und das ist auch super gut gemacht, finde ich. Also, und wie gesagt, da brauchst du auch noch
einen Facehugger. Gute Momente. Da gibt es wirklich viele gute Momente. Und das, wie gesagt, das, diese Inflation hat mich da so ein bisschen gestört. Und tatsächlich, also diese Szene mit der Facehugger-Invasion, wo sie hier die Temperatur erhöhen und da durchschleichen. Du weißt, welche ich meine.
Ja, genau. Ja,
ja. Das war einfach eine saudumme Szene.
Ja, obwohl ich die von der Machart
cool beliebig, fand. Das war so ein beliebiger Horrorfilm.
War sie total beliebig und storymäßig war sie total dumm, bis zu dem Moment, ab dem Moment, wo der andere Typ gemeint hat, oh, ich gehe jetzt mal ans Telefon. Ja, also, hey, ihr müsst Mucksmäuschen still dadurch, möglichst langsam bewegen, was macht er? Geht ans Telefon.
Aber da habe ich auch mit den typischen Tropes, mit heilen uns auf und so, das nervt mich einfach immer. Ich weiß, Christian, wahrscheinlich das siehst du gar nicht mehr, oder? Wenn man oft Filme in der Art sieht. Aber mich triggert das so hart.
Es muss halt so sein, ungefähr, ne?
Ja, aber ich muss halt so, es ist halt einfach dann ein Plot-Device, weil es triggert mich
so hart. Lass uns zusammenbleiben, jeder geht in unterschiedliche Richtungen.
Ja, am besten noch allein, das ist, Aber das war aber in dem Film nicht so krass. Da war es
nicht so
glaubwürdig war es da. Da war es glaubwürdig, wenn sie sich aufgeteilt haben, finde ich.
In der Szene ist es mir leider echt aufgefallen,
dass das
wirklich eine saudumme Aktion war. Die war einfach dumm. Ja.
Ja.
Gut, das ist alles kein Showstopper, aber es war halt so ein bisschen, also es war so eine kleine Portion, wie sage ich da, Teenie-Slasher reingemischt. Was die Tropes angeht und sowas.
Und mir war der Roboter am Anfang zu sehr Dustin Hoffman Rain Man irgendwie so. War gut.
Das die Personalities. Sache, wo ich sagen muss, war das tatsächlich nötig?
Welcher? Wir müssen aufpassen, von welchem wir sprechen. Sprichst du vom Jungen oder vom Halbierten? Vom
Ungepatchten.
Nee, ich rede vom, vom Freund des Mädchens sozusagen.
Ich weiß nicht,
wie er hieß. Das,
Fand aber auch. Ich fand es so witzig, weil ich habe doch noch zu dir gesagt, so, ey, ist das der Androide, oder?
Du hast das so schnell erkannt.
Weil er da stottert und so. Ich habe das sofort erkannt und ich weiß nicht, woran und warum. Und ich fand es leider plump. Also,
ja, genau, mir war.
Ich fand zwar die Rolle von dem Typen cool und auch danach, wie er gepatcht wurde und
das
so.
Das war witzig, ja.
Das war echt witzig, das hat so ein bisschen was reingebracht, was man nicht erwartet hätte und wo ich sage, da hat er so ein bisschen Eigenständigkeit
dafür. Now I got a machine gun Effekt.
Aber. Naja.
Wie fandet ihr dann den, wenn wir schon bei Androiden sind, den Ash aus 1 sozusagen, oder den Ash, das ist ja nicht der Ash, sondern das ist nur dieselbe Baureihe wie Ash.
Selbe Modell, ja, genau.
Wie fandet ihr das?
So bescheuert.
Nee, ich fand den gut.
Ja.
Ich fand es bescheuert, weil ich grundsätzlich auf diese CG-Verjüngungs-Revival-Geschichten total allergisch reagiere. Vor allem, wenn es keine Not tut. Es hätte irgendein Androide sein
können. Ja, ich muss aber auch sagen, dass wenn wir den, also wenn man es kennt, dann ist es irgendwie so, finde ich, so eine ganz nette Sache. Ich fand es eigentlich dann eher nett, weil ich fand das CGI sehr gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es jemand, der das nicht checkt, weil er Alien 1 nie gesehen hat, noch nicht mal checkt, dass der CGI ist.
Ja, wie gesagt, als Fanservice hätte es wahrscheinlich eine Videoaufzeichnung von ihm auch getan und irgendein anderer. Ich mag einfach dieses grundsätzlich wir reviven jetzt den Toten oder viel zu alten Schauspieler.
Hat sich ja angeblich hat sich ja das der Ridley Scott der wollte das so, ne?
Ja.
Ja, Fede Alvarez
wollte das wurde nicht erklärt.
Ja. Ja.
Bitte? Also es hieß so, er hat Kontakt zu Mutter. Und ich fand im Original Alien und so war das eher so Mutter, Also, wenn du sozusagen mit dem Bordcomputer oder von dem Raumschiff sprichst, viel klarer und da er hat Kontakt zur Mutter.
Ah, oder? Nicht unbedingt. Hast du so eine Erinnerung. Das war echt im Einser auch nicht so klar. Es war eigentlich fast gleich in beiden Filmen gemacht.
Okay, ja. Ich wird auch einfach von Mutter gesprochen. Es wird von Mutter geredet und dann siehst du kurz am Bildschirm auch dieses M0THR.
Mehr siehst du da nicht. Auch im Einser nicht. Das ist gut, dass du sagst, aber es ist wirklich sehr ähnlich, ja. Ja, und dann kommen wir in die Eskalationsspirale rein. Ne? Die wird natürlich immer krasser und immer wilder. War aber gut gemacht. Also jetzt, wenn man vom Handwerklichen, oder? Auch da wurde es nicht schlechter, oder? Es war schon geil.
Handwerklich kann man nicht sagen.
War gut gemacht. Auch dieses, ich glaube, viel Handwerk, viel Props, oder? Und weniger CGI teilweise, ne?
Absolut, ja, es gibt ja da richtige Abwandlungen. Also lohnt sich da wirklich auf Instagram oder auf YouTube da mal zu gucken. Der Fips hat ja da auch mal den Link geteilt, das wollte man dann auch nochmal hier irgendwie rein mit von diesem, da kommen wir zuerst noch dazu, dass selbst bei dem, wo du gedacht hast, naja, das ist doch jetzt kein Mensch mehr da drunter, das waren entweder mechatronische oder Anzüge mit Menschen drunter. Vieles, Wahnsinn. Auch die Facehugger waren fast alles mechatronisch und so. Das ist ja wahnsinnig geil. Also das ist super.
Deswegen wird der Film, glaube ich, echt gut altern. Ich finde auch die Szene, wo dann wo sozusagen die Station einschlägt und dann da so schleift an dem Ring von dem Planeten sozusagen. Ich glaube sogar, dass die ganz, ganz geil ist, weil die sieht man immer so ein bisschen im Hintergrund und so. Ich glaube, dass die auch ganz gut altern wird, obwohl das natürlich komplett CGI ist, gehe ich mal
Das Problem ist, glaube ich, dass der in 40 Jahren nicht einen Status haben wird, wie Alien 1 heute hat, oder das ist ja 45 Jahre schon her, dann das wird er nicht haben. Deswegen ist es nicht so wichtig, wie der alte. Also richtig. Auch Alien 1 wirst du wahrscheinlich in 40 Jahren, sofern es hier eine Gesellschaft noch geben wird, wird es Filmkenner geben, die dann sagen, oh, Alien, das war vor 100 Jahren, das war ein geiler Film.
Ich glaube, den wird es dann noch in der 32K-Version remastered auf jeden Fall schauen.
Kannst du dir ins Brain dumpen lassen. Kannst du in der Sekunde den Film sehen.
Ja, natürlich, das muss man sagen. Aber die Machart, ich fand es stylisch ohne Ende. Und ich hätte jetzt Bock, jetzt ist ein paar Wochen her, ich hätte jetzt Bock, den auch zeitnah nochmal zu schauen. Ich überlege wirklich, ob ich mir den, sobald es den zu leihen gibt, ob ich mir den nochmal reinziehe. Ja, ich habe nochmal Bock drauf. Jetzt auch immer drüber gesprochen haben. Einfach für die Optik, fürs Gefühl, so gar nicht unbedingt für die Dialoge, die Handlung, sonstiges oder wie viele Aliens da kommen, sondern einfach, weil er irgendwie ein geiles Feeling transportiert.
Ja, und der Artstyle hat es mir echt angetan. Also dieses ganze Docking und das Gewitter auch im Hintergrund. Also
ja, das fand ich schon aber sehr das ist geil. Einfach so gut diese eingefangen.
Düste, dystopische Dinge, so, also es rattert und knattert, so mit Ächzen kommst du da noch an, Docking completed. Also da kriege ich echt Gänsehaut bei sowas.
Ja, wegen sowas würdest du dir auch nochmal anschauen, oder? Tags einfach
für das Feeling. Zeit bis zum Aufschlag, ich weiß nicht, 45 Minuten.
Und so. Das ist ja geil, ja.
Finde ich schon geil, so wenn autonom schon das Schiff sich so meldet. So, hey.
Ja, stimmt.
Ja. Und, genau, und Riesenszene.
Ich hatte mir den nochmal anzuschauen, aber
diese Kollision. So. Jungs, diese Kollision mit diesem Asteroid-Belt oder so, die ist doch super gemacht, wie das alles langsam abrasiert ist. Weil, weil früher ist es so, oh, und dann passiert eine große Explosion und so wird es so.
Ja, die meinte ich ja, dass die dann auch so kontinuierlich, du siehst sie mal später im Hintergrund so noch, das ist so witzig. Ja, das ist, also Style und echt gut und.
Ja, wobei ich glaube, das war CGI mehr.
Das war sicher CGI, aber ich finde, das
war gar keine echte Raumstation.
Ja, aber jetzt auch mit Modellen irgendwie, aber das war, glaube ich, sehr viel CGI. Aber ich fand, seit es so im Hintergrund war, dann so witzig. Also das war echt cool.
So. Und so darf Starfield und so ausschauen dann und Star Citizen.
Ich meine mal, der Vergleich zum Beispiel hier bei Prometheus, wo dann doch dieses große Raumschiff da so runterfällt und dann umkippt und sie da ja davor weglaufen. Mein Gott, diese Szene, das macht mir so krank. Die
macht mir so fertig.
Und also, alles an diesem Film, ich lobe ihn nicht in den Himmel, aber alles an diesem Film ist deutlich besser als Prometheus und Covenant.
Und was cool war, ich habe es die Tage mal rumgeschickt, ist hier unser humanoides Alien-Babykind. Da fand ich eher das Making-of ganz lustig, dass der Schauspieler da ja auch wieder in dem Kostüm steckte. Das
fand 2,40 Meter hier
Basketballer. Genau, den wollte man eingehen.
Mit der versetzten Hüfte.
Gegen Ende, genau, der Basketballer. Der Philipp, du wusstest das schon vorher, ne? Typ. Du hast meintest,
ja, ich habe das zufällig an dem Tag gesehen.
Aber da wird es halt auch interessant, also ich wäre auch davon ausgegangen, das ist CGI, heißt aber dann auch, das CGI ist dann heutzutage vielleicht doch teilweise schon so gut, dass man sich nicht mehr sicher ist, ob CGI ist oder nicht, aber ja, da ist ja, es ja halt schon wahrscheinlich CGI nachbearbeitet trotzdem. Also da ist, der steckt zwar dann in dieser Maske drin, obwohl es gibt ja vom Set die Bilder, das sieht ja schon 1:1 so aus.
Ja, schaut voll aus, ja genau, also da würde ich mal auch einschalten. Stimmt,
da ist wahrscheinlich gar nicht mehr viel nachbearbeitet. Ja, ist auch sehr krass. Cool, der Typ.
Ja, krasser Typ auf jeden Fall. Ja. Aber kurz davor gab es übrigens so eine Szene, wo ich vorhin gemeint habe, den Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem ersten Alien und dem Film. Ne? Mhm. Es gab so eine Szene in beiden Filmen, das war auch so eine Hommage wahrscheinlich, absichtlich, in dem das Alien mit seinem Schwanz irgendeinen Teilnehmer aufspießt
ja,
und nach oben
ja,
zieht.
Ja, ja.
Dieses nach oben ziehen dauert im Original Alien, glaube ich, 2 oder 3 Mal so lange wie bei Romulus.
Ah, gutes Beispiel, ja. Ja, ja, ja.
Ja, das sind lauter solche Sachen und auch dieses Alien-Gewusel. Das Alien, die ersten paar Male, wo du siehst, entweder es bewegt sich gar nicht oder es bewegt sich ruckartig.
Ja.
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 Kann vor. Also, wie gesagt.
Ja. Aber es ist einfach der Alien 1 auf Steroids so ein bisschen und auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
Ja, ja, genau.
Ja, es ist echt witzig. Kann jemand von euch das Ende noch zusammenfassen? Ich kriege es nämlich irgendwie gerade nicht mehr auf die Reihe, wie es endet. Hat das einer von euch noch parat? So grob zumindest? Ich glaube, dass es doch auch ähnlich ist wie im Original Alien, dass sie doch auch dann in so einem so einer Kapsel oder sowas ist, wo dann auch das Alien mit drin ist. Also wirklich auch, wo ich mir dachte, okay, jetzt sind wir jetzt wirklich im Remake.
Ja, genau. Also erst denkt man ja schon, es ist alles okay. Und
genau.
Sie macht sich ja schon fertig. Das ist ja genau wie im Einser,
wo sie quasi
genau Unterwäsche da ist und sich bereit macht für den Cryo-Sleep. Und dann kommt doch nochmal dann das Alien.
Kommt das ja. Alien nochmal. Spätestens da, und da komme ich schon so halb zu meinem Fazit, spätestens da, ich hatte schon krasse Remake-Vibes. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, geil. So geil ich den Film fand, muss ich auch sagen, also ein bisschen mehr Eigenständigkeit hätte man schon wagen können.
Ja, ja, ja.
Danach, ich habe im Auto dann noch ein bisschen nachgedacht und mir gedacht, hey, die Szene, das ist ja eigentlich auch wie im Einser. Das ist ja auch wie im Einser. Und trotzdem fand ich es aber ganz geil. Also trotzdem fand ich ihn echt, ja, echt ziemlich geil, aber...
Das war so ein bisschen Déjà-vu, wie bei Star Wars Episode 7,
ganz genau,
Episode 3.
Genau. F4. Und genauso, ja, wie ich Episode 7 abgefeiert habe und trotzdem war klar, okay, irgendwie ist es eine Handlung, die man kennt. Ne? War es hier dann auch so.
Ja. Ja. Ja.
Und das meinst du am Anfang ja auch schon, Tax, also dieses Remake-Ding oder das hattest du ja, glaube ich, auch, oder? Das ist dir schon auch vieles wieder aufgefallen.
Total, Spiegelung im Helm, ratter,
genau,
Lochdaten, also allein die Akustik schon und auch die Ikonografie, also das,
ja. Ja gut, das ist ja erlaubt, aber es sind ja ganze Szenen und eigentlich ist das grundsätzliche Drehbuch, du könntest die jetzt schon nebeneinander legen und da sind halt, also das Grund, die Grundhandlung ist halt sehr ähnlich.
Ja, das ist wie vielleicht so ein bisschen wie so ein Deichkind-Video, oder? Da gibt es doch auch so zwei Videos, die kannst du nebeneinander legen und dann werden die ganzen Szenen.
Ja, ganz so schlimm finde ich es halt nicht. Also ich finde es Gott sei Dank, es ist nicht so, dass du sagst, boah, es ist ja echt nur ein billiges Remake vom Einser.
Ja,
so ist es halt nicht. Das aber auf der anderen Seite hat er halt null Eigenständiges, so wie du gesagt hast. Also es ist ein bisschen mehr Eigenständigkeit, hätte ich halt schon erwartet. So ist es halt ein echt netter Film, den du jetzt nicht sagst, damn you, Ridley Scott, was hast
ja,
du hast
genau.
hier meine Jugend vergewaltigt? Nein, ist alles fein, aber er fügt nichts mehr hinzu. Also nach Alien, nach Prometheus und Covenant ist es was, wo du sagst, okay, jetzt kann man langsam Frieden schließen, wahrscheinlich war es jetzt aber noch nicht das Ende
Nein.
von der Reihe.
Das glaube ich
mit leider Sicherheit nicht. Und da muss ich schon auch sagen, so, hey, nee, mach doch mal was Neues. Eigentlich alle mal jetzt hier auch. Ich meine, klar, der kriegt es auf seine alten Tage auch nicht mehr. Macht lieber auch nochmal Gladiator 2, anstatt dass er irgendwas.
Genau, genau.
Und das ist hier, halt leider, müssen halt andere Leute.
Meint ihr auch, dass Gladiator 2 auch in diese Richtung gehen kann, dass so ein bisschen die Handlung, dass es auch sich wie ein Remake anfühlt. Ich habe so, ich, also was ich bisher gesehen habe von den Trailern, habe ich dasselbe Gefühl. Es ist, dass es auch in diese Richtung geht. Und
es kann echt sein, dass halt auch viele sagen, dass so gerade auch die Vermarkter oder Produzenten dann sagen, hey, bloß nicht zu viel in eine neue Richtung oder sonst was.
Ja. Safe. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es ist ein Rezept sozusagen. Das können wir nochmal kochen für eine neue Zielgruppe. Die kennen das Original gar nicht.
Genau, die Neuen feiern so wie damals wir den Ersten. Und die, die den Ersten kennen, freuen sich, dass sie so viel aus dem Ersten wiedererkennen. So
genau, genau.
So und glauben die dann
halt. Und so holt man halt doch beide ab, weil uns hat er ja durch die Bank gefallen. Es ist ja nicht so, dass einer von uns sagt, das geht gar nicht, sondern uns hat er ja ganz gut gefallen.
Ja, und ich freue mich, den auszuleihen. Und,
schon, also, gell?
Ich hab Bock, und bei dir auf OLED-Fernseher, wow.
Ja, ich also, habe da einfach nochmal den wegen der Ästhetik will ich den nochmal schauen. Ich schaue ihn nicht wegen der Handlung unbedingt oder wegen den Dialogen oder auch nicht wegen der Action.
Wegen den Dialogen.
Ja. Ich sag's nochmal, ich will ein Spiel in dieser Optik. Also wenn ich von Weltraumspielen
rede, sagst du es dann Realität?
So, das wird schwierig. Ja, ich weiß.
Ich wünschte ja nicht. Jahren
mit AI oder so.
Ich wünschte DLSS. Ja nichts ähnlicher, als dass du irgendwann das Spiel bekommst, das dich zufriedenstellt.
Ob das, ja, genau.
Ja. Wobei, Tax, eigentlich, ich hätte für dich noch so einen kleinen, obwohl, nee, kannst du nicht, weil du ja kein PC hast, vergiss es. Hätte ich dir jetzt so einen kleinen Tipp noch mitgegeben, was du mal ausprobieren kannst.
Was denn?
Reality Seeking, ja, es kommen jetzt so ein ganzer Haufen Reality-mäßig Style, Found Footage, Horror Games auf Steam mit Unreal Engine 5. Und hier bei 1, 2 gibt es da auch eine Demo jeweils und die Demos sind schon sehr, sehr geil.
Ja, der Tax wird trotzdem noch was finden. Also ich habe ihm auf jeden Fall, jetzt kommen wir noch zu unserem Rating, machen wir Rating noch, oder? Dass wir einfach auch noch, dass wir eine runde Sache haben. Was verteilen wir denn? Facehugger, oder? Weil es so viele waren, können wir Facehugger. Genau, bei mir hat der auf Letterboxd 3,5 von 5 Facehuggern bekommen. Boah. Muss auch gar nicht begründen, ich glaube, genug dazu gesagt. Warum?
Genau, ich habe exakt dasselbe Rating, ich habe auch 3,5 von 5 Facehugger.
Ja.
Auf Letterboxd vergeben und habe lange überlegt, ob es mehr oder weniger sind. Also ich habe mich mit den 3,5 nicht, fühle ich mich nicht so hundertprozentig wohl. Mehr möchte ich auf keinen Fall geben. In die Richtung 3 könnte ich locker gehen, glaube ich. Aber dann sehe ich, wenn ich anderen Sachen 3 gegeben habe, dann denke ich mir, nee, dann lass mal ruhig da
rein. Ist bei mir auch so. Und ich finde, eine 7 von 10 umgerechnet ist dann echt, ist schon fair. Ist schon fair für das. Wir sind da auch alle aus dem Kino raus und waren schon so, boah, das war jetzt ganz geil. War eine schöne Experience.
Ja, definitiv.
Und ich habe, glaube ich, muss mal kurz nachschauen, ich habe Alien und Aliens haben bei mir jeweils 4,5 und den Abstand muss ich schon einbauen. Also, ja, schon Sternunterschied, auf jeden Fall. Ja, und bei dir so, Philipp, was würdest du sagen? In 5er Sterne-Rating?
Im gleichen Ballpark. Ich glaube, ich habe auch 3,5
Facehugger. Ach, du hast ja auch Letterboxd. Ja, und Tax, wie schaut es bei dir aus? Genau.
Ja, ich habe es gar nicht getan. Ich hätte schon 4 gesagt, aber 3,7. Also mir hat der Visual Art Style sehr gut gefallen. Das rettet es vielleicht. Aber,
ja, ich glaube, das zieht am meisten raus, oder? Bei dir.
Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich mir mehr einscheiße. Also ja, das hat mir gefehlt.
Das hatte ich da gar nicht. Du bist zweimal erschrocken, aber es waren halt eher so Jumpscare-mäßige
Sachen. Ja, genau. Aber es war nicht so diese Tension. Und ich glaube, die Lösung war zu viel von allem. Also dann
hat der Philipp schon gesagt,
von den Facehuggern, genau.
Dann also sind sie nicht mehr, sind sie nicht mehr so gruselig. Es ist einfach so.
Das guck eine mal, was Alien, wir mit Computergrafik machen können, ja.
Und also, dieser eine Facehugger oder dieses eine Alien ist einfach tausendmal gruseliger, als wenn da eine Armee kommt. Es ist einfach so.
Ja, das waren so ein paar kleine Sachen, die für mich den Grusel da ein bisschen relativiert haben. Das war auch so dieses, oh, sie jagen nach Temperatur. Komm, wir drehen einfach mal die Temperatur hoch. Das war irgendwie so, hey, wenn du keine Ahnung von dem Viech hast, das ist viel gruseliger, als wenn du sofort eine Lösung
hast. Ja, das war auch so, als sofort Bescheid gewusst. Dann ist es halt auch genau das. So, das ist so, ja. Aber wir machen ihn vielleicht, bei dem, was wir sagen, schlechter, als wir ihn bewerten, weil 7 von 10 ist eigentlich schon echt eine ganz gute Wertung.
Ja, es ist immer, ich habe immer Probleme damit, wenn ich die Letterbox-Wertung hochrechne, wenn ich mir dann denke, boah, 3,5 ist ja nur eine 7 von 10. Das ist ja eigentlich gar nicht, aber ich finde, eine 3,5 von 5 ist bei mir bei Letterbox schon echt top. Also das ist der rangiert in den besten, in der Top 10 des Jahres wahrscheinlich. Weil auch dieses Jahr.
Bei mir wird es auch so sein. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, wo am Ende landet. Aber
also er landet nicht in der Top 3, das weiß ich jetzt schon. Aber in der Top 10 könnte er schon durchaus.
Ja, aber wenn ich habe zum Beispiel was Interessantes, ich habe Furiosa auch 3,5 gegeben.
Ja.
Wenn ich die beiden jetzt nebeneinander setze, müsste ich eigentlich Alien Romulus besser bewerten, weil ich da insgesamt besser unterhalten war. Das ist halt immer bei einem
Na, bei mir ging es
5-Sterne-Rating.
anders. Also, okay, das ist halt schwieriger. Mir ging es bei
Ja,
Furiosa, hatte ich mehr
wobei,
Spaß.
du musst, ich würde gar nicht sagen, ich habe bei einem mehr oder weniger Spaß gehabt als beim anderen, weil es einfach so grundverschiedene Filme
Ja,
sind.
genau. Es ist so schwierig. Deswegen sind diese Ratings, wir machen sie,
Möchte.
aber eigentlich sind die auch ein bisschen
Ja.
Humbug, gell?
Ja, es ist genau. Ratings sind halt doof und genauso ist es auch so, was ist denn dein Lieblingsfilm? Es ist halt nicht einer. So,
Ja,
das
genau.
ist halt immer dasselbe, ja, klar.
Ja.
Bevor wir es vergessen, weil wir jetzt so viel auch über das Original geredet haben und ich kann es nicht oft genug wiederholen, dass es eine sehr gute Doku,
Ah, die muss ich nur
wenn man,
schauen.
wenn man schon nicht die Blu-rays oder sonst irgendwelche 40th Anniversary Editions oder sonst irgendwas, die auch tonnenweise an Bonusmaterial über die Entstehung und zwar insgesamt mehr als diese Doku. Es gibt eine sehr gute Doku zu der Entstehung von Alien, die heißt Memory, über die Entstehung von Alien heißt es. Also einfach nur Memory. Und der ist jetzt zufälligerweise auch bei Prime.
Oh.
Das heißt, wenn man Prime hat, muss man nicht nochmal zusätzlich was bezahlen. Ich habe für den Film damals sogar auch was bezahlt, obwohl ich halt auch diverse physische Medien von diesem Film habe mit all diesen ganzen Bonusmaterialien. Aber die habe ich mir dann doch nie in der Länge angeschaut, wie ich jetzt halt diese Doku. Und wenn du diese Doku gesehen hast, dann kannst du sagen, ja, du weißt du, glaube ich, echt gut, so gut wie fast alles über,
Ja,
was es
muss ich
über
schauen.
Alien zu sagen hat. Und
Muss
das
ich.
muss man
Kommt jetzt
gucken.
auf meine Watchlist noch für die nächsten Tage. A Memory, die Entstehung von Alien, ist wirklich in Prime. Also dann einfach schauen. 1,5 Stunden,
Ja.
wenn man in dem Kosmos
Und
drin
wie geil
ist.
ist
Nicht
abschrecken
grüßen.
lassen, der Anfang ist sehr verstörend, verwirrend, aber nicht
Das
abschrecken lassen.
passt, das passt. Das ist bei uns ja auch immer so im Cast.
Das zieht sich durch manchmal.
Um jetzt mal den Bogen zu kriegen. Wir haben die 3 Stunden einfach jetzt wieder gerissen. Aber so ist es halt. Wenn wir lange Pause machen, dann gibt es halt viel Content. Wir haben uns eh unglaublich rangehalten. Ich glaube, Christian, du konntest ein bisschen ablassen vom Druckventil, aber da wäre noch einiges da in der Pipeline.
Genau, aber der nächste Cast ist ja hoffentlich nicht so lang wie der
Der ist
letzte.
hoffentlich, wenn ich das richtig sehe, in 3 Wochen. Nach Regelmaß, außer es kommt wieder irgendwas dazwischen, aber in den 3 Wochen, das ist natürlich ideal. Da können wir ein paar lose Enden von heute nochmal aufgreifen. Zum Beispiel, ob Astrobot immer noch performt und
Richtig.
Tax, ob deine Götterserie auch noch funktioniert oder ob du dann
Genau, genau.
nach Folge 5 aufgehört hast.
Genau, ob der Affenfips endlich seine Iframes hingekriegt hat.
Genau, das
Genau.
richtig. Oder ob der Phipps noch auf den Patch wartet weiterhin, weil noch keiner kam. Also es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Und ich kann euch sagen, wie viele Stunden Elden Ring ich dann schon auf der Uhr. Vielleicht habe ich es dann schon durch. Das wäre krass. Also die Main Story zumindest. Glaube ich nicht. Glaube ich brauche noch ein bisschen. Oder bei 80 Stunden und Level 80, Christian, brauche ich schon noch ein bisschen, oder?
Es kommt darauf an. Also es gibt ja Leute, die haben es mit Level 80 ja
Ja, aber
durchgespielt.
jemand, der noch
Aber
nie
ich
sowas
weiß
gespielt
ja,
hat.
da wo du gerade bist, du bist ja glaube ich immer noch hier
Ja,
im Capital und auf dem Mountaintop. Das dauert noch
also da brauche ich schon ein bisschen. Aber ist schön, wenn ich noch ein bisschen brauche.
mindestens 30 Stunden, hätte ich
Ja,
gesagt.
sehr geil. Super. Okay, 30 Stunden ist unser Cast nicht, über 3. Ja, sorry. Dafür werdet ihr jetzt noch beglückt mit einem wunderbaren Outro vom Tax. Vielen Dank dafür nochmal, Tax. Ich glaube, du hattest dann einfach auch Bock, oder? Nach der ganzen Ästhetik irgendwie in die Tasten zu hauen und
Ja,
irgendwas zu klimpern, was
stellt
du.
euch
Ja.
einfach diese Dockhang-Sequenz vor, wenn sie da hier durch
Sehr
dieses Gewitter
gut.
fliegen
Genau,
und
wenn
es
es
ist
hinten
quasi nur
reingedockt wird, dann
die Soundkulisse dazu.
stellt euch so eine Docking-Sequenz im Weltraum jetzt vor. Verabschiedung für die Kollegen, die
Ja,
vorher
nee.
ausgegangen sind, hat man ja schon für euch, die jetzt durchgehalten haben, bis zum Ende jetzt auch noch den Spoiler-Part sich angehört haben. Vielen Dank
Schön
fürs Hören.
dreckig.
Vielen Dank fürs Hören. Und
Ihr seid die Besten.
im Normalfall in 3 Wochen sind wir zurück, außer es kommt irgendwas dazwischen. Aber ansonsten in 3 Wochen und dann machen wir wieder eine richtig strikte Folge, in der uns wahrscheinlich der Christian seine Horror-Oktober-Liste vorstellen wird. Wahrscheinlich grob, was so geplant ist.
Lässt sich darüber
Das
diskutieren,
könnte
genau.
dann, die
Ja,
könnte
gerne.
dann schon fertig sein, wenn wir mal schauen. Alles klar, dann eine gute Zeit und bis sehr bald wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.
Servus.
Ciao, ciao.